Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir Dan Niesen.
Hallo.
Ich bin Ingo Quendler und ja, heute ein schönes Mischmasch an Themen. Gravity Bike Festival sind wir gerade wiedergekommen, da werden wir kurz drüber sprechen. Sind da auch den Orbit gefahren. Es ist ein neuer Fahrradcomputer auf den Markt gekommen, den wir hier schon rumliegen haben und viel Spaß mit hatten. Ich lege den hier mal wieder hin.
Auf die Diskussion freue ich mich auch.
Genau, also der 1040, gerade während dieser Aufnahme gelauncht worden sozusagen. Und ich habe kurz vor der Sendung zumindest auch mal die App ausprobieren können. Das war noch ganz gut, weil die konnte ich für unser Video noch nicht ausprobieren. Dann sprechen wir kurz über Shimano und Hammerhead Karoo. Mhm. Haben wir uns vorgenommen. Dann über die YouTube-App von Shimano. Da ist es auch von dir ein Video gekommen.
Ja, war lange erwartet.
Ja.
War lange erwartet und ich entschuldige mich auch, dass es so lange gedauert hat, aber sind so viele Projekte auf dem Tisch. Ja.
Dann habe ich noch ein paar eine Kundenfrage. Wie update ich mein Fahrrad? Da können wir kurz drüber sprechen, weil ich das schlecht per E-Mail beantworten konnte. Deswegen musst du das jetzt im Podcast beantworten.
Ich lasse mich überraschen.
Und ich spreche noch kurz über meine Bikepacking-Tour von Hannover nach Holland über 3 Tage. Sogenanntes, also so nenne ich es zumindest, Bikepacking Light. Relativ ultralight, würde ich schon sagen. Kann ich ein bisschen was drüber erzählen. Kleiner Erfahrungsbericht, wie das gelaufen ist und wie die Strecke so war und wie Holland so ist. Also, glaube ich, ein Sammelsurium an spannenden Themen.
Ja, am meisten freue ich mich ja auf diese Solar-Thematik mit dem Tacho. Das kommt ja dann, da freue ich mich wirklich drauf, weil ich ein paar Tests selber gemacht habe. Und da werde ich dich vielleicht überraschen.
Ja, also ich habe da auch viel getestet und in meinem Video auch ein ganz klares Fazit gesprochen.
Ich habe es noch nicht gesehen,
das Video. Ja, das kann natürlich sein, dass jetzt, weil dieser Podcast, wir nehmen mittwochs auf, Freitag veröffentlichen, da ist immer so ein bisschen Zeit dazwischen, um das Ganze zu schneiden. Kann natürlich sein, dass jetzt viele das Video schon gesehen haben und schon wissen, okay, was der Ingo sagen wird. Okay, mal gucken. Okay. Bin gespannt. Jetzt ist hier gerade hier vom Orbit Festival. Ja, fangen wir mal mit dem Orbit Festival und dem Essen an. Wir waren beim, ich muss hier kurz die Zeit eingeben.
Beim Kickoff der Orbit-Serie und diesmal war das Orbit Festival mit praktisch der ersten gemeinsamen Fahrt, was ich ziemlich cool fand.
Genau. Und hinter hier im Hintergrund, die bei YouTube dabei sind, sehen mich einen fetten Burger essen. Alles vegetarisch da, ne, vor Ort. Also nicht vegan, 100% vegan alles, aber alles zumindest vegetarisch und keiner hat gemeckert. Das geht wahrscheinlich auch nur bei so einem Orbit-Festival und das macht das mal bei Wacken, da wird das wahrscheinlich nicht funktionieren.
Weiß ich nicht. Also der Burger, der da verkauft wurde, war ja von dieser Kette, dieser Restaurant.
Blockhaus. Wusste ich gar nicht, dass die einen machen.
Ich hätte die ja nur als Fleischkette dargestellt, also Blockhaus ist immer das, wo ich gar nicht reingehen kann.
Ja, so wie Rügenwalder, die machen jetzt mehr Umsatz mit vegetarisch und vegan als mit ihrem echten Fleisch.
Ich weiß jetzt nicht, wie richtiger Burger schmeckt, aber das war jetzt völlig okay und es hat sich ja keiner beschwert. Und ich wäre gar nicht so, ich würde die Leute von jetzt Hardcore, Wacken, Heavy Metal und so, würde ich jetzt nicht in die
Fleisch. Meinst du nicht, dass das die Griller-Ecke, nee, aber vielleicht also, so, aber so andere Festivals, da würde das dann schon schief laufen, ne?
Ah.
Weiß ich nicht. Ich weiß gar also nicht mehr, wie die...
Ich glaube, das ist vorbei.
Ich weiß nicht, wie das ist so mit der Fleischfraktion und der Grillfraktion, wie... Also früher wurde ja gelästert über die Tofu-Wurst. Also als ich mal angefangen habe, vegan zu sein...
Das ist doch eine Geschichte.
Ja, weiß ich nicht.
Ach nee.
In den Kreisen, wo wir uns bewegen, ist es wahrscheinlich egal, aber wer weiß, was es noch so Leute gibt, die wir nicht so im Dunstkreis haben.
Also wir waren jetzt bei Festival und jetzt, ich würde jetzt gerne nicht diese Heavy-Metal-Fraktion Wacken in die Fleischfresser-Fraktion stecken. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, alles. Ich hätte jetzt gesagt, gegessen.
Ich habe auch, wie gesagt, ich bin da ja ganz, ganz entspannt. Also jeder, der Fleisch mag, soll Fleisch essen.
Ja,
also
das
kein
haben wir
Stress,
schon.
Nicht, dass wir wieder politisch werden hier.
In jedem Fall wollte ich auch bestätigen, das ist ja schön, also jetzt...
Übers Essen haben wir letztes Mal schon gesprochen bei denen.
Das
beim,
ist aber
beim
cool.
Beim Bike-Festival, die Schokokugeln morgens, genau. Alles liebevoll. Diesmal gab es so kleine Puddings, die man mit Müsli sich machen lassen konnte. Also, leckeren Kuchen.
Also ist das Highlight.
Waffeln morgens. Richtig cool.
Können wir jetzt mal strukturiert sein hier. Unser Highlight, da können wir uns jetzt ja beide drauf einigen, was immer gut war und was auch diesmal gut war, das Essen.
Ja, das große Problem an diesem immer besser werdenden veganen Essen, was auch immer mehr Richtung Fleisch und Burger und so geht und richtig geil schmeckt.
Nicht mehr gesund ist.
Als ich mal als Veganer angefangen habe, war das alles super gesund, was ich gegessen habe. Jetzt esse ich nur noch Fast Food. Freue mich über dies, freue mich über das. Es alles wird irgendwie immer leckerer und gesünder ist ja so ein Burger trotzdem nicht. Es sei denn, du machst so ein gesund schmeckendes Gemüse-Patty drauf. Also ist ganz witzig. Also war Organisation wie im letzten Jahr sehr liebevoll, fand ich wieder. Alles sehr liebevoll geschmückt und witzige Benennung der kleinen Häuschen da von mir und ISS. Also mir halt die
Raumstation,
ne? Also ganz, ganz liebevoll gemacht. Wieder Familien. Unternehmens-like, dass die ganze Familie war eingespannt, Freundin von Raphael, die Eltern hat man, die kennt man jetzt ja mittlerweile auch schon alle und alles sehr, sehr liebevoll gemacht. Also wie immer, immer sehr, sehr schön.
Und wirklich das Highlight, dass wir, was sind denn da, wie viele Leute sind denn da in den Orbit zusammengefahren? Ich würde sagen schon bestimmt 100 plus, die den Orbit da am Samstag als Kickoff gefahren sind. 120 Kilometer, bisschen unterschätzt haben wir das ja. Also aber war schön. Also mir hat die Strecke sehr gut gefallen. Also für Leute, die diese Orbit-Serie fahren wollen, ist ein bisschen weit weg vom Schuss. Aber für die Berliner Fraktion ist es super gut erreichbar.
Ja, durchs Schlaubetal. Das Schlaubetal war mir vorher so nicht bekannt. Auch in Heide, also auch wie die Lüneburger Heide, so ein bisschen ähnlich, aber doch
aber
anders.
Aber mit mehr Seen.
Also ganz viele Lüneburger Seen,
Heide
genau.
Hat ja keine Seen.
Ja, aber es ist so, auch ganz viel Heide hat man da wachsen sehen. Noch nicht geblüht natürlich um diese Zeit.
Ingo hat ein bisschen geschimpft, dass es doch zu sandig war. Ich fand's okay.
Naja, geschimpft habe ich nicht. Also
doch.
Ganz auf den letzten Kilometer, der letzte Kilometer, sandige Kilometer, da haben wir beide geschimpft. Also gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Muss das jetzt noch sein?
Ja, aber das gehört auch ein bisschen dazu. Und wenn man dann im Ziel ist, hat man wieder alles vergessen.
Nein, also das geschimpft habe ich nicht. Definitiv nicht, weil... Warum soll ich schimpfen bei etwas, was ich freiwillig mache? Ich kann ja, muss ja das nicht fahren.
Ich weiß, dass den Spruch hast du, den hast du von Jonas Deichmann gedroppt, den Spruch.
Also man kann ja trotzdem mal kaputt sein.
Du hast deinen Unmut doch mitgeteilt mit dem Sand.
Ja, währenddessen hat man mal geflucht, wenn man ausgerutscht ist, das schon, ja.
Das gehört ja dazu.
Aber es ist am Ende so, dass ich ganz ehrlich das unterschätzt habe. Ich habe gedacht, na gut, ist jetzt ja ein kleiner Orbit, sind nur 126 Kilometer oder 125,
700
Höhenmeter. Fahren wir mal mit, sind in 4-5 Stunden wieder zu Hause und alles ist gut. Diese 4-5 Stunden haben auch Leute geschafft,
wollte ich
aber
sagen.
Wir nicht. Also es war doch härter als gedacht. Ich fand es auch vom, warum auch immer, wir hatten ja in der Lüneburger Heide letztes Jahr auch viel Sand, fand ich es trotzdem, dass diesmal man sich doch öfter mal einen Kilometer verdienen musste. Also du hast da, also sagen wir mal so, es stand in der Streckenbeschreibung 40% Asphalt, 60% Gelände. Aber die 60% Gelände hatten es so in sich, dass die so viele Kilometer in Anführungsstrichen, ja, oder die Kilometer so lange gedauert haben oder man sich die so hart erkämpfen musste, dass die 40% Asphalt, Kilometer und Prozent bringe ich jetzt durcheinander, aber die 40% Asphalt, die waren dann auch manchmal echt bitter nötig, wo man sich gefreut hat, gesagt, okay, jetzt mal aus dem Trail raus. Da waren viele Wurzelpassagen. Ich bin mit 40 mm Reifen gefahren, also das ging alles. Und mit dem Sand kam ich auch besser zurecht als letztes Jahr. So ein bisschen Übung hat mir das letzte Jahr schon gebracht. Aber es war doch schon zehrend, ne? Also auch wenn du dann die ersten 50 Kilometer, die waren die schöneren Kilometer, aber auch immer Trails um die Seen rum und immer schön über die Wurzeln weg. Also merkst es dann auch in den Handgelenken. Also es war echt schon forderndes Ding. Also diese Orbit-Serie, also es kommt nicht immer auf die Kilometer drauf an.
Na, ich hatte zu André vorher noch gesagt, Mensch, jetzt habe ich noch 650B mit Mountainbike-Reifen drauf. Und André hatte das auch. Und dann hatte ich einfach gar keine Zeit. Da wollte eigentlich auch erst 700C reinmachen mit 40er-Reifen. Und dann war aber die Zeit nicht da und dann hatte ich auch gesagt, ach, ist shit egal. André kam hier gerade frisch aus dem Urlaub zurück und sein Rad war auch mit 650B und Mountainbike-Reifen da. Hat er auch nicht gewechselt. Zum Schluss haben wir uns abgeklatscht und sagen, 650B rules. Bei der Strecke war das genau richtig.
Ja, ja. Ja, ja. Also wir haben auch um uns rum zumindest, wir sind ja teilweise, ich bin ein bisschen später losgefahren, weil ich noch gefilmt hatte. Ab Kilometer 50 sind wir beide dann zusammengefahren, roundabout. Und wir hatten dann in den ersten 50 Kilometer immer Mountainbike-Fahrer um uns rum. In den Trails habe ich sie vorbeigelassen. Auf den Asphaltpassagen konnte ich dann mit meinen Terra-Trails wieder schön über den Asphalt jagen. Das war ganz witzig. Also je nachdem, welches Equipment du gefahren bist, warst du mal hier, mal da schneller. Krass sind natürlich die Jungs, die das Ganze auf Zeit fahren vorne.
Ja, andere Liga, andere Leistungsklasse.
Die fahren halt auf den Asphaltpassagen mit Auflieger, fahren die über 40. Ja. Und dann mit abwechselnd Windschatten und in den Trails mit Sand. Also die hatten am Ende einen 27er Schnitt, das ist krass.
Und weil wir uns jetzt ja unheimlich viel Mühe geben und die Mädels aber auch mal holla schnell.
Ja,
also
ja, ja.
Die lassen dich auch rechts und links stehen, ja, ja. Nicht nur die Jungs.
Ja, ja. Also ich hab jetzt nur mitbekommen, dass die ersten drei, die ins Ziel gekommen sind, sind 27er Schnitt gefahren.
Das ist schon relativ unvorstellbar für diese Piste.
Ja, ja, ist krass. Also du musst ja dann wirklich volles Risiko. Also ich glaube auch, dass da nicht nur die Beine wichtig sind, sondern auch die Technik. Du musst ja die Technik haben, durch den Sand einfach mit 30 Sachen durchflügen, sich zu trauen und nicht umzufallen, wollte ich sagen.
Ich schaffe es dann mit 20 durch den Sand, aber nicht mit 30.
Ja, ja, das war, als wir dann die zweite Hälfte zusammengefahren sind, war das ja auch immer ganz witzig. Ich war ein bisschen der auf der Straße so ein bisschen Dampf machen konnte, ein bisschen Windschatten fahren. Und sobald wir ins Gelände in diesen Sand reingefahren bist du mir wieder so 500, 600 Meter weggefahren, die ich wieder aufschließen musste, ja, sobald es weniger technisch wurde.
Dauert dann ja nur einen Kilometer, dann hast du mich wieder.
Genau, aber die weniger technischen Sachen, die kann ich halt gut wegdrücken. Die technischen Sachen, die fährst du halt einfach durch, wo ich einfach langsamer durchfahre. Ist ganz interessant gewesen. Da haben wir uns eigentlich... Naja, war ja gut auf unsere Kosten gekommen.
Naja, du hättest mir ja ohne Probleme wegfahren können.
Nee.
Naja, also guck mal, wenn das da flach ist und nicht irgendwelche Wurzelpassagen sind.
Erstmal, dass ich das nicht will und ich war auch kaputt genug am Ende. Das hat mir dann auch schon gereicht.
Na.
Das hat schon, also das sehe ich jetzt gar nicht so.
War jedenfalls eine schöne Auftaktveranstaltung und denkt dran, meldet euch gerne noch für die Serie an. Auch wir haben ja, wir erwähnen das hier nochmal, einen eigenen Orbit geplant. Hier das Weserbergland.
Also der ist ja dann, der hat keinen Sand, der wird viel, viel einfacher als der im Schlaubetal.
Da sind auch schon ein paar Leute jetzt gefahren und haben Zeiten vorgelegt, wo ich denke, wie soll das denn gehen? Also Respekt, Respekt, Respekt.
Die sind tatsächlich einmal am ersten Tag welche gesehen, die es gefahren sind. Ne?
Also ich 12 Stunden wackelt schon die Wand, meine Herren.
Also im Nachhinein dachte ich auch, also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den fahren will. Nach den 130 Kilometer da im Schlaubetal habe ich auch gedacht, wie lange muss ich denn unterwegs sein, um den Deister-Orbit zu schaffen? Also bist ja immer, also als halbwegs fitter bist du vielleicht.
Aber again, kein
14,
Sand.
14, 15
pass
Stunden.
Pass auf, kein Sand und kaum diese Wurzelpassagen. Ne?
Also ja, aber du hast aber im Deister ein bisschen dieses Kopfsteinpflaster, dieses Versteckte.
Naja.
Ja, du wirst weniger, also letztes Jahr, als ich ins Ziel gekommen bin, hatte ich das Gefühl, dass ich bei unserem letztjährigen Deister Orbit, beim Deister Delta, relativ durchgeschüttet im Ziel ankam. Durch dieses alte Kopfsteinpflaster, was halt manchmal diese Steine, die verbaut sind. Fand ich schon nicht ohne. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist. Ich kenne die Strecke dieses Jahr nicht. Der Deister wird ja nur einmal kurz durchgefahren. Nicht so wie im Jahr zuvor, wo man hoch, runter, hoch, runter.
Der Eat ist einfach ganz angenehm zu fahren, an der Weser lang zu fahren, da werden dir auch 30 flache Kilometer geschenkt, da passiert gar nichts. Ja. Und der ganze Teil nach dem Bückeberg, nach Steinhude und zurück zum Deister, da sind auch wieder 30 geschenkte Kilometer. Also am Ende des Tages sage ich jetzt mal, geschenkt ist vielleicht mega blöd formuliert, aber es werden dir 60 leichte Kilometer angeboten bei 250 Kilometer. Und deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass er 50 Kilometer länger ist.
Wie self-supported ist es denn, wenn man zufällig am Ende des Eats einen Rennradlaufradsatz findet und sagt, ach Mensch, da steht ja so ein Laufradsatz am Wegesrand, den schraube ich mal schnell rein und dann irgendwann, wenn du dann wieder im Deister bist, oh, hier ist ja ein schöner 650B-Laufradsatz.
Also, das fände ich eigentlich total witzig, wenn du dich dann nicht in die Wertung reinschreibst, ansonsten fände ich das ziemlich lustig.
Vielleicht wäre das der perfekte Videodreh. Wirklich unten am Eat abzusteigen, auf das S5 drauf zu springen, zack, Kopf rund oder auf so ein Zeitfahrrad.
Also wenn du sagst, du machst das an einem Tag, mache ich das Begleitfahrzeug und gebe dir immer das passende rein.
Und dann einfach mal ein richtiges
Brett.
Also es ist kein Video wert, weil ich die Beine nicht habe. Aber wenn du jemanden, hier müssen wir vielleicht Yannick losschicken. Hier unseren Yannick, der ist ja schnell. oder was auch immer, dass man denen sagt, hier, wir legen mal eine richtige Benchmark, so wie dieser 2-Stunden-Marathon mit Kipchoge, der nicht zählt.
Genau, also wir sagen im Vorfeld, es ist der geschummelte Orbit, nicht, aber wir wollen aber mal gucken, was geht, wenn
man richtig Alarm macht. Und dann die Jungs oder Mädchen, die wirklich das Ding aufzeigt, mal gucken, ob da einer rankommt.
Nein.
Trotzdem.
Nein.
Wenn du jedes Mal
das allerperfekteste Rad hast.
Also es kann ja auch ein Mountainbike sein, auf dem Trail. Mountainbike auf dem Trail, Gravel so, schnelles Gravel, langsames Gravel. Wir haben hier Stein oder Meer, dann wieder mit Rennrad. Ah. Oder hier irgendwie hier so mit so einem S5 mit 28 mm oder 30 mm Reifen, kommst du ja auch über Schotter.
Wir sind ja hier wieder mal am Verquatschen im Podcast, aber die Idee fände ich ja, also einfach damit es Spaß bringt, einfach mal absichtlich mal sehen, was dann geht.
Ja, ja.
Oh, ich wäre dabei. Hätte ich Lust zu, so ein Video zu drehen. Wäre natürlich
ziemlicher Aufwand. Man ist einen ganzen Tag unterwegs. Nein, ja. Also es ist so, ich hatte mir jetzt rausgesucht, den ich gerne fahren würde, ist Kassel. Um den Edersee, um mal was anderes zu sehen. Also es kann sogar sein, dass ich unseren eigenen auslasse, um vielleicht einfach mal ein, zwei Dinger zu fahren in anderen Gegenden, um das auszunutzen, in anderen Gegenden fahren zu können. Weil hier in Hannover kann ich ja immer noch, auch nach der Gravel-Serie oder was auch immer, also da kann ich auch im Winter fahren, weil es ja vor der Tür liegt. Da hatte ich mir jetzt als erstes eigentlich Kassel rausgesucht, was ich ganz interessant fand. Ne, geht um den Edersee, hat 2800 Höhenmeter auf 160 Kilometer vielleicht. Also ist, glaube ich, Isabel von Komoot hat den geplant, mit der hatte ich auch drüber gesprochen. Also ist relativ wohl auch trotzdem relativ einfach zu fahren. Also schöne Waldwege auch, also dass du nicht komplett durchgeschüttelt wirst. Also der hörte sich gut an, und weil es sowieso eine Gegend war, die ich mal gerne erkunden würde, da in der Gegend. Fand ich jetzt so, ist gar nicht Kassel, ne, Edersee, aber da in der Nähe zumindest. Das hatte ich mir zumindest vorgenommen. Bin ich mal gespannt, wie der wird. Keine Ahnung, wann und ob ich es überhaupt schaffe. Zeitlich. Also ist ja nicht mehr viel Zeit, denn es sind Sommerferien.
Genau.
Und so die Freunde von der Eurobike haben sich überlegt, wir legen mal die Eurobike mitten in die Sommerferien. Also das wird auch noch ein Spaß.
Ja, ich habe mit Holger vor, den Deister Orbit wieder zusammenzufahren. Das wäre mein Highlight.
Okay.
Ja. Ja. Ansonsten habe ich auch keinen anderen Orbits momentan fest geplant. Hätte richtig Lust, an der Ostsee zu fahren.
Da habe ich auch gehört. Fand ich auch eine gute Idee. Der geht ja...
Ist nur eine tierische Anreise für uns.
Ja, geht, glaube ich, an der Küste hin und an der Küste zurück irgendwie, wenn ich es richtig erinnere. Oder ein bisschen so schön an der Küste lang und dann im Inland.
Also vielleicht kriege ich es ja irgendwie hin, einen Familienurlaub dahin zu legen ans Wochenende. Das ist ja auch immer ein schöner Tipp. Mhm. Auch für Leute, die jetzt sagen, hier, sie kommen jetzt zum Weserbergland, dass man sagt, pass auf, die Familie kann ja Kanu fahren oder was auch immer an dem Tag machen. Man hat ein verlängertes Wochenende vielleicht. Das ist auch eine schöne Idee.
Wo startet und endet der? Weißt du das aus dem Kopf?
Nee, der Ostsee? Mhm. Nein.
Okay. Ja, mal gucken, was so kommt. Ob wir überhaupt was schaffen. Wir werden es sehen. Gut, dann der neue Fahrradcomputer.
Ja.
Der Edge 1040, ja, müssen wir drüber sprechen. Dafür sind wir ja auch Nerd-Podcast ein bisschen manchmal, ne?
Das wird jetzt auch richtig nerdig. Also, Mann, war das anstrengend, die Klappe da zu halten. Und du kriegst ja auch immer viele E-Mails und sowas. Und wir.
Ja, mir hat auch einer. Kann ich einen zurücklegen?
Ja,
ich so,
aber wir
weiß
können,
ich nichts von, dass es einen gibt.
Und wenn andere Leute irgendwas leaken oder und dann meinen, ja, wir reden darüber, wenn das der offizielle Zeitpunkt ist, darüber zu reden. Jetzt dürfen wir das machen. Und ist ja von vielen Leuten sehnlichst erwartet worden. Viele haben spekuliert, was wird er für Funktionen haben und so. Und naja, jetzt ist die Katze aus dem Sack gelassen. Er heißt 1040.
Und 1040 Solar. Es gibt zwei Geräte. Das Video dazu von uns ist online. Haben vielleicht die einen oder anderen schon gesehen. Und den Podcast kann man ja dazu nutzen, weil das Video habe ich halt mehr oder weniger alleine gedreht. So meine Erfahrung. Wir haben aber noch gar nicht viel selber miteinander sprechen können und deswegen ist dieser Podcast ja gut dafür, dass wir jetzt erstmal einschätzen, wir beide drüber sprechen können, was halten wir von dem Gerät und so weiter. Und mein Intro im Video war...
Ich habe dein Video noch nicht gesehen, also...
Nee, ist ja auch auf letzter Rille gerade eben erst fertig geworden, oder jetzt, während wir hier aufnehmen, überhaupt erst veröffentlicht worden. Womit ich überhaupt in dem Video erstmal angefangen habe, ist ja überhaupt erstmal einen Überblick zu geben, welche drei Geräte im High-End-Sektor ich eigentlich so am besten finde.
Mhm.
Und da gibt es den Edge 1030 Plus, den ich momentan auch favorisiere, habe ich im Video auch gesagt. Mhm. Dann gibt es den Element Bolt V2. Mhm. Ein bisschen in die gleiche Schublade wie der Roam, aber der Bolt ist ja das frischere Gerät mit der frischeren Software. Beim Roam ist es ja tatsächlich so, dass auch darauf gewartet wird, dass es einen Nachfolger gibt, der, so wie ich es einschätze, dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht kommen wird. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr oder vielleicht Ende dieses Jahres, aber zumindest für diese Saison sehe ich da nichts irgendwie auf uns zukommen. Und deswegen Bolt statt Roam wäre so mein Tipp für alle. Und der Karoo 2. Und
das sind deine drei Favoriten.
Genau. Auch natürlich, wo man sagen, wo man den Bolt, das habe ich im Video ganz vergessen zu sagen, der Bolt ist natürlich in der Preis-Leistung auch ein extrem gutes Gerät, aber halt klein. Klein, leicht, einfach zu bedienen. Und ich glaube, so die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale sind einfachste die Bedienbarkeit, beste App beim Bolt, dann Smartphone-like-Bedienung. Eins der brillantesten Displays, was nicht immer bedeutet, dass das das bestablesbare ist. Je nachdem, wie das Wetter ist, ist es das coolste Display oder eben halt auch nicht 100% gut. Da ist der Bolt sicherlich am unschlagbarsten, was das angeht, aber eben klein. Karoo halt einfach so das frischeste Gerät, wie so ein Smartphone und mit allen Vor- und Nachteilen auch. Also es hält halt 10 Stunden, was kein Smartphone könnte. Aber eben auch nicht darüber hinaus, was die Akkulaufzeit hält. Mit ein bisschen sparsam kommt man vielleicht mal auf 13, 14 Stunden. Aber das, man muss immer so ein bisschen gucken, Display heller, dunkler stellen und so weiter. Ja, und dann das altbewährte Garmin-Gerät. Der mit dem 1030 Plus, weil der 1030, da war das ja noch nicht so. Mit dem 1030 Plus sind die einfach in Akkusphären vorgetreten, wo man gesagt hat, ja, Akku ist kein Thema mehr, 24 Stunden, mit deinen ganzen Tricks sogar viel, viel mehr.
Meine Tricks sind ja gar keine großen Tricks. Ich hatte mit Holger neulich telefoniert und da sagte er, du musst unbedingt ein Video machen, weil der geht jetzt auch auf Bikepacking-Tour, ein paar Tage. Das sind ja gar keine Tricks. Das ist ja wirklich einfach, Tricks sind es ja gar nicht.
Naja, aber es sind Einstellungen, die du vornimmst. Und
die erfolgreich sind.
Ja, und die Haupteinstellung, die ich jetzt auch übernommen habe für meine Bikepacking-Tour, da durch Holland, war Display auf 10% stellen. Tagsüber, wenn die Sonne drauf knallt, kannst du trotzdem alles super erkennen. Ja. Tatsächlich im Dunkeln würde es wahrscheinlich ein bisschen funzelig werden, aber ist egal.
Nein, nee.
Ist wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nicht, jetzt ist es ja nicht dunkel. Und das hat ja schon gereicht. Da bin ich einen ganzen Tag gefahren, 190 Kilometer, vielleicht 8-9 Stunden, dass das Gerät an war und kam am Ende mit 87% Akku an.
Aber wie viel Kilometer?
190. Also es waren so vielleicht 8 bis 10 Stunden bewegte oder wo das
und
Gerät 13% unbewegte Zeit
verbraucht.
Genau.
Ja, das ist doch der Knaller.
Ja, und das, also und, das, ohne, ja und das ohne, dass ich hier deine Tricks noch angewendet habe mit Sensoren ausschalten und genau. So. Also ich habe alle Sensoren angelassen. Das Einzige, was ich nicht mit hatte, wie sonst, war der Pulsmesser. Ja. Aber Powermeter war dran.
Genau. Mhm.
Und das ist so, und warum ist, das ist ja auch ganz oft die Frage jetzt immer wieder, ich bin ja so als der Wahooligan immer noch hier bekannt in dem Kanal, weil ich den Bolt und Roam gefahren bin und auch schöne Videos dazu gemacht habe und ich stehe auch dazu, finde die auch, was viele Dinge angeht, finde ich die auch immer noch unschlagbar und wenn ich dann meinen Garmin, den ich momentan favorisiere, benutze und dann immer wieder am Fluchen bin, wenn die Komoot-Strecke doch nicht sofort drauf ist oder irgendwas wieder an dem Gerät ich irgendwo einstellen muss. Gerade beim Test mit dem neuen Garmin war es so. Ich fahre los, habe einen neuen Garmin. Ich konnte den noch nicht mit Garmin Connect verbinden. Das heißt, ich war darauf angewiesen, den einzurichten und loszufahren. Und meinen 1030 Plus hatte ich so schön eingerichtet, dass er keine Abbiegehinweise macht, dass er nicht piept, wenn ich abbiegen muss und so weiter. Habe ich hier schon wieder googeln müssen, wie ich die Abbiegehinweise auskriege. Also beim 1030, also für 1030 Plus gegoogelt, Menüstruktur beim 1040 ist die gleiche, weil ich habe gesucht unter System, Einstellungen, da gibt es irgendwo den Punkt Benachrichtigung, Töne. Habe ich ausgehabt. Alle Töne ausgeschaltet. Das ist immer der erste Schritt, den man machen muss. Beim Garmin die Töne ausmachen. Das Einzige, was piepsen darf, ist das Varia-Radar. Alles andere will ich nicht. Mache das, steig aufs Rad, fahr los, piep trotzdem. Bei jedem Abbiegehinweis. Gehe ich, wie man weiß bei Garmin mittlerweile als Garmin-User, gehe ich in die Aktivitätsprofile und für jedes Aktivitätsprofil kann ich auch Dinge einstellen. Da gibt es Benachrichtigungseinstellungen, wann ich was trinken will und so weiter, alles aus. Gab es aber, ja, dann gibt es das Thema Navigation, Routing, alles ausgemacht, Karte, sonst wie. Und aber nicht, fahr weiter, ich kriege diese Dinger nicht aus. Weißt du, wo sich das versteckt, die Einstellung?
Ah, nein, also da geht es mir genau
wie. Die habe ich
wollte
ja beim,
dich nur erstmal komplett zu Ende
beim
erzählen
10:30
lassen. Vielleicht machen wir dann, nachdem dein Monolog zu Ende ist,
kriegst du nochmal deinen Monolog.
Nein, ich finde das interessant und ich will dich auch nicht unterbrechen, weil das ja so ein Flow ist, den du hast. Du gehst da ja auch richtig drin auf. Und ich will jetzt nur nicht sagen, was meine Gedanken dazu sind, aber ich weiß es auch nicht.
Dann musste ich natürlich nach 10:30 plus Google, habe ich tatsächlich gegoogelt. Und du musst in das Navigationsmenü gehen, dann auf Strecken klicken und dann hast du ja deine Liste von Strecken. Bei mir war eine Strecke drin, die ich testweise per Kabel draufgeladen habe. Das geht übrigens immer noch mit New Files. Strecke GPX direkt aufs Gerät laden. Wenn mal irgendwas komplett explodiert, per Kabel draufladen geht noch, falls Komoot nicht irgendwie angebunden ist. Und da oben rechts, das heißt, du hast oben die Überschrift Strecken in dem Menü, die ganzen Strecken und oben rechts sind drei Pünktchen, die du anklicken kannst.
Ja, das kann man auch gern wieder übersehen.
Also wenn du das nicht weißt oder nicht, und das habe ich ja beim 10:30 Plus einmal in meinem Leben gemacht und nie wieder und dann vergisst es wieder. Und das wäre dir bei Wahoo nicht passiert. Das sind so diese Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, ich nehme sie in Kauf, weil es gerade als Varia-Nutzer und es gibt Connect-IQ-Apps, das habe ich im Video dann auch nochmal ganz, vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein, die ich echt cool finde und die lange Akkulaufzeit, wo ich dann sage, okay, die Schmerzen nehme ich in Kauf, was die Menüs und die verschachtelten Menüs angeht. Und kleiner Spoiler, das ist beim 1040 auch nicht besser geworden, es sieht nur ein bisschen schicker aus. Also man muss trotzdem noch durch die Menüs, mit dem Vorteil, dass es nicht besser und anders geworden ist, hat natürlich den Vorteil, dass man das Gerät bedienen kann als Garmin-User, weil man die Menüpunkte wiederfindet. Und das sind so die Sachen, wo man sagt, okay, warum können nicht alle drei Hersteller mal irgendwie hier alle in so einen Mixer und unten kommt dann das perfekte Gerät raus, das kriegen wir nicht hin.
Wenn ich da mal Wunschkonzert spielen würde, würde ich gerne mal so ein Traumgerät von mir auf den Markt bringen mit all den Funktionen, ähnelt sich das, was du sagst?
Es ist manchmal wird wahrscheinlich technisch unmöglich sein und patenttechnisch sowieso.
Das kann sein, aber deine Auswahl finde ich gut, die du gesagt hast mit deinen drei aktuellen Favoriten von dem ganzen Markt, den man so hat. Also würde ich auch machen wollen.
Also hast du nicht irgendwas noch zu ergänzen bisher? Also zumindest nichts, vielleicht gibt es irgendwas da draußen, was andere gut finden. Rox wird immer genannt, aber
ich würde das Gleiche, was du gemacht hast, von meiner Sichtweise machen.
Ja, mach mal.
Also witzigerweise sind es vielleicht ein bisschen andere, prägnantere Punkte von den Geräten, aber genau die drei Geräte wären es bei mir auch. Aktuell fahre ich ja auch den 1030 Plus. Habe 50% Sachen, die ich richtig an dem Garmin liebe und 50%, die ich richtig an ihm, ich hätte fast gesagt, hasse, also die mir wirklich auf den Keks gehen.
Also das, was der Garmin also kann,
fluchen,
da hilft er.
Also ich fahre ihn ja, bin auch sehr, sehr zufrieden, aber es gibt so ein paar Punkte, also 50-50 würde ich sagen, es ist so eine Hassliebe. Mhm. Mein liebstes Gerät, was ich fahren würde, scheidet wegen der Akkulaufzeit aus. Das ist der Hammerhead. Mhm. Ist das schickste Gerät. Display gefällt mir super. Diese Funktionalität wie beim Smartphone gefällt mir auch richtig gut. Ich finde den auch gut ablesbar alles.
Hat auch die beste Karte, ne? Mit Pinch und Zoom und schnell und so.
Gefällt mir richtig gut, aber das wäre auf einer mehrtagigen Tour definitiv so, dass du den mit einer Powerbank zwischenfüttern musst.
Und die Powerbank auch leer geht dann über die Tage.
Genau. Deswegen ist das nicht mein Favorit. Ansonsten wäre das mein Favorit. Würde ich nur Tagestouren machen, oder ich mache ja gar nicht so viele Bikepacking-Touren, aber für die Touren, die ich mache, dann muss es halt funktionieren. Würde ich, sage ich mal, Fahrrad fahren bis maximal 8, 9, 10 Stunden am Tag machen. Jetzt haben wir den gar nicht gemacht, aber so eine Woche La Palma, wo du ja sowieso abends wieder in deiner Finca bist oder im Hotel oder was auch immer, oder eine Woche Mallorca oder was auch immer, gar kein Problem. Also du fährst ja nicht mehr als 8, 9 Stunden am Tag, ja, dann litzt ihn halt abends wieder und morgens wieder alles in Ordnung. Also da wäre das dann gut. Mein richtiges Highlight, was die Größe angeht, wäre dann der Bolt. Also wenn ich jetzt nicht die schlechten Augen habe, die ich habe, ich sag mal, wenn ich noch so scharfe Augen wie ein 16-Jähriger hätte, dann würde ich sagen, das ist ja total klasse. Das Gerät ist klein, hat eine ewige Akkulaufzeit und die Ablesbarkeit und auch das Display, da gebe ich dir voll recht. Toll. Also 100 Punkte dafür, kriegt den Minus, also der, um es kurz zu machen, ich verhaspel mich hier auch. Der Wahoo kriegt bei mir den Abzug, ist zu klein das Gerät, sonst alles prima. Der Hammerhead kriegt bei mir den Abzug, Akku hält halt nicht ewig. Deswegen ist der raus. Und da schließt sich auch schon der Kreis. Mein absolutes Killer-Feature ist eben, der Garmin 1030 ist groß und für mich mit großen Zahlen gut ablesbar. Finde ich wichtig. Also das ist ein, das sind die 25%, die ich denen gebe. Die anderen 25% ist, der hält halt ewig. Also ich fahre den 1000 Kilometer. Mein Garmin muss nicht geladen werden und zwar tagelang nicht. Das finde ich halt richtig, richtig gut, weil ich auch so ein Schussel bin. Unabhängig, dass ich ein Schussel bin, da könnte ich ja gegensteuern, ist es auch gut, dass ich es einfach vergessen kann. Also wenn mein Garmin 50% hat, ist es egal, kann ich immer noch 150 Kilometer Tour machen, brauche ich mir überhaupt gar keine Gedanken machen.
Naja, also, aber dein Garmin, wenn du jetzt auf den 1040 oder irgendwas mal wechselst, der ist ja auch doppelt so viel wert als alle anderen, weil das da ist hier schon so ein Running Gag. Wer kriegt denn's alten Garmin? Irgendwas stimmt auch. Wir haben ja immer schon gedacht, ob die Akkuanzeige kaputt ist bei dir, aber das stimmt ja nicht. Er hält ja wirklich.
Er hält ja wirklich. Und das ist.
Das also scheinbar mit diesen Sensoren, dass du keine Sensoren nutzt und so, das scheint ja mal wirklich auch einen großen Punkt auszumachen.
Ich werde es nicht, wir werden es nicht wissen, aber ich kann da nochmal vielleicht ein Video machen, wie ich es eingestellt habe. Fakt ist, grob gesprochen kann ich damit rechnen, 10 gefahrene Kilometer, 1% Akku. Das heißt, im Schnitt 800 bis 1000 Kilometer brauche ich überhaupt nicht überlegen. Ich fahre ja gar nicht 800 bis 1000 Kilometer, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Tour habe, 400, 500 Kilometer durch Dänemark, mache ich mir gar keine Platte. Also brauche ich überhaupt nicht nachdenken drüber. Und brauche auch nicht panisch werden, oh, mein Garmin hat jetzt nur noch 40% Akku, ob ich den Sonntag mit 80 Kilometern fahren kann. Na klar kann ich den fahren. Also ich kann den auch fahren, wenn er 20% hat. Also deswegen ist der in meiner Welt richtig gut und die Ablesbarkeit. Jetzt aber zu dem Thema, dass damit jetzt nicht Leute denken, dieser Fanboy von Garmin, so ist es ja auch nicht. Mein größter Feind ist Garmin IQ Connect, nicht IQ Connect, die Garmin
Connect IQ
App. Die, also diese App auf dem Telefon, die ist ja mein absolut, die will ich gar nicht haben. Die nehme ich ja nur, damit schnell was synchronisiert wird und dann will ich die nie wieder aufmachen. Also ich will die nicht aufmachen, ich will die nicht benutzen.
Die auf dem Gerät oder die auf deinem Smartphone?
Auf meinem Smartphone.
Die brauchst, wofür brauchst du die dann?
Ja, fürs Synchronisieren der Strecke. Das mache ich mit Garmin Connect.
Das macht man doch auf dem Gerät.
Nee, ich mache das mit Garmin Connect. Ich mache das halt so.
Wie? Also wenn du eine Komoot-Strecke haben willst?
Nee, Komoot mache ich nicht. Ich meine, wenn die Strecke fertig ist. Ich bin jetzt gefahren und die Strecke muss ja irgendwann mal zu Strava und zu Komoot gehen. Die Kommunikation bei mir läuft nur mit dieser Garmin Connect App.
Ja, okay.
Genau. Und diese App ist echt nicht so meins, ne? Die ist unübersichtlich, die ist überladen. Das ist für viele Leute aber genau das Highlight. Also ich habe auch viele Leute, die sagen, ich liebe dieses Ökosystem oder wie du es dann immer nennst, diese Umgebung.
Hattest du vorhin irgendwas mit Connect IQ oder habe ich das nur falsch gehört?
Ja, habe ich mich versprochen.
Ja, ja. Also du meinst die Garmin Connect App, weil ich wundere mich, was Connect IQ App, genau. Die braucht man doch nur einmal, um die Sachen zu installieren und so weiter.
Ganz
okay.
Kurz, das dann, meinte ich auch nicht, ich habe mich versprochen.
Dann haben wir uns versprochen, aber es ist ja gut, das nochmal aufzuklären.
Also weil, es geht um die Garmin App an deinem Smartphone, die finde ich ja ganz schrecklich. Aber ich kann auch ganz viele Leute in meinem Umkreis sagen, die richtig toll finden. Und meistens sind das auch die Leute, die auch noch eine Uhr von Garmin haben und sagen, und du bist eigentlich so ein Kandidat, ne? Und ja, da habe ich so und so geschlafen, mein Ruhepuls und dieser ganze Kram. Das interessiert mich alles gar nicht. Und ich brauche halt einfach, am liebsten brauche ich halt einfach nur eine Verbindungsschnittstelle, weil ich gucke sowieso nicht in dieses Garmin-Ökosystem rein. Mhm. Wenn ich es unbedingt mal machen will, dann ist es tatsächlich für meine, wenn ich Wattmesspedale haben, weil dafür ist die Garmin-App ziemlich gut zu gucken, Analyse, was sind meine diese Cycling Dynamics, diese Tretbewegung und so, das kann man da ziemlich gut sehen, dafür lohnt es sich. Ansonsten gucke ich da nie rein, ansonsten gucke ich halt nur zu Komoot und Strava. Benutze halt Garmin nur als Datenschicker, als Datenzwischenbereich. Also meine beiden Sachen habe ich jetzt gesagt. Großes Display wichtig, gute Ablesbarkeit und lange Akkulaufzeit. Und das sind natürlich jetzt auch wieder Punkte. Das kann ich ja spoilern. Wir haben ja gar nicht darüber gesprochen. Wir können ja sagen, natürlich bin ich heiß auf das neue Gerät, weil es soll ja
50% mehr.
Soll ja halt noch mehr Akkulaufzeit haben und
dein Gerät
ist unschlagbar dann.
Das braucht denn, kauft das einmal, lädt es auf und es wird nie wieder neu aufgeladen.
Ja, da kommen wir jetzt ja noch zu dem Solargerät, ob das denn auch so ist. Aber wichtig ist erstmal, in jedem Fall entscheide ich mich auch, das kann ich jetzt ja spoilern, das ist auch nicht, wird ja da nicht bezahlt vorher. Ich nehme das neue Gerät, weil zwei Sachen offensichtlich wirklich wichtig sind für mich. Es ist noch besser ablesbar. Also dieser, wie nennst du das immer, Typografie, und die Zahlen, dass die größer sind. Ja, alles, was größer ist und was ich besser lesen kann, gibt für mich gleich 100 Pluspunkte. Und dann der Rest, selbst wenn es weniger Akkulaufzeit ist, würde ich wechseln, weil besser ablesen ist für mich key. Also ablesen ist für mich wirklich wichtig.
Ja. Und
das ist, deswegen habe ich ja.
Hab ich im Video auch gesagt, das Allerwichtigste bei jedem Tacho, auch im Auto, ist ja, ablesen, dass du schnell erfassen kannst, was draufsteht, wenn du was
sehr gut, willst. Sehr löblich dein Video. Also es gilt ja für mich auch, dass es noch wichtiger als Akkulaufzeit ist. Deswegen ist auch der Karoo bei mir, ich finde den ziemlich, also nennen wir diese Serie hier, Sendung hier Ansichtssache? Es ist Ansichtssache. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, das stört mich, das Display. Aber so ist die Welt nun mal. Ich finde es richtig gut.
Das also. Witzige ist ja, ich habe ja zu allen Geräten ausführliches Video gemacht. Zum Bolt V2, zum Roam gibt es eine dreiteilige Serie, also auch immer so 45-Minuten-Video.
Aber ist doch richtig so.
Karoo 2 auch. Und es kommen immer wieder Leute und sagen, Mensch, danke, dass ich deinetwegen den Karoo 2 gekauft habe, zum Beispiel. Das Gleiche aber auch, danke, dass du die Wahoo-Videos gemacht hast. Ohne dich hätte ich das ja nie kennengelernt, wie geil der Wahoo ist. Ja,
aber ist doch schön.
Und freuen sich richtig, das gekauft. Und das ist ja das auch, da passt für jeden Topf passt ein Deckel. Und bei Garmin ist es jetzt ja auch, jetzt bin ich ja mittlerweile schon seit längerem geoutet, auch wenn es noch nicht jeder mitbekommen hat, als Garmin-User. Mal gucken, ob da nach dem Video auch einer kommt. Mensch, danke, dass du den 1040 so vorgestellt hast, habe ich jetzt gekauft. Ein ganz großes Fazit für mich ist ja, dass es auch eine Typsache ist. Wenn ich wirklich mich wenig mit einem Gerät beschäftigen möchte und wenig Stress haben will, dann muss ich in Wahoo oder vielleicht sogar den Karoo, finde ich auch noch relativ einfach. Aber Wahoo ist schon das am einfachst bedienbare. Anschalten, im schlimmsten Fall schlägt der schon Datenfelder vor, kurz mit der App synchronisieren, kurz mit Strava verbinden, dann läuft das Ding einfach. Muss man sich nie wieder drum kümmern und man
findet die. Ich würde mal sagen, Freitag gekauft, am Sonntag beherrscht das Gerät.
Ja, genau. Und das ist Nachteil und Vorteil zugleich bei Garmin. Du hast das vorhin versprechermäßig gesagt mit dem Connect IQ. Connect IQ ist ja die Möglichkeit, fremde Hersteller-Apps aufs Gerät draufladen zu können. Das bietet ja meines Wissens kein anderer Fahrradcomputer auf dem Markt.
Das ist wiederum sehr, sehr gut, nutze ich gar nicht so intensiv.
Es ist auf der einen Seite sehr geil, auf der anderen Seite ist es auch ein riesiger Zeitfresser und man muss sich richtig auskennen, um da nicht irgendwelche Fehler zu machen. Und die App, wenn du die Garmin Connect App für holprig hältst, die Connect IQ App oder überhaupt Connect IQ Apps zu installieren und einstellen und die Datenfelder da einzutragen, das ist wirklich schlimmer als der Sand im Schlaubetal. da rutschte wirklich aus. Und das ist aber auch gleichzeitig. Ich habe jetzt eine App gefunden, habe ich das hier aufgeschrieben? Habe ich wahrscheinlich nicht aufgeschrieben. Steht in den Shownotes von meinem Edge 1040 Video, dann kriegt das wenigstens noch einen Klick von euch, wenn ihr da reinklickt. Ich glaube, Mike Bike Lights heißt es oder Mike irgendwie sowas. Da gibt es wirklich, habe ich hier schon mal erwähnt, eine App, wo ich sagen kann, also wo ich das Varia in dem Sinne hacken kann. Also auch das deutsche Varia funktioniert damit. Das kann ich hacken und sagen, Licht geh bitte immer erst dann an, wenn ein Auto kommt.
Genau, und das spart dann wiederum Akku beim Licht.
Dann kann ich halt 10 bis 12 Stunden den Varia nutzen, der sonst nach 9 oder nach 7 Stunden leer wäre. Das hat mich aber 2 Stunden Rumprobiererei mit deren Programmierer. Also da bin ich auch auf den App-Entwickler angewiesen. Der hat dann so eine Plattform, wo man so einen Code sich irgendwie rausnehmen muss und dann probierst du. Dann gehst du wieder, also nimmst diesen Code, programmierst den in dein Varia. Lass mich das noch.
Nee, machen wir.
Und dann gehe ich raus, warte bei mir in der 30er-Zone, dass endlich ein Auto kommt, gucke, hat das jetzt auch geklappt? Scheiße, Licht bleibt an.
Gut, da kann der Entwickler rein? Jetzt nichts dafür.
Doch, also es ist halt einfach kompliziert zu programmieren und ich bin ja nun gar nicht so EDV-Undings. Und wir haben das im Discord gehabt, haben Leute diese App ausprobiert, haben es auch nicht hingekriegt. Und irgendwann habe ich dann, und habe es leider vergessen, was ich gemacht habe, aber irgendwann musste ich noch einen zweiten Filter hinzufügen, dass überhaupt ein Auto kommt und so weiter. Ne? Und dann okay. Irgendwann geht das, aber das sind Dinge, die sind Vor- und Nachteil zu leicht. Das ist halt schmerzhaft, das einzurichten. Aber wenn du es dann erstmal hast, hast du ein Datenfeld, wo du einstellen kannst, auf Smart stellen, macht er das Licht nur an, wenn das Auto kommt. Du kannst das Ding komplett ausmachen. Du hast halt wirklich ein Touchscreen, wo du sagen kannst, an, aus, sonst wie. Also noch, du kennst das Runterswipen, an, ausmachen, Licht geht schon vorher. Mit der Connect IQ App hast du wirklich eine Datenseite, wo du das alles einstellen kannst. Wie geil das ist. Oder dieses, was wir schon mal hatten, dieses My Traffic Light oder wie das heißt.
Genau.
Du kannst hinterher gucken, wo dich Autos überholt haben und wie schnell
welcher
die waren.
Welcher Geschwindigkeit.
Und ich habe so ein schönes Tacho-Datenfeld und noch so eins, wo man auf der wenn man die Kartenansicht hat, unten 6 Datenfelder anzeigen kann und so weiter. Also es ist halt schmerzhaft, das einzurichten, aber es ist auch irgendwie geil, dass man sich das Gerät komplett individualisieren kann, was wiederum richtig cool ist. Also es ist so ein lachendes und weinendes, also so wie du sagst, 50-50, ne?
Genau, wirklich 50-50 und du hast auch recht mit der Typsache. Das ist ja genau so, sonst würden ja alle Leute das gleiche Auto kaufen. Der eine kauft eher den Kombi, der nächste kauft eher ein Coupé und der nächste sagt, ich brauche so ein Van-Riesending. Und so ist das mit den Geräten auch. Wenn man diese IQ-App, was der Ingo jetzt gerade beschrieben hat, ich wollte dich nur bremsen, mach doch ein extra Video davon. Also ich verstehe deine Emotionen, aber cooler ist ja, wenn du genau deinen zwei...
Wir müssen die Zeit vom Podcast hier vollkriegen,
deswegen damit du
muss
die
ja Geschichten erzählen.
Viel cooler ist ja, dass du die ganzen Misserfolge und deine Schritte dokumentierst, dass die anderen das halt, dann brauchen die halt nicht 2 Stunden dafür, sondern schreib genau rein, dann ist es halt ein sehr, sehr nerdiges Video. Du hast ja recht, aber es reicht, wenn man natürlich den Leuten klar gibt, man kann das machen, man muss das nicht machen. Ist man so ein nerdiger Typ, der sagt, ich hätte ganz gerne diese Funktion gemacht, dann ist der Garmin prädestiniert. Es gibt ja auch Leute, die sich reinknien und viel rumbasteln und denen das ja auch viel Freude macht. Also es ist ja nicht nur, dass es Leute auch belastet, sondern es gibt ja auch Leute, die haben da richtig Bock drauf zu experimentieren, ein bisschen selber zu programmieren. Dann ist definitiv das Gerät das Richtige. Du musst es ja auch nicht machen. Zum Beispiel brauche ich das mit dem Varia, mit dem Datenfeld nicht. Für mich reicht das, dass ich runterswipe und sage Licht an, Licht aus. Also ich bräuchte jetzt nicht noch ein Step on top. Machst du ein Video, dass ich das innerhalb von 15 Minuten eingestellt kriege, mache ich das vielleicht. Aber ich setze mir ja auch nicht 2 Stunden hin. Ne, da mache ich
naja, das Problem ist, ich bin ja, bei mir schlagen ja 2 Scherzen. Ich bin ja,
Scherzen?
2 Scherze schlagen
Thema
bei mir.
Thema Versprechen.
Genau. Und ich mag das ja, wenn Dinge einfach funktionieren.
Genau.
Auf der einen Seite, dann habe ich das mit, oder das Problem ist ja auch, wir veröffentlichen alle 2 Wochen einen Podcast und dann schreibt einem Kunden, netter Kunde, was, Mensch, ihr seid doch so Varia-Fans, guck mal, ich habe hier so eine App, mit der kann man dem Varia sagen, dass das und das. Und man kann das so ein bisschen hacken. Und dann war das Interesse, habe ich die 2 Wochen liegen gelassen, die E-Mail. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ach komm, jetzt gucke ich mir das mal an. Mhm. Wenn ich dann erstmal angefangen habe, dann höre ich ja natürlich nicht auf, bis ich es geschafft habe. Das ist das große Problem. Wenn ich gar nicht, so wie du, sage, ach, ich fange gar nicht erst an, verplemper. Aber wenn ich dann schon eine halbe Stunde dran saß, dann muss es auch klappen. Na, sonst wäre die halbe Stunde auch schon umsonst gewesen.
Na, das verstehe ich, was du. Ich glaube, das hat vielleicht jeder in seinem Bereich. Also, jetzt ist mein Bereich jetzt momentan von Fahrradcomputer auf Tischtennis geswitcht. Und das ist ein gutes Beispiel. Du wirst dich gleich wundern, warum ich das sage. Aber ich habe ja nur begrenzte Zeit in meinem Leben, mich mit Themen zu beschäftigen. Und jetzt kann ich diese Zeit, weil es mich total umtreibt und nichts Besseres zu tun habe, wäre ich wie du. Oh, finde ich, möchte ich lösen das Problem und da bin ich genau gestrickt wie du, dann möchte ich nicht aufgeben, wenn ich nach 10 Minuten nicht zum Erfolg komme. Aber jetzt gibt es diesen neuen Sport, weil du das immer sagst, mache ich das jetzt absichtlich mit Tennis. Ich habe jetzt halt, dadurch, dass die Kinder jetzt nun aufgeholt haben mit Tischtennis, bei uns ist jetzt halt Tischtennis eine Sache. Ach nö, jetzt habe ich ja viel mehr Bock, so Belege selber auszuprobieren und kleben und so. Ja. Das hat ja gar nichts mit Fahrradfahren zu tun, aber... Was das Nerdige angeht, natürlich kann ich auch ins Geschäft gehen und kann einen fertigen Tischtennisschläger kaufen, da sind die Belege drauf und alles ist gut und dann kann ich mir einen besseren Tischtennisschläger kaufen und so, aber ich kann ja auch sagen, ach, die Belege sind Mist jetzt hier bei diesem einfachen Schläger, die mache ich mal runter und also für was man sich jetzt begeistern kann, das sollte nur ein Beispiel sein, der nächste macht das dann mit Weinverkostung oder mit total absurden Dingen oder irgendwas zu optimieren im Auto oder beim Tauchen oder beim Spaziergehen. Jeder hat einen Bereich, wo er sagt, oh, da gehe ich mal in die Tiefe. Wenn du aber nicht in die Tiefe gehen willst bei Fahrradcomputern, hast du ja recht. Dann bist du der Typ für Wahoo. Ja. Dann
also
bist du der Typ für Wahoo.
Es kann gut sein, es war natürlich für mich interessant, da rum zu experimentieren, weil ich auch im Hinterkopf hatte, das wäre natürlich das Hammer-Video. Also einfach, das wäre ein Hammer-Content-Video oder überhaupt ein Hammer-Ding, das mal bei weil ich habe auch bei YouTube nichts gefunden, auch nicht auf Englisch, wo man sagen würde, das wäre noch ein Video, wo man sagen könnte, das interessiert bestimmt viele, viele andere. Und da habe ich dann gesagt, okay, das ist dann so ein bisschen dieser berufliche Hintergrund. Wenn jetzt ein Kunde mal kommt und sagt, oder hat das gleiche Problem, er fährt 10, 12 Stunden und möchte, dass das Varia 10, 12 Stunden läuft, ist das ja die Lösung. Und trotzdem sichtbar zu sein, dass es angeht, wenn das Auto kommt.
Ne, genau, im dunklen aber Wald. Das sind jetzt auch noch, wir müssen ein bisschen den Mehrwert noch hier auch geben. Das ist natürlich toll, wenn du in dem System Garmin bist. Du hast die Garmin Head Unit und du hast das Garmin Radar Varia. Viele Leute können gar nicht folgen, was wir sagen. Aber das Garmin in Deutschland, das kann man halt nicht blinken lassen. Offiziell ist das halt verboten in Deutschland, dass da hinten ein Rücklicht blinkt. Und wenn das Garmin-Radar dauerhaft leuchtet, verbraucht es relativ viel Strom für die Beleuchtung. Und du willst ja den Haupteffekt nicht nur als die Beleuchtung haben, sondern auch, dass diese Radarfunktion da ist und dich vor Autos warnt. Und bist du in dieser Welt Garmin, kannst du halt einfach, ich möchte nur noch mal den Leuten, die gar nicht wissen, wovon wir reden, erklären, worum es geht, dann kann man halt ganz einfach am Garmin-Tacho die Funktion machen, schalte das Licht aus. Das geht dann auch bei dem deutschen.
Karo kann das, glaube ich, mittlerweile auch, habe ich gehört.
Genau.
Wahoo nicht.
Genau. Und da sind dann so die kleinen Fallstricke, wo man sagt, okay. Und zu Karo und Shimano haben wir nachher ja auch noch ein paar Fallstricke, wo man sagt, wow, das ist, da reden wir gleich noch drüber danach. Ja, aber deswegen machen wir den Podcast, um so ein paar Randinformationen zu geben, was jetzt ja viel wichtiger noch ist.
Wir sind beim 1040 noch gar nicht
angekommen. Wir sind beim 1040 angekommen. Das heißt, was hat der 1040 jetzt für Features, die wir richtig gut finden? Also ich glaube, das gilt dann für beide für uns. Die Ablesbarkeit ist nochmal wirklich besser geworden.
Ja, muss man nochmal dazu sagen, für die das Video vielleicht noch nicht kennen. Man hat jetzt auf der Datenseite breitere Zahlen, größere Zahlen, zum Teil ein geändertes Layout, dass das Watt nicht mehr dahinter steht oder das BPM dann ein bisschen kleiner ist. Und was ich einen ganz interessanten Move finde, haben sie ein bisschen Copy-Paste vielleicht auch bei Wahoo gemacht. Die Bezeichnung der Datenfelder, wo dann steht Trittfrequenz, Geschwindigkeit,
Temperatur,
die haben sie jetzt voll in Großbuchstaben gemacht. Das heißt, sie mussten nicht mehr Platz aufwenden, um die Beschreibung zu machen, aber dadurch, dass sie in Großbuchstaben sind, ist es besser lesbar, weil halt einfach normalerweise ist der erste Buchstabe immer groß, aber der zweite ist ja klein. Der ist jetzt auch groß und je weiter man weg ist, desto glücklicher ist man, dass der zweite und dritte und vierte Buchstabe auch groß ist, besser ablesbar. Und das ist wirklich signifikant. Ich finde ja das Display mit den 10 Datenfeldern ja sowieso schon ultra gut ablesbar beim Edge oder bei dem großen 1030 oder bei der 10er-Serie. Hochinteressant wird das natürlich auch für den 830 oder 840, wenn er dann mal kommt, wenn da die Typografie auch kommt. Ne?
Ja.
Leider, das können wir schon mal sagen, bevor ich das vergessen zu sage, habe ich explizit nochmal nachgefragt, 1030 und auch 830 und so werden diese Software so nicht bekommen mit der neuen UI. Also das ist leider, also mit der neuen Bedienoberfläche, das ist leider dem neuen Gerät vorbehalten.
User Interface,
ja.
Gut.
User Interface ist aber auch Englisch.
Stimmt.
Deswegen habe ich Bedienoberfläche gesagt. Man schweift zu sehr ins Englische ab.
Ja, man tappt da immer wieder rein. Ja. Ne? Ja. Okay, pass auf, was wir noch den Leuten mitgeben sollten, definitiv. Das ist ja, haben wir am Anfang, glaube ich, nur relativ kurz gemacht, dass es den 1040 jetzt in zwei Varianten gibt. Einmal mit so einem zusätzlichen Solarstreifen. Also ich kann das jetzt hier nur bedingt erklären. Der Garmin ist ja nicht randfrei. Und da an dem Rand hat man dann im Prinzip Solar.
Hauptsächlich oben und unten.
Und das, was wir, glaube ich, beide, ich konnte es nicht verifizieren und ich weiß nicht, ob du das schon verifiziert hast, und da wir ja ein Vorabgerät haben, weiß ich nicht, ob das vielleicht auch nicht Produktion ist. Ich weiß es wirklich nicht, wie viel man bei gutem Sonnenlicht einfach dazu gewinnt durch Sonnenlicht, wie viel Akku man dazu gewinnt. Jetzt nochmal zum Aufräumen. Der 1040 hat ja schon noch mehr Akkulaufzeit als mein 1030 Plus.
47,8% mehr. Ist tatsächlich so.
Und das ist ja schon, ihr habt ja schon gehört, ich beschwere mich ja eigentlich gar nicht mehr über die Akkulaufzeit.
Aber sagt die Zahl nochmal, 35 Plus. Stunden statt 24 offiziell.
Genau.
Und das muss man Garmin lassen. Das war früher übrigens nicht so vor fünf, sechs Jahren.
Genau, jetzt passt das aber.
Sie geben die bessere Akkulaufzeit eher schlechter an als besser. Also sie nehmen eher ungünstigere Bedingungen an. Das heißt, in ihrer eigenen Berechnung nehmen sie mehr Sensoren, mehr Lichthelligkeit vom Display, als der normale User eigentlich macht.
Genau, und der Solar soll nochmal 10 Stunden, korrigiere mich, soll nochmal 10 Stunden mehr haben, soll 45 können.
Der kann aber nicht, also der kann auch nur 35 Stunden und bei so, ich weiß nicht, ob man irgendwo in der Fußnote die Berechnung kriegt. Also der hat keinen größeren Akku drin. Das ist wichtig zu wissen.
Ja, aber diese 10 Stunden sollst du durch das Solarfeld ja
genau,
gewinnen.
Du könntest 10 Stunden, und da besteht, würde ich sagen, kommunikationsmäßig müsste man nicht 45 schreiben, sondern man müsste auch 35 schreiben, 35 plus mögliche 10.
Plus eventuell 10.
Genau.
Und das ist das, was wir beide gar nicht verifizieren können. Ja, weil wir ihn einfach nicht lange genug testen konnten, wie viel da durch die Solarsache reinkommt. Also beide Geräte haben, ich wüsste jetzt aktuell nicht, ob ich den 1040 sage, der reicht mir, oder den 1040 Solar nehme. Stand heute wüsste ich es tatsächlich ehrlich gesagt nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, wenn ich den Solar nicht nehme, der kostet immerhin 150 Euro mehr. Ich bin ja jetzt schon sehr zufrieden mit meinem 1030 Plus. Wie oft soll ich das noch sagen? Also von daher werde ich mit dem 1040, was die Akkulaufzeit angeht, nicht enttäuscht sein. Ja. Im Gegenteil.
Also die, wie gesagt, also ich würde denn auch, ich würde beide einfach jetzt sagen, beide können 35 Stunden. Und beim 1040 Solar, ich habe es geschafft bei einer Probefahrt. 1:50 war das Gerät an. Ich habe aber auch viel am Gerät rumgespielt. Also da bin ich nicht nur gefahren. Also es war dann die nicht die bewegte Zeit, sondern die Gerät-Anzeit. Und dann stand es auch mal in der Sonne natürlich ganz praktisch. Da hatte ich 60% Intensität, die ich nutzen konnte, und habe 30 Minuten gewonnen. Das zeigt dir das Gerät im Display auch an, was eigentlich auch ziemlich geil ist, zu sehen, das geht ja Minuten über Minuten hoch. So, bei einer zweiten Fahrt, wo es bedeckter war, habe ich mal 5 Minuten oder 10 Minuten in 2 Stunden gewonnen. Also es ist nicht immer so,
dass es ist schon wirklich wichtig, dass es praller Sonnenschein ist, ne?
Ja, es muss die Sonne scheinen. Du, in dem Augenblick, wo du dein Oberkörper abschattet, das Gerät, ist schon keine Sonne mehr auf dem Gerät. Das heißt, es ist so ein Mix, und ich kann mir vorstellen, dass die 10 Stunden werden nicht übertrieben sein, die sie darstellen. Die 10 Stunden sind realistisch, aber auch nur dann würde ich sagen, wenn du das Gerät im Sommer bei Tageslicht fährst, möglichst, also diese 35 Stunden, die du hast über den Akku, sollten möglichst bei Tageslicht und zumindest wechselhaftem Wetter sein. Na, wenn es so ein Regen, also das weiß ich von meiner PV-Anlage, da habe ich ein ganzes Dach voll Solarzellen, regnet es, kommt selbst bei einem ganzen Dach nichts durch. Ne? Das heißt, da auf so einem Gerät auch nicht. Du musst zumindest, wenn du einen bewölkten Himmel hast, und manchmal sieht man ja die Sonne da so durchscheinen, dann kommt ein bisschen Intensität rein. Fährst du die 35 Stunden als Ultracyclist und fährst auch, was weiß ich, in einer Gegend, wo es nicht den ganzen Tag hell ist, und du hast vielleicht ab 20 Uhr ist es dunkel und bis morgens um 4 bleibt es dunkel, hast du ja schon wieder 10 Stunden oder 8 Stunden verlorene Zeit, wo es nachts dunkel ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es um helle 35 Stunden und helle 10 Stunden geht. Das heißt, es ist, so habe ich es auch im Video gesagt, so ein kleines Quäntchen, was funktionieren kann, aber auch eben nicht. Und dann war mein wichtigster Test, den ich gemacht habe, wie, wenn ich jetzt das Kabel für 10 Minuten anschließe, wie viel Akku kriege ich dann rein? Und das waren 10% in meinem Fall. Und ich war schon auf der Akkuseite, wo es langsamer lädt. Akkus laden immer, je höher du kommst, ab 80% wird es signifikant langsamer, als jetzt, wenn du bei 20, wenn ich wahrscheinlich bei 20% aufgeladen hätte, ich wahrscheinlich 13% gehabt, bei 70 auf 80 waren es halt 10%. Dann habe ich, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, habe ich gestern Abend, bevor ich das Video dann fertig geschnitten habe, habe ich nochmal ausgerechnet, wie viel mal schneller ich lade mit einem Kabel gegenüber meiner schönen Fahrt, wo ich diese 60% Intensität mit den 30 Minuten in 2 Stunden geschafft habe. Mit dem Kabel bin ich am Ende 210 mal schneller. Also richtig, also wenn ich mich da nicht komplett verrechnet habe. Die Rechnung seht ihr im Video. Ich habe das alles mal so aufgeschrieben.
Und was ich dir noch nicht erzählt habe, ich habe heute einen Feldversuch gemacht. Ja. Also ich war ja hier schon relativ früh in unserem neuen Studio.
Ja.
Und dann, weil ich ja, ich muss mich sortieren, vor langer Zeit habe ich mich damit beschäftigt, dass ich ganz gerne auf meiner nächsten Fahrradtour, auf meiner nächsten großen Tour, ein Solarpanel mitnehmen möchte. Weil tatsächlich ist der Garmin ja gar nicht mein Problem, sondern die GoPro-Akkus aufzuladen oder das Telefon aufzuladen.
Ja, ja.
Die GoPro-Akkus, die gehen, da kannst du zugucken, das weißt du ja selber, aber ja, das möchte ich den Zuhörern hier noch mitgeben. Die gehen halt schon ganz schön runter und wenn man Videocontent produziert, ist das schon nicht gerade unwichtig, dass der Garmin, dass die GoPro Strom hat oder die Insta360 oder das Telefon. Die verbrauchen halt relativ viel Strom und jetzt haben wir so eine schöne Skandinavien-Tour im Sommer vor und ich möchte mich nicht nur auf, da gibt es eine Tankstelle, dann mache ich Pause und dann mache ich kurz da, frage ich an der Tankstelle, ob die mir Strom geben. Und dann wollte ich jetzt halt ein bisschen autarker sein. Und dann habe ich mich mit der Thematik beschäftigt, okay, welches Solarpanel kann ich denn vom Gewicht und von der Größe für so eine Bikepacking-Tour mitnehmen? Und dann hatte ich mich für ein so ein mittelgroßes entschieden von Anker, das so groß ist, dass ich es notfalls auf dem Rücken auch transportieren kann und dass es mir meine Powerbank voll macht. Und das hatte ich gar nicht getestet. Ich habe es einfach nur gekauft und hatte keine Zeit, es zu testen. Und jetzt, als ich wusste, es kommt der Garmin mit Solar, dann habe ich dann gesagt, na okay, in jedem Fall teste ich mal beides. Meinen 1030 Plus mit natürlich jetzt ein unfairer Vergleich, aber ich nehme jetzt dieses 3x7 Watt Panel von Anker, also es hat 21 Watt und ist ein bisschen größer als DIN A4, vielleicht doppelt so groß wie DIN A4. Und gucke mal, bei so bewölktem Wetter habe ich heute das gemacht, heute Mittag habe ich das gemacht, also ich habe es von 9 bis 12 Uhr geladen und vergleiche das jetzt mal einfach nur, weil wir jetzt das Thema Solar haben mit Fahrradtacho. Ja, ist das denn, weil ich sowieso das mitnehmen will, um das Telefon zu laden und so, vielleicht reicht es mir ja auch, um den Garmin voll zu machen. Natürlich reicht es für den Garmin, aber ich wollte halt einfach mal die Geschwindigkeiten, die du sagst, auch mal testen. Und das kann ich jetzt ja hier leaken. Matze war auch da, wir haben es sogar auf Kamera aufgenommen, weil ich nicht wusste, was passiert. Mein Garmin hatte 79% Akku, 9 Uhr morgens dran geklemmt, es war bewölkt, da war noch nicht richtig viel Sonne. Ich habe es auch nicht nach draußen gemacht, ich habe es einfach auf die Fensterbank gelegt, also Fenster auf und draufgelegt. Aber war bewölkt und dann bin ich weggegangen und um 12 Uhr war halt, bin ich wieder hingegangen. 3 Stunden später war er voll.
Du weißt aber nicht, wann er voll gegangen ist.
Genau, er hätte ja auch schon nach 1,5 Stunden voll sein können. Das weiß ich nicht, weil ich habe gearbeitet. In jedem Fall hat das Solarpanel mit den 21 Watt, dass mein Akku 20% voll gemacht bei meinem 1030, wahrscheinlich schneller als 3 Stunden, ich weiß es aber nicht. Was natürlich cool ist, denn in meiner reellen Anwendung im Sommer, wo wir gerade bei der Sommertour sind, versuche ich ja irgendwie 18, 19 Uhr am Campingplatz zu sein oder da, wo ich dann halt Pause mache. Ja, und dann brauche ich noch nicht mal das Solarpanel zwischendrin auf meinen Rücken schnallen oder irgendwas. Dann kann ich auch einfach das Panel ausrollen und nochmal 2 Stunden abends zwischenladen. Eigentlich ja gar nicht für den Garmin, weil der Garmin macht es ja sowieso. Also eigentlich eher.
Das ist ja das. Das Kabel, was du mitnimmst, ist ja eher für Smartphone und den
genau,
ganzen anderen Scheiß,
den du laden musst. Genau, es ist ja eher für den anderen Kram, genau. Ja. Also tatsächlich ist es dann so, dass ich mich jetzt dann einfach total super fühle. Du, dann mache ich das, tatsächlich lade ich gar kein Gerät damit. Ich lade einfach die Powerbank abends und morgens. Lass doch laufen. Also auch wenn du morgens nicht gleich um 7 Uhr losfährst, da hast du ja zumindest noch mal ein bisschen Licht. Ja, und da bin ich jetzt sehr, sehr, sehr positiv überrascht, dass Solarpanel von, es gibt da so 2, die man im Internet sieht, die Leute immer kaufen. Das eine hat 28 Watt, also 4x7. Alles ja 4x7, ja. Und das hat jetzt 3x7. Und das ist aber wesentlich größer.
Das ist auch dein Pick für heute, ne?
Das ist auch mein Pick für heute.
Ich verrate noch nicht, wie es heißt.
Ich verrate noch nicht, wie es heißt. Und bin halt jetzt nach diesem Test von heute Mittag mega zufrieden.
Ja.
Aber jetzt habe ich den Faden wieder, Entschuldigung.
Aber
es hat ungefähr 100 Euro gekostet. Die meistens liegen die so zwischen 70 und 100 Euro, diese kleinen Panels. Und tja, wenn ich das jetzt wieder sehe, ist auch wirklich ein gutes Argument zu sagen, du, ich nehme so ein Solarpanel sowieso mit für meine anderen Geräte, wenn ich jetzt ein Bikepacker bin, ne? Und nicht Rennradfahrer sind. Ich denke, dass für den ganz, ganz klassischen Rennradfahrer, der 4, 5, 6, 7 Stunden oder vielleicht mal eine lange RTF fährt oder so, der bräuchte nicht das Solargerät.
Der kann auch mit dem Karoo fahren.
Der kann auch, Entschuldigung, genau richtig. Der hat aber das Thema nicht.
Also was letztendlich ganz, ganz wichtig ist, und zumal ich mich ja privat mit Solar viel beschäftigt habe, weil es bei mir jetzt auf dem Dach auch oben drauf hängt, ist ja das Wichtigste an Solar für mich ist ja, möglichst autark von den Stadtwerken zu sein. Und das kriegt man, wenn man ein groß genuges Dach hat, auch irgendwie hin. Und man braucht einen Zwischenspeicher, damit man nachts irgendwie mit über den Akku leben kann. Das wäre bei der Bikepacking-Tour die Powerbank. Und das ist etwas, was auch richtig Spaß macht. Und man guckt auf seine App und sieht, wie viel Strom kommt rein und so. Es ist ja wirklich wie so ein kleiner Sport auch. Deswegen war es so mit dem Solargerät auch so schön zu sehen, so und so viele Minuten habe ich gewonnen. Am Anfang dachte ich erst, es wären Stunden. War ich schon ganz begeistert. Aber dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Jetzt eine Stunde schon dazu. Da dachte ich, das wäre so ein Predict, wie viele Stunden man dazu kriegt, während man fährt. Aber es waren dann leider nur Minuten. So, jetzt hast du mit deiner beschriebenen Lösung, mit dem 21 Watt Netzteil, das, was ich auf dem Dach habe, hast du jetzt auf dem Rücken. Was ich im Keller stehen habe, nämlich den Zwischenspeicher,
ist meine Powerbank.
Ist deine Powerbank.
Ist das gleiche System, nur mobil.
Das gleiche System. Du könntest die Powerbank umgehen und direkt in den Garmin laden. Das ist gar nicht clever. Doch, manchmal schon. Das ist das, was wir tagsüber machen, indem wir den Ofen anmachen und der Strom kommt direkt aus der PV in den Ofen, weil den Akku kann ich auch noch später laden. Der muss ja auch nicht immer voll sein. Das heißt, bei uns ist ja Priorität, beziehungsweise Strom, wenn du dich damit befasst, wir haben ja auch das Elektroauto. Strom vom Dach direkt ins Elektroauto ist viel, viel schlauer als Strom vom Dach in den Akku und dann ins Elektroauto. Verstehst du?
Verstehe ich schon.
Verliere ich ja auch was am Ende des Tages. Das heißt, wenn du irgendwo knapp mit deinem Smartphone bist, dann lieber direkt Solar direkt ans Smartphone anschließen.
Wenn du richtig Feuer hast, ja. Wenn da die Sonne auch richtig steht.
Es sei denn, ein bisschen Unterschied macht die Powerbank schon, weil du kannst sie wahrscheinlich gleichzeitig laden und entladen. Dann ist es ja so ein Zwischenpuffer auch noch und du kriegst dann schneller was ins Smartphone.
Ganz richtig.
Ne, während ich ja vom Dach, genau, das ist das Problem, du kriegst nur 21 Watt, könntest aber vielleicht mit 90 laden. Ich krieg vom Dach sowieso immer mehr als der Akku kann gar nicht so viel entladen. Also der Akku ist bei 5000 Watt ist da Sense, mehr kann der nicht abgeben. Das Dach könnte im Idealfall bei uns 11 am Stück.
Hast du nicht 14 gesagt?
Nee, 14 speichern, aber nur 4,5 gleichzeitig abgeben. Okay. Und das ist so, das heißt, das ist letztendlich das komplette Äquivalent. Und das ist der große Nachteil an diesem, also ich will Garmin nicht schlecht reden, weil es kommt dafür, dass die dieses kleine Fleckchen Solar nur auf ihrem Gerät haben, kommt da relativ viel an. Aber es ist am Ende nicht annähernd an autark zu denken. Also einen halben Tag das Ding in die Sonne, also der lädt ja auch, wenn du ihn ausschaltest, einen halben Tag den in die Sonne zu legen, bringt dir 2% Akku.
Das wissen wir noch nicht genau.
Also naja, Test war 2% ja, Vorserie, aber lass es vielleicht 3 oder 4 sein.
Nein, da würde ich mich gegen wehren wollen. Da würde ich doch gerne 10 Tests machen und nicht nur einen.
Ja, aber ich habe es von Garmin bestätigt bekommen.
Ja, da wäre ich doch vor.
Also ich habe bei Garmin, habe ich das gesagt, du, kann das sein, dass da nur 2% am Nachmittag kommen? Ja, das kann sein. Also die Info
habe ich. Da würde ich gerne trotzdem auch nochmal meinen eigenen Feldversuch machen, mit einfach, weil es auch, das macht dann wiederum Spaß und ist ja auch nicht aufwendig, muss man
sagen. Ja, einfach in den Garten legen. Aber genau. Auch da ist es schon wichtig, mit dem Winkel in die Sonne legen. So wie das.
Er zeigt es dir ja sogar auf dem Display an, wie du am besten hinlegst.
Ja, das ist, wenn du ihn gerade hinlegst, deswegen sind Solardinger, man sieht ja auch die Solar, wenn man auf der Autobahn fährt, manchmal so rechts, die sind immer schräg. Wir müssen halt schon irgendwie in die Sonne zeigen, möglichst. Und das in Südposition. Also das ist ultra spannend. Und wenn man sich dann klar macht, okay, man kann 10%, also wenn man sich dann klar macht, ich habe das dann ausgerechnet, bei einer 10-Stunden-Fahrt mit diesen 60% Intensität hätte ich wirklich 2,5 Stunden dazu gewinnen können.
Und das ist dann wieder signifikant.
Und das ist auch ungefähr das, was Garmin sagt. fahre ich am nächsten Tag wieder 10 Stunden, am übernächsten Tag wieder, dann habe ich 30 Stunden, dann habe ich schon 7,5 Stunden, habe vielleicht noch einen richtig sonnigen Tag dazwischen gehabt, dann fahre ich noch 5 Stunden, die ich fahren kann. Also die 35 Stunden, die ich fahre bei Sonnenlicht, sind realistisch 10 Stunden, die ich dazu tanken kann. Die Betonung liegt halt leider auf kann und das Gerät wird nie in der Prozentzahl nach oben gehen. Es wird halt nur langsamer entladen.
Ja, genau.
Und das ist etwas, was man sich klar machen muss, wo man sagen kann, und wenn man dann sagt, 2,5 Stunden pro Tag kann ich gewinnen, aber in 10 Minuten stecke ich ans Kabel und krieg 3,5 Stunden Fahrzeit raus.
Again, das ist die falsche Denkensweise. Das ist ja, wenn ich die Powerbank sowieso dabei habe, wenn ich sowieso im Hotel bin oder am Campingplatz bin mit einer Steckdose, brauchen wir darüber nicht reden. Das ist ja absurd. Dann nehme ich immer das Kabel. Dann nehme ich ja immer das Kabel. Es ist ja wirklich die Denkensweise, ich bin jetzt ziemlich Outback-mäßig unterwegs und ich habe keine Powerbank dabei und ich verlasse mich einfach darauf, dass ich nochmal diese 10 Stunden geschenkt kriege.
Ja, und das ist tatsächlich das größte Problem, ist die Wettervorhersage.
Ja.
Ne? An dem Ding. Also ist tatsächlich so.
Ich würde das Fazit für mich so sehen, ich werde mit beiden Geräten glücklicher, was die Anzeige angeht. Sonst nicht, glaube ich. Aber was die Anzeige angeht, ich werde gerne bei beiden Geräten noch die längere Akkulaufzeit mitgeben. Und ob ich jetzt bereit bin, 150 Euro mehr auszugeben, damit ich, wie nennst du das immer? Top-Notch oder
ja, ja.
Ende der Fahnenstange, sage ich auf Deutsch.
Ja, du bist halt einfach on the edge, was die Technologie
genau,
angeht.
Genau, dann so würde ich das Fazit ziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Geld nicht ausgeben müsste, dass das ohne Solar für mich reichen würde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit meiner...
Mit deinem 1030 Plus würdest du schon hinkommen.
Genau, das ist ja, ja, das ist das ja ist definitiv ja das. So. Habe ich ja letztes Jahr schon bewiesen. Und von daher glaube ich, dass man das den Käufer selbst entscheiden lassen soll, ob er bereit ist, für das letzte bisschen rauskitzeln, nochmal die 150 Euro mehr.
Es gibt noch zwei Dinge, die man beachten muss. Einmal die Optik des Gerätes. Das Solargerät ist grau und hat
32
nicht diesen weißen
Gigabyte
Rand.
Zu 64 Gigabyte.
Genau, das Solargerät hat 64 Gigabyte und weltweite Karten drauf, während das andere, ich nicht weiß, welche Karten es drauf hat.
32 Gigabyte.
Das ist vielleicht das nicht ganz so umfangreich wie bei dem Gerät. Und ein dritter Punkt, den man definitiv, dazu guckt euch auch mein Video an oder wenn ihr die Fotos hier im Hintergrund seht, das Solargerät hat einen leicht bräunlichen Touch, die Anzeige. Bräunlich, man kann auch einfach das positiv ausdrücken, ein bisschen wärmer, aber auch im Kontrast ein bisschen kontrastärmer als das vom 1040. Also das, dadurch, dass die helle Fläche bräunlich hinterlegt ist, wahrscheinlich geht das Solarpanel sogar durch. Das konnten wir technisch noch nicht so verifizieren, ob da vielleicht sogar hinter dem Display was stromtechnisch passiert. Aber dadurch wirkt es halt ein bisschen bräunlich. Und das mir persönlich, ich mag die kühlere Haptik des 1040 lieber. Es wirkt ein bisschen heller, ein bisschen kontrastreicher und ist dadurch auch nochmal ein bisschen besser ablesbar. Also das ist auch ein Argument, was man zumindest in die Waagschale werfen kann. Trotzdem wäre das Maximum. Wir sind ja ultra gespannt und das ist, glaube ich, Garmin selber auch, wie die Aufteilung ist. Also es ist Garmin, also ein 1040 ist ein teures Gerät.
Wir haben beide im Vorfeld, leaken wir das doch hier, das ist doch unser privater Talk. Hört ja keiner mit. Wir haben beide im Vorfeld gesagt, wahrscheinlich ist es wirklich 50-50.
Ja, ich bin mir nicht 100%
sicher. Ja, komisch, so haben wir unsere Lagerbestellung abgegeben. Also wir haben ja drüber
geredet.
Das
war, bevor ich das Gerät gesehen habe. Jetzt würde ich ja tatsächlich sagen, dass viele abwägen und sagen, naja, nehme ich doch lieber das oben cleanere Gerät, weil es ja von der Draufansicht sieht es ja auch ein bisschen, jetzt haben wir es gerade im Hintergrund, sieht es ja ein bisschen cleaner aus ohne die Solargeschichte. Und vielleicht das etwas hellere Gerät. Ich würde ja den 1040 als etwas heller als gegenüber der Solarvariante sehen, wo dann doch viele sagen, ach Mensch, ist ja vielleicht auch noch mal ein Argument. Und wenn sie dann mal ein Video noch sehen und sagen, sie müssen ja trotzdem Kabel mitnehmen im schlimmsten Fall, ist vielleicht wieder anstößig. Ich bin mir nicht sicher. Also ich würde jetzt sagen, vielleicht 2/3 1040, 1/3 Solar.
Ich würde auf 50-50 tippen. Wir werden nach einem Jahr berichten.
Oder nach ein paar Monaten, wenn wir denn Geräte irgendwann kriegen. Ja. Das ist natürlich
wie immer, wir reden jetzt über Sachen und dann die erste Lieferung, die wir haben, die verpufft schon.
Ja, ja, also wenn wir dann Geräte jetzt bekommen, kriegt er die halt, wenn er wollt, zum doppelten Preis.
Ingo, das versteht nicht jeder. Das ist du.
Meistbietend.
Lass uns bitte zum nächsten Thema gehen. Wir haben jetzt alles abgehandelt. Das hat zu viel
Zeit. Ja, wir können auch keine Vorbestellung annehmen, weil wir wirklich nicht wissen, was geht. Nein, also ihr könnt die Vormerkenfunktion im Shop nutzen. Wir haben ausreichend bestellt in unseren Augen, können uns aber vorstellen, dass es leider ein bisschen dauert. Und ich schätze, dass das Solargerät wahrscheinlich sogar ein bisschen knapper sein wird als das Nicht-Solar.
Kann sein.
Wir werden sehen.
Wir werden viel testen.
Ich hatte noch irgendwas, was ich ansprechen wollte, genau zum 1040, bevor ich das vergesse. Wir haben jetzt eigentlich alles besprochen. Ansonsten gibt es ja mein ausführliches Video, bis auf die Möglichkeit, per App das Gerät einzustellen. Das ist ja, wer meine Wahoo-Videos kennt von früher, eins meiner ersten Wahoo-Videos.
Das ist doch das Killer-Feature jetzt.
Das war...
Hast du das im Video nicht erzählt?
Erzählt habe ich es. Aber zeigen konnte ich es nicht, weil ja die App...
Ach so.
Die App wurde vor 2 Stunden und 10 Minuten überhaupt erst geupdatet.
Die Leute müssen verstehen, dass wir den Podcast jetzt hier am Mittwoch aufnehmen, wo der Launch ist. Und ihr hört ihn aber jetzt am Freitag. Jetzt habe ich es kapiert.
So, und das, was ich nicht wusste und auch im Video nicht wusste, ist, soweit ich das eben in den 10 Minuten vor dem Podcast sehen konnte auf in meiner App. Erstens, die 1040-Einrichtung. Wollen wir Garmin Connect mal was zugute halten? Lief so problemfrei wie noch nie.
Ach.
Ich habe gesagt, ich habe den 1040, möchte ich bitte verbinden. Er hat aus meinem ganzen 1030 Plus Profil alles gezogen, was ich so an Einstellungen hatte. Ich konnte jetzt noch nicht feststellen, ob irgendwas fehlt. Ob er dann jetzt trotzdem wieder anfängt zu piepen oder so, weiß ich nicht. Zumindest die ganzen Datenfelder hat er übernommen. Und
das ging aber damals schon von 1030 zu 1030.
Genau, das haben sie schon länger, aber dass das wirklich so ohne weh zu tun, klick, 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 weiter, 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 war schon eben eine ganz coole Experience. Irgendwas hat er noch gemacht. Alle Sensoren hat er dazu genommen.
Und auch alle Wi-Fi, alles WLAN-mäßig.
Wi-Fi hat er mich noch eben gefragt, ob er es machen soll oder nicht. Ich weiß nicht, ob er das zu Hause drin hat, aber kann sein, weil er jetzt hier ein Fremdes hat, was er noch nicht kennt. Also das war das. Alle Sensoren übernommen, das wusste ich auch noch nicht.
Das ist natürlich, spart viel Zeit. Bei dir,
da
wird's bei
übrigens,
mir nicht.
Da wird es übrigens super spannend, weil ich ja jetzt schon wieder an die Sensorgrenze bei dem 1030 Plus irgendwo gekommen bin. Sie müssen irgendwelche Sensoren löschen, um den nächsten koppeln zu können. Das muss ich jetzt mal gucken, ob das vielleicht bei dem neuen Gerät auch besser geworden ist. Gehe ich mal nicht von aus.
Das passiert so gut wie keinem anderen User hier. Das ist natürlich absurd.
Also das war cool. Und jetzt kommt's. Ich dachte, dass man in der App nur einstellen kann, Profil, Datenseiten sortieren, so wie man es bei Wahoo kennt. Und das war tatsächlich immer ein Argument für Wahoo damals, wo ich gesagt habe, alleine das ist geil, in der App mal eben Datenseiten ändern zu können. Jetzt ist natürlich, Garmin hat jetzt aufgeholt. Du kannst in der App die Datenseiten neu sortieren, ändern und so weiter. Alles im Smartphone. Was natürlich richtig geil ist, du verlierst nicht das Einstellen auf dem Gerät selber.
Ja, aber ist doch super.
Das heißt, das ist ja das bei Wahoo, wenn du wirklich mal unterwegs bist und sagst, ich will mal eben das Feld ändern.
Nein, das habe ich ganz vergessen. Mein absolutes Lieblings, habe ich ganz am Anfang, Entschuldigung, dass ich da jetzt so unstrukturiert reingreife, aber das finde ich ja immer noch cool. Ich habe meine 10 Datenfelder, eigentlich brauche ich gar keine andere Datenseite. Wenn mir ein Feld gerade nicht passt, stelle ich es um. Und mein Lieblingsfeld ist ja Uhrzeit oder Sonnenuntergang.
Ich habe so ein Temperaturfeld, wo ich dann irgendwas anderes eintrage, wenn ich Temperatur gerade nicht brauche oder so.
Naja, aber ich habe eigentlich Sonnenuntergang selten anzeigen, aber wenn man mal in so eine kritische Phase kommt, Mensch, ist heute Sonnenuntergang schon 18.30 Uhr oder wann ist genau? Während man fährt, das ist eine wichtige Funktion.
Sollte man während der Fahrt nicht machen, aber geht.
Du hältst kurz an. Musst du das auch so betonen? Du hältst kurz an und tippst halt einfach mit dem Finger lange auf das Display drücken.
Das schafft übrigens auch einen Schweißtropfen.
Ja.
Ne, da drauf.
Naja,
aber das ist besser geworden. Man kann den jetzt auch mit einem Klick sperren, wenn es regnet.
Lass es mich. draufdrücken und dann sagen, oh, ich möchte jetzt sofort wissen, wann ist Sonnenuntergang. Ja, das finde ich schon richtig. Also es ist jetzt zum Beispiel ein Feld, was ich selten brauche, aber manchmal kommt man in diese Sache, oh, fahre ich jetzt noch diese kleine Runde, ich weiß gar nicht.
Muss ich ja zugeben, habe ich auch gemacht. Ich habe jetzt, als meine Bikepacking-Tour war, habe ich zum Beispiel immer, habe ich ein Feld mal eben schnell geändert, verbleibende Kilometer bis zum Ziel.
Ah.
Das war, auch im Video sieht man das, das kommt ja am Sonntag, wo dann drin steht, wo ich genau wusste, ah, jetzt sind es nur noch 150. Und das ist ja so ein richtig geil, wenn du eine A-nach-B-Tour fährst und irgendwann hast du 150 Kilometer gefahren und hast nur noch 150, dann weißt du, dann machst du ja nur noch Plus. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe das genau.
Fährst du 160, hast nur noch 140 und so. Das ist ja psychologisch ganz wichtig für mich. Also da habe ich es auch schnell geändert. Jetzt kommt aber der Hammer. Also erstmal, das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass es beides geht. Finde ich geil. Kann auch von den anderen beiden Geräten keins. Ich glaube auch, dass der Karoo
nur... Die Datenfelder während der Fahrt ändern kann keiner.
Genau, Karoo kann...
Nicht während der Fahrt.
Na, das kann sein, dass er das kann. Nee. Aber komplizierter, nicht so mit diesem Long
Press. Es muss ja so sein, dass du auch nicht einen Verkehrsunfall machst.
Ich glaube, der Karoo wiederum kann es nicht per App, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Was aber noch viel krasser ist, ich habe mich ja vorhin über die ganzen verschachtelten Menüs aufgeregt. Und wenn ich das jetzt auf den ersten Blick richtig gesehen habe hier, kann ich alle anderen Einstellungen auch übers Handy eingehen.
Dann brauchst du nicht in diese verschachtelten...
Das heißt, ich gehe ins Profil, drücke rein, welche Karte ich auswähle, welchen Detailgrad kann ich jetzt alles über Smartphone. Das heißt, die sind da noch weiter gegangen als einfach nur die Datenfelder. Das finde ich richtig geil. Dann, das war mir so nicht bewusst.
Aber dann kommen jetzt ja in den nächsten
Breaking
Monaten...
Breaking News hier.
Dann kommen jetzt ja in den nächsten Monaten noch unheimlich viele Erklärbär-Videos über gewisse Spezialfunktionen.
Von Dan.
Aha.
Also das Video, was ich geplant habe, das wird wahrscheinlich sowieso noch 3 Wochen dauern. Und wenn ich es überhaupt vorm Urlaub schaffe, ist ja das mit diesem Varia und Automatikfunktion.
Ja, das würde mich auch wirklich interessieren, damit ich dann nicht ins Fettnäpfchen trampele und dann auch 2 Stunden meiner Lebenszeit dafür opfere.
Alles andere muss Dan machen.
Aha.
Gut, also so viel zum, in aller Kürze, zum Edge 1040. Also eine schöne Diskussion, die wir hier hatten.
Ja, aber jetzt haben wir ja vorhin schon mal gesagt, welche Lieblingsgeräte wir haben. Und da ist ja ein Gerät bei uns beiden aufgetaucht. Das ist der Karoo Hammerhead.
Ja.
Und da haben wir im Vorfeld dieser Sendung, ausnahmsweise haben wir dafür mal Zeit aufgebracht, gesagt, wie doof wir das fanden. Kann man so sagen, ne? Dass wir das doof fanden?
Ja, oder dämlich.
Dämlich, genau. Oder wie unüberlegt oder wie unklug oder wie schlecht beraten vielleicht die Firma Shimano war, dass sie Funktionen gesperrt haben beim Karoo Hammerhead, denn Karoo Hammerhead wurde gekauft von dem Mitbewerber SRAM. Mhm. Da haben wir beide vorher gesagt, und übrigens hat Matze auch noch seinen Senf dazu gegeben, hier unser Cutter, hat gesagt, da könnte ich mir vorstellen, dass das jemand mit Gewalt durchgesetzt hat, eine Marketingabteilung hätte das nicht abgesegnet.
Mhm. Also nochmal zum Hintergrund. Karoo wurde von SRAM übernommen, Wettbewerber von Shimano, und man weiß auch, die mögen sich nicht, also es ist ein harter Wettbewerb, das ist nicht freundschaftlich, und da gab es sicherlich auch schon den einen oder anderen Rechtsstreit zwischen den beiden Firmen. Deswegen, die mögen sich nicht, ich glaube, das ist ein harter Wettbewerb, was auch okay ist. Also kann, oder vielleicht auch nicht okay ist, und wer da...
Ein harter Wettbewerb ist okay, aber...
Aber die mögen sich auch,
glaube ich. Die mögen sich auch, glaube ich, nicht.
Das ist tatsächlich ein bisschen schade, und das ist eigentlich auch was ich nicht mag im Wettbewerb. Wir stehen ja auch im Wettbewerb mit vielen anderen Shops, aber eigentlich zu 99% mit allen im Guten. Also man, auch unter Händlern kann man sich mal aushelfen und sagen,
dachte,
Mensch, hast du...
Du sagst gerade zu 99% mögen die uns auch alle nicht.
Ja, das kann auch sein. Also ich habe das Gefühl, dass wir da eigentlich, also sicherlich, und so kenne ich es auch im Fotobereich, also auch unter Wettbewerbern, irgendwie tut man sich normalerweise nicht weh. Das gehört sich auch eigentlich nicht, sich weh zu tun. Und egal, wer wem weh tut, da bei Shimano und SRAM, gehört sich einfach nicht. Finde ich doof, ne? Also egal, welche Geschichte es da auch gab. Jetzt ist es so, dass Fahrradcomputer ja eine Schnittstelle zu den Schaltungen haben. Sowohl zu SRAM ETAP und Axis, als auch zu Shimano DI2, entweder über ANT Plus oder Bluetooth. Und jetzt hat aufgrund der Übernahme von SRAM, hat Shimano Karoo untersagt, die Schnittstelle zu benutzen. Und das heißt, ich kann meine Schaltung jetzt nicht mehr mit einem Karoo 2 koppeln. Und das was hat ziemliche Wellen im Netz geschlagen. Also
was
die großen,
vorher ging.
Was vorher ging.
Was
also
vorher
es war
ging.
Vorher
also es wird dir, weil es wird dir jetzt eine Funktion im Nachhinein weggenommen. Das ist ja wie, erst lege ich dir die Schokolade hin und dann nehme ich sie dir wieder weg.
Und jetzt gibt es halt zwei Varianten. Als Shimano-Fahrer zu sagen, oh, kann ich Karoo nicht mehr fahren? Das ist die Hoffnung von Shimano. Die zweite Variante ist ja auch zu sagen, naja, Shimano schließt sein System nach außen ab. Kein Open Source mehr, also keine öffentliche Anbindung mehr. Kann ich Shimano noch fahren, wenn ich nicht weiß, ob als nächster Wahoo oder sonst wer noch auch noch ausgeschlossen wird? Ne, war, also ist ja auch wettbewerbsrechtlich in meinen Augen auch ein bisschen grenzwertig, vielleicht sogar rechtswidrig, wo man sagen kann, darf man das als Firma überhaupt, die eine Firma ausschließen und die andere nicht? Darf, also müssen sie denn nicht sagen, Wahoo und Garmin dürfen das auch nicht mehr? Also ist das überhaupt zulässig so? Ganz, also finde ich eine ganz grenzwertige Aktion, also die sowieso natürlich in meiner offenen Open-Source-Welt sowieso, also das ist, wäre ja so, als würde Strava sagen, naja, von Garmin nehmen wir die Daten von Karoo, aber von Wahoo, nee. Wahoo, von Wahoo aus darfst du nicht mehr zu Garmin hochladen, zu Strava hochladen und umgekehrt. Oder Beispiel Apple, nee, Google-Apps dürfen jetzt nicht mehr aufs Telefon. Da ist es natürlich mit Monopol und so nochmal ein ganz anderes Problem. Aber das kann man doch nicht bringen.
Also ich fand eigentlich den Spruch von Matze sehr gut, der gesagt hat, er tippt drauf, dass die Marketingabteilung bei Shimano sicherlich massiv interveniert hätte. Und da muss jemand oben drüber gesagt haben, das machen wir mit Gewalt. Weil
also ich sehe
marketingmäßig ist das ein ziemlicher Fauxpas. Das ist ein richtiges Eigentor, ehrlich gesagt.
Also ich sehe da auch einen relativ großen Shitstorm im Netz. Also die beiden großen Tech-YouTuber, die sich ja um Fahrradcomputer und Kram kümmern, die haben ja sofort ein Video und haben sich tierisch drüber aufgeregt. Mit einer Reichweite ohne Ende, die wir, also international, die wir ja zum Beispiel gar nicht haben. Und ich glaube, man tut sich da keinen Gefallen mit als Shimano. Und es macht am Ende ja auch, also den einzigen Sinn, den ich noch verstehen könnte, ist ja, sein Intellectual Property zu schützen. Dass man sagt, okay, mit der API zur Schaltung werden vielleicht irgendwelche Daten übertragen oder irgendein Datenprotokoll übertragen, was SRAM nicht sehen darf. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil es ja ein normaler ANT-Plus-Befehl, das ist ja wie beim Garmin-Varia-Radar, den ich an verschiedene Computer, das ist ja ein Standardbefehl, ne? Auto kommt, piep bitte da vorne. Und so ist es ja auch, ne? Gang so und so ist eingelegt, zeig's auf dem Display an. Da kommt ja nicht irgendwie, oh, wir haben den und den Chipset verwendet, vielleicht mit rüber normalerweise.
Ich werde mit beiden mal reden, also mit denen, die wir in unserer Bubble haben, mal reden, weil das interessiert mich ja schon, denn wir haben ganz, ganz hervorragende, auch persönlich herzliche Beziehungen, richtig toll zu SRAM. Genauso haben wir das auch zu Shimano. Also ich habe so das Gefühl, wir sind so der Neutrale in der Mitte, der weder mit A oder noch B. Ich, wie gesagt, habe jetzt ja, das kam jetzt ja auch gerade rauf, ich habe so ein schönes Erklärbär-Video gemacht über die tolle App, die YouTube-App, die nicht einfach zu bedienen ist, aber die App selber kann halt richtig was von Shimano. Und das mache ich genauso auch über die SRAM Access-App. Da haben auch schon viele Leute nachgefragt. Ich schaffe nur nicht alles in meiner richtigen Timeline so schnell zu produzieren. Also wir haben ja weder zu A noch B eine Präferenz und wir sind da so ein bisschen in der Mitte. Ich werde schon irgendwie noch mal ein bisschen nachhaken, wie ist es dazu gekommen. Also zumindest werde ich mal versuchen, dahinter die Kulissen zu kommen, warum ist diese Entscheidung so gefallen worden. Und unglücklich finde ich sie in allemal. Und das ist auch, und das kann uns auch hier keiner nehmen im Podcast, zu sagen, du, pass mal auf.
Liebe Freunde, überdenkt das nochmal.
Überdenkt das nochmal und ich glaube, jetzt wäre noch der Moment zu sagen, das war einfach schlechtes Business, wir denken darüber nochmal nach und das war...
Na, das ist schwierig, glaube ich.
Das ist, ich glaube, das kann man...
Kriegt man das rückgängig gemacht, dann verlieren sie ja auch ihr Gesicht.
Nee, eigentlich verlierst du nicht dein Gesicht. Wann verliert man denn im Leben das Gesicht, wenn man sagt, das war eine scheiß Idee, das habe ich falsch entschieden. Da habe ich also verliert man da jetzt ein Gesicht, indem man sagt, das war eine falsche Entscheidung, ihr habt recht.
Nee, also stimmt auch wieder. Aber es ist, ich kann mir vorstellen, wir werden es ja auch noch rausfinden, hoffentlich. Ich glaube, dass die deutsche Division von
die hat damit am wenigsten zu tun.
Die entscheidet das gar nicht und die werden da auch nicht glücklich mit sein. Die werden genau sagen wie wir, das ist ja Quatsch. Das ja, ja. Einzige ist halt, wenn man wirklich zu viel, wenn diese Schnittstelle zu viele Daten an SRAM geht, die man geheim halten muss, das wäre, aber dann, wenn das so wäre, glaube ich, hätte das Shimano offiziell so kommuniziert, hätte gesagt, ist zu grenzwertig und sonst wie, aber es ist, glaube ich, eine reine politische Entscheidung gewesen. Ja, ja.
Also, in dem YouTube-Video, in dem Erklärbär-Video von der App, was jetzt gerade rausgekommen ist, nämlich am Dienstag ist das rausgekommen,
ja,
hat auch sofort einer drunter geschrieben, Shimano ist für mich gestorben. Also will ich nicht mehr haben, weil er ist Karoo-Nutzer, hat zwei Shimano-Schaltungen und normalerweise würdest du sagen, Mensch, jetzt habe ich zwei elektronische Schaltungen von Shimano, das ist ja irgendwo ein ganz teurer Wert, den ich in meiner Garage habe. Ich sage jetzt mal zwischen 3.000 und 5.000 Euro für diese Schaltung und ein Tacho im Wert von 300, 400 Euro, den man hat. Ja, wer ist der Schwächere? Der Tacho, dann könnte man sagen, okay, wenn ich das jetzt wirklich will, dann wechsle ich mal meinen Tacho. Der Kunde hat es aber so böse geschrieben, er hat gesagt, ich bin so in Anführungsstrichen sauer auf Shimano, dass ich dem Tacho treu bleibe, aber Shimano vielleicht nicht mehr. Finde ich eine interessante Denkensweise.
Es ist erstmal die natürliche Denkensweise, weil du ja als jemand, ne, du kaufst dir den Karoo 2, du weißt, der funktioniert mit Shimano, hast ihn dir vielleicht auch deswegen auch gekauft, hättest ihn sonst gar nicht gekauft. Du hast halt 400 Euro ausgegeben und nur, weil die sich nicht mögen, sind jetzt 400 Euro verbrannt. Weil das vielleicht genau das Argument war, wo du sonst gesagt hast, ach, hätte ich vielleicht sonst lieber ein anderes Gerät genommen. Was die Intention wahrscheinlich ist, Karoo zu schwächen und zu sagen, naja, die Shimano-Fahrer kaufen den jetzt nicht mehr. Also die Idee dahinter, da wird ja irgendeiner bei Shimano gesessen haben, erstens, wir wollen damit nichts zu tun haben, wir drehen das jetzt mal ab. Das ist ja eine rein politische Entscheidung und zu sagen, naja, wir schaden denen ja dann vielleicht auch noch ein bisschen, weil sie weniger Geräte verkaufen. Aber darüber nachzudenken, dass da ja wirklich, wie dieser Kunde, der den Kommentar geschrieben hat, einer sitzt mit seiner Shimano-Schaltung, der das Gerät schon hat, also nicht erst ein Käufer wird, und der dann sagt, warum macht ihr das? Ich wollte doch eigentlich doch nur im Rad fahren und meine Gänge sehen. Warum?
Und also ich glaube, da ist der ganz entscheidende Punkt, den wir vergessen haben. Etwas wegzunehmen, was man jemandem schon mal gegeben hat, ist kritisch. Ist grundsätzlich kritisch im Leben.
Ja, ja, und es ist einfach nur eine API-Schnittstelle am Ende des Tages.
Zumindest haben wir hier nochmal drüber geredet, dass wir wohl auch mal ganz klar.
Ja, ist nicht gut. Ist definitiv nicht gut. Kann man nur hoffen, dass sie den Arsch in der Hose haben, zu sagen, wir machen es rückgängig.
Was tatsächlich doch eigentlich, um Gottes Willen, wir sind zu klein, wir haben nicht so eine Reichweite, aber was natürlich eigentlich der richtige Move wäre, möglichst schnell zu erkennen, das haben wir verbockt.
Vielleicht schreibt der eine oder andere von den Shimano. Also eigentlich wäre es ja so, wenn ich Shimano suche, würde ich jetzt ja sofort den Support anschreiben, was also E-Mails hinschicken, anrufen, weil wen auch immer man da erreicht. Sondern was soll das? Also laut werden, vielleicht ist das die einzige Chance, dass man als Kundenmasse da einfach mal auf die Barrikaden steigt, ne? Wird wahrscheinlich im Hintergrund sogar schon so passieren. Wenn da genug
Wie gesagt,
Leute sagen, die sagen,
wenn man im Vorfeld das? Weiß, dieses Gerät könnte das nicht und diese Funktion ist nicht da, deswegen haben wir auch am Anfang so viel gesagt, welches Gerät hat welche Funktion. Ja. Und wenn das im Vorfeld klar ist, dass das nicht funktionieren würde, dann kann man da sagen, ich sehe von einem Kauf ab. Aber wenn das zum Beispiel ein Kaufargument war, mir wird es nachträglich weggenommen. Ich hatte das mal mit einem Honor-Handy. Das ist die von Huawei so eine günstige Marke gewesen, hatte ich mir mal ein Android-Handy gekauft, weil ich ein paar Funktionen in Android testen wollte. Wollte ich halt nicht noch ein iPhone und viel Geld ausgeben. Habe ich jetzt keine Ahnung. Ein einfaches Gerät, ich weiß jetzt nicht mehr, Preisklasse 150 bis 200 Euro als Android-Gerät gekauft. Das lief auch nur ein halbes Jahr, weil dann Amerika diesen Zaun vom runtergebrochen hat, der Play Store, diese Apps dürfen auf den China-Handys nicht mehr laufen. Ja. Ist es genau, wie du gesagt hast. Ja, Mist, dann hätte ich doch das Handy nicht gekauft. Dann hätte ich doch zumindest einen kleinen Euro draufgelegt für ein Markenhandy, wie, also in Anführungsstrichen ein Markenhandy, ein Samsung-Gerät oder irgendein irgendein anderes Android-Gerät, was jetzt auch, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das halt dann so nicht entschieden.
Business-Krieg. Das ist ja wirklich Business, wo wirklich mit harten Bandagen gekämpft wird und das ist immer doof für den Endkunden am Ende des Tages. Naja, wollen wir zum Positiven bei Shimano kommen? Die E-Tube-App, die fandst du ja zumindest oder sehr mächtig.
Naja, also was mir an dieser App, vielleicht mal den Leuten nochmal zu erklären, man hat jetzt halt eine, also das gab es ja vorher auch schon, aber jetzt die neueren Schaltungen sind ja alle jetzt DI2-12-fach. Natürlich gilt das alles zu 95% auch für die 11-fach DI2 schon, aber wir hatten noch nie ein Video gemacht, um den Leuten eigentlich nochmal klar zu machen, wie cool ist das eigentlich, wenn du eine elektronische Schaltung hast und diese Schaltung ein bisschen befeuern kannst, gerade was zum Beispiel Einstellungen angeht oder automatische Schaltvorgänge mit in Verbindung jetzt mit dem Telefon. Und das gilt für beide große Firmen. Das gilt für SRAM genauso wie für Shimano. Und das ist aber etwas, womit wir nicht groß geworden sind. Wir sind damit groß geworden, also die Generation, die ich jetzt hier vertrete. Na klar, meine Schaltung hat sich verstellt. Ich halte kurz an. Ich gehe nach hinten ans Schaltwerk. Ich drehe an dieser kleinen Einstellschraube. Gebe dem Baudenzug etwas mehr Spannung oder entlaste den, dementsprechend ist meine Schaltung wieder eingestellt. Ob das bei Kampa war oder bei Shimano war, das war unser tägliches Brot. Elektronische Schaltung gab es ja nicht. Jetzt gibt es elektronische Schaltung und man könnte denken, oh, dann kann der Akku kaputt gehen, mir kann ein Kabel abbrechen. Man kann ja ganz viele Dinge jetzt erfinden, warum elektronische Schaltungen viel döver sind und teurer sind sie auch noch. Aber was man den elektronischen Schaltungen ja 100% als Pluspunkt geben muss, Schaltung einstellen. Wenn du denn diese Hürde übergehst, ich habe die passende App auf meinem Telefon, wie gesagt, gilt für SRAM und für Shimano gleichzeitig und bin bereit, diese App jetzt per Bluetooth mit meiner Schaltung zu verbinden und klar, es geht nur um Schaltung einstellen, aber nichts ist doch cooler, als dass ich da sage, na, klackert so ein bisschen, was hat sich denn da für einen Gang verstellt? Ich nehme an meinem Handy und sage, ich gehe so einen Mikroschritt weiter nach rechts, also das, was ich früher mit meiner Hand an der Einstellschraube vom Baudenzug hinten am Schaltwerk gemacht habe, mache ich doch jetzt einfach Tipp-Tipp am Telefon. Ein bisschen mehr rechts, ein bisschen mehr links. Und ich kann halt wieder zu der Ursprungseinstellung wieder zurückkommen.
Ohne Weil du Problem. Weißt, an welchem Punkt du angefangen hast.
Genau.
Also da steht dann plus minus eins oder sowas.
Genau.
Du kannst es aber trotzdem noch auch ohne App unterwegs machen mit dieser Junction-Box-Tastenkombination.
Genau, was viel zu kompliziert ist. Es ist ja viel einfacher jetzt.
Da kommt drauf an, wenn ich jetzt irgendwo beim Rennen bin, will ich nicht das Handy rauspacken. Da ist es genau. Vielleicht besser zu wissen, wie es an den Hebeln geht.
Genau, aber das sind ja die wenigsten Kunden, die Rennen fahren, die Freizeitsportler und die Freizeitradler, die sind ja in der Mehrheit und sagen, jetzt gehe ich in meinen Keller und jetzt stelle ich diese Schaltung richtig ein. Ja, dann ist erstmal der Kopf nicht, ja, dafür hole ich mein Handy. Ich hole mein Handy raus und stelle meine Schaltung ein. Das ist ja völlig erstmal absurd. Oder Umwerfer einstellen. Wer kennt das nicht? Oh, die Kette droht vorne rechts runter zu fliegen. Ich muss den Umwerfer mal wieder begrenzen. Ja, begrenz den mit deinem Telefon. Geh, also du nimmst ja keinen Schraubenzieher in die Hand und stellst deinen Umwerfer ein. Also verstehst du jetzt, wie toll das ist? Ja, man muss aber erstmal diesen Prozess im Kopf haben. Jetzt habe ich ja dieses viele Geld für diese elektronische Schaltung ausgegeben. Das ist auch alles toll. Aber du kaufst dir auch einfach ein extrem tolles Feature, in dem du dein Handy nehmen kannst und kannst die Schaltung einstellen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, das SRAM Pendant dazu kommt noch. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Ich habe es aber versprochen und hat auch jetzt ein paar Monate gedauert, nachdem
die. Hat doch einer schon geschrieben, wann dein Cycling Dynamics Video endlich kommt.
Genau dazu.
Was du vor zwei Jahren versprochen hast.
Ja, aber das kann ich auch aufklären, warum das nicht kommt. Das kann ich. Das ist auch ein Running Gag, ja. Aber erstmal wichtig ist, versprechen tue ich erstmal gar nicht. Ich habe das im Kopf, das könnte was werden.
Ja.
Und dann kommen aber viele andere Produkte, die ich viel wichtiger finde dazwischen. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Und Cycling Dynamics haben wir schon mal im Groben abgerissen mit Rotor, worum es da geht. Ich mache das nochmal, aber es steht jetzt nicht auf meiner Prio-Liste. Genau wie fände ich jetzt wirklich wichtiger, das Radar Varia zu testen mit der Kamera. Ne? Also, oder du machst das. Also so, wir schweifen ab. Das Video mit Shimano ist jetzt halt im Kasten. Wie stelle ich meine Schaltung damit ein und was hat es eigentlich mit diesem automatischen Schalten auf sich? Automatisches Schalten ist jetzt vielleicht, der eine oder andere denkt immer, was erzählt er denn da? Aber ich muss ja auch ein paar Leute abholen, die das noch gar nicht gewöhnt sind, über was wir reden. Also eine mechanische Schaltung heißt ja, wenn du jetzt eine 2x11 oder 2x12-fach mechanische Schaltung hast oder meinetwegen auch 2x9-fach, ist ja egal. Aber mechanisch heißt ja, ich schalte mit der klassischerweise rechten Hand das Schaltwerk hinten und mit der linken Hand sage ich den Umwerfer. Und in einer elektronischen Schaltung kann ich das auch so sagen. Mit der rechten Hand schalte ich elektronisch das Schaltwerk hinten und mit der linken Hand schalte ich elektronisch den Umwerfer. Das war ja schon mal für viele Leute in dem Sinne, ganz, ganz viele Frauen haben das sofort gesagt, die sagten, ich habe die Kraft gar nicht und den, und manchmal haben, und das ist nun mal so, das hat mit Geschlechtersachen nun mal so zu tun, dass die oft auch kleinere Hände haben. Das ist halt einfach so. Und dann diese Umwerferbewegung mechanisch total doof finden und gar nicht gut hinkriegen, aber nichts ist doch toller, ob Mann oder Frau oder Kind auf den Knopf zu drücken und der Umwerfer geht, das finden alle toll. Mhm. Also der Motor macht den Weg. Und jetzt kann ich es ja sogar so machen, dass ich auch das gar nicht mehr mache. Und das nennen wir im Prinzip automatisches Schalten. Also du musst schon noch selber sagen, ich möchte einen härteren oder einen leichteren Gang haben. Aber das ist alles, was ihr der Schaltung sagt. Ich möchte einen härteren oder einen leichteren Gang haben. Und nun fängt man das klassischerweise so an. Wir sagen das jetzt mal als Beispiel. Du hast vorne das kleine Kettenblatt drauf. Das ist ganz oft ein 34er kompaktes Kettenblatt. Dann hast du vielleicht hinten die Kette auf dem 30er Ritzel. Das ist der leichteste Gang. Und dann kommt nach dem 30er Ritzel das 27er und das 25er und das 21er. Es wird immer schwerer. Und irgendwann sagst du, okay, jetzt fahre ich aber 50, 60 Sachen den Berg runter oder es rollt richtig toll. Ich möchte jetzt gerne mein Kettenblatt hochgehen. Jetzt hast du meinetwegen hinten das 16er Ritzel aufgelegt. Hinten hast du 34, 16. Du weißt das schon alles, aber ich muss es den Leuten hier erklären. Und jetzt würdest du den Umwerfer betätigen. Du hast vorher 34, 16 die Kette. Und jetzt kommt dieser Sprung von 34, 16 zu 50, 16. Das ist aber nicht der harmonisch beste nächste Gang. Der harmonisch nächste beste Gang wäre ja dann tatsächlich vorne den Umwerfer von 34 auf 50 zu gehen. Aber das hinten nicht auf 16 stehen zu lassen, sondern von 16 wieder auf das 19er zu gehen. Das heißt, statt 34, 16 ist der harmonisch beste nächste Gang, beides zu machen, den Umwerfer und das Schaltwerk zu machen. Beim Umwerfer 34, 50 und hinten das Schaltwerk 16, 19. Und das können wir mit zwei Händen echt nicht geschickt hinkriegen, dass das beides gleichzeitig funktioniert. Eine elektronische Schaltung kann das natürlich. Das heißt,
die macht das gleichzeitig oder nacheinander?
Die macht das gleichzeitig.
Das heißt, die klackt vorne runter, hinten klackt sie auch gleichzeitig, ohne dass die Kette irgendwie
Quatsch macht? Genau, aber es springt ja zum Beispiel nicht von 16 auf 19, weil da ja noch der 17er zwischen ist.
Ja, ja, genau.
Oder der 18er, ja. Je nachdem, was du für eine Kassette hast.
Ich wusste nicht, dass das Ding gleichzeitig, ich dachte, das wird auch irgendwie getimed. Wahrscheinlich wird es millisekundenmäßig ein bisschen getimed,
oder? Du musst die App sehen. In der App kannst du es einstellen, wie schnell du das haben willst.
Ach so, okay.
Und es gibt tatsächlich auch die Sache, dass es manchen Leuten zu schnell geht. Hm. Dann kannst du wirklich, also du kannst wählen normale Geschwindigkeit, langsamer oder sehr langsam.
Kann man das auch für diese 8000 Watt Leute so einstellen, dass die nur rechte Kette rechts, dass das auf dem Foto so wie nicht auf dem kleinen Blatt dann aussieht und so?
Aber das ist natürlich wirklich eine tolle Sache, dass man das halt per App einprogrammieren kann. Und das gilt natürlich auch wieder für beide große Player, wo wir die vorhin genannt haben. Gilt für SRAM genauso wie für Shimano. Aber
sind so die Highlights, die Automatiken und Schaltung einstellen.
Okay. Und was natürlich auch wirklich gut ist, bin ich mir unsicher, was meine Akkustände sind. Also du hast ja bei Shimano einen Akku im Rahmen drin und dann hast du jeweils eine Knopfzelle im rechten Schalthebel und einem linken Schalthebel. Das heißt, du hast drei letztendlich also Akku und Batterien.
Ob die Akkus noch...
Genau, und das ist jetzt tatsächlich so, ich mache eine schöne Urlaubsreise oder ein Trainingslager oder habe demnächst einen tollen Wettkampf und dann könnte man einfach sagen, du pass mal auf, bevor das hier alles stattfindet, gucke ich doch mal rein, ob alles noch grün ist auf den Akkus, damit man da auf der sicheren Bank ist. Das gibt ein gutes Gefühl, sage ich mal so. Knopfzellen in den Hebeln bei Shimano werden jetzt aktuell mit einer Laufzeit von 2 Jahren angegeben, was ich auch schon krass finde. Aber wenn man da trotzdem mal einmal im Monat drauf guckt,
schade. Das ist auch was ich vernachlässige, ne? Diese komischen, also den normalen Akku gucke ich ja immer noch an, aber diese komischen Knopfzellen, ich glaube, ich habe bei meinen ganzen Hebeln noch nie eine Knopfzelle gewechselt. Irgendwann werden die ja auch mal alle sein. Ob die sich ankündigen, ich weiß es gar nicht.
Bei SRAM kannst du das auch auslesen. Bei SRAM ist es so, dass
mit der App, aber siehst du es auch einfach so?
Nee.
Oder, na doch, wahrscheinlich, wenn du den Hebel bewegst, blinkt der wahrscheinlich, ne? Das wenn er grün blinkt, müsste eigentlich noch
siehst gehen. Siehst du, ich muss da auch nochmal nachhaken. Aber ganz entscheidend ist, bei SRAM sind das 2032er Batterien, die kosten erstmal kaum was. Mhm. Und SRAM sagt, es ist ja präventiv einmal im Jahr.
Okay.
Die Batterien in den Hebeln austauschen. Das ist ja kein Akku.
Naja, und bei Shimano ist auch 2032?
Nee, ist eine kleinere.
Okay.
Aber frag mich jetzt nicht nach der Zahlenkombi.
Schade eigentlich, 2032 ist eigentlich cooler, weil ja, die kriegst du an jeder Tanke.
Aber in unserem Video, was wir gemacht haben, haben wir die Batteriegröße gesagt. Ich hab's nur vergessen. Also müsste ich unser eigenes Video gucken.
Ja, ja.
Ja, ja gut, also von okay. daher haben
guckt
die,
euch
haben
das Video an.
Was ich richtig gut finde, das muss ich noch sagen, das finde ich super, super, duper löblich von Shimano. Also das ist das, was mich
alles wieder gut gemacht, Jungs.
Alles wieder gut gemacht. Was ich richtig, richtig gut finde, ist, wenn ich eine App auf meinem Telefon habe und möchte diese App benutzen, um jetzt meine Schaltung einzustellen, möchte ich als User gerne selber entscheiden, ob ich mich mit meinem Namen und mit meiner E-Mail-Adresse, mit allem drum und dran, als im Prinzip User von Shimano dort registrieren lassen will oder ob ich das eben nicht will. Und wer kennt das nicht? Wenn man dazu gezwungen wird, ein User zu werden, dann nehme ich Max Mustermann und bin am 01.01.1960 geboren. Einfach, weil ich einfach nicht, und ich habe auch die dementsprechende Fake-E-Mail-Adresse. Weil ich einfach dann sauer bin, dass die diese Daten abrufen. Mhm. Und wenn das aber die Bedingung wäre, du musst eine E-Mail-Adresse und du musst dort in dieser Cloud und du musst das angelegt haben mit Passwort und Passwort kommen wir schon wieder dazu, um diese App nutzen zu können, um deine Schaltung einzustellen. Ich weiß nicht, wir haben nicht drüber geredet. Dann habe ich, das finde ich halt, ich sag's mal diplomatisch, nicht gut. Mhm. Ich finde das fairer, dass man als allererste Frage gestellt wird, möchtest du jetzt nur deine Schaltung einstellen, ein Software-Update spielen, möchtest du das und das machen, dann brauchst du gar kein User sein. Log dich ein, mach das eben und alles ist gut. Das wäre in dem Fall der Fall. Ich möchte dir helfen, weil du das nicht kannst, dein Update auf deine Schaltung zu machen. Dann logge ich mich kurz auf deiner Schaltung ein. Ich bin überhaupt nicht mit Ingo Quendler angemeldet, nicht mit meinem, ich bin einfach ein Gast, logge mich kurz ein, mache das und die Welt ist in Ordnung. Und so muss es genau sein. Und dann bin ich viel mehr bereit zu sagen, aber hier für mein eigenes Fahrrad, ach, das finde ich schon gut, wenn Shimano mir mal ein Update ankündigt und das bitte dann nicht in meiner gefakten E-Mail-Adresse. Und da fände ich doch ganz gut, wenn ich ein Kunde bin bei der Firma, sondern dass ich persönlich angeschrieben werde.
Ja, du kannst Kunde sein, musst aber nicht.
Genau, und das ist sehr, sehr clever, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein guter Move. Da wieder alles richtig gemacht und ich finde das löblich. Und der zweite gute Move ist, damit man keinen Schindluder betreiben lassen macht, gibt es einen Passkey auf der Schaltung, also wie so ein, naja, wie so eine PIN-Nummer für deine Kreditkarte oder für deine Bankkarte. Mit dem, deswegen ist das Video ja wichtig, mit dem Hinweis, dass der Standard-Passkey ja immer 6-mal die Null ist für jedes ausgelieferte Produkt. Das heißt, für Leute, die das Video nicht sehen, den Passkey würde ich schon ändern. Also es mag ja doch böse Menschen auf dieser Welt geben, die sagen...
Ja, wahrscheinlich eher nicht, aber...
Trotzdem muss ich das ja nicht herausfordern, dann hast du doch mal...
Einen großen Pferdefuß hat der Passkey.
Wenn du ihn vergisst.
Schöne Grüße an den Kunden, der mein altes Cervelo R3 vor 3 Jahren gekauft hat.
Da hast du den Passkey vergeben und vergessen.
Der hat dann irgendwann 3 Monate später gesagt, Mensch, wie war denn das Passwort? Und dann musste ich ihm tatsächlich, das war ein 4-stelliger Code geben... Gott sei Dank nicht der Code von meiner EC-Karte, aber einen, den ich schon öfter mal benutzt habe, musste ich ihm dann sagen. Ja. Sonst käme er ja nicht drauf.
Genau.
Das Allerschlimmste ist, wenn derjenige, nochmal schöne Grüße, nach 2 Jahren nochmal fragt und ich schon wieder nicht mehr wusste, was war denn jetzt der Key?
Ja, aber das ist dann seine Schuld. Du hast ihm ja den
Einwand nicht gesagt. Ja, er hat ihn auch verlegt. Ich dann auch. Ich habe gesagt, jetzt, ich gebe dir den nochmal, vielleicht mal ändern oder doch irgendwo auf. Also das Problem, das ist tatsächlich bei dem Passkey, sehe ich das größte Problem darin, so oft geht man nicht in die App. Und wenn du wirklich nach 1-2 Jahren wieder reingehst, ja, welchen habe ich denn genommen? Mhm. Ne, wenn du dir das nicht, und das ist ja bei jedem Passwort so, davon mal ab, ne? Mhm. Aber du wärst, glaube ich, auch so ein Kandidat. Ne? Was habe ich denn jetzt von meinen 15 possible Passkeys, die ich so vergebe, da mal eingetragen?
Mhm. Ich bin mit Passwörtern übrigens jetzt safe. Das ist jetzt durch in meinem Leben. Ich kann mir jetzt alle Passwörter im Kopf merken.
Okay.
Das wäre ja mal ein Pick, den Leuten zu sagen, wie man das macht.
Naja, es gibt immer diese Möglichkeit zu sagen, man denkt sich einen Spruch aus und nimmt dann was vom Hersteller mit rein und so weiter.
Genau.
Hilft aber auch nicht immer, weil manche sagen, Passwort ist zu lang und der nächste sagt, es muss noch ein Ausrufungszeichen rein oder was auch immer.
Da kommen wir irgendwann mal zu. Irgendwann spoilere ich das mal, wie das geht.
Ansonsten
bei einer Zahlenkombination könnte man natürlich auch wirklich Sachen hinnehmen, die man jetzt zum Beispiel nicht...
Geburtstag.
Nein. Aber, ja, aber nimm doch mal folgendes Beispiel. Ja? Also wenn du es jetzt wirklich jetzt nochmal herleiten müsstest, beim Fahrrad könntest du ja zum Beispiel deine Rahmengröße mit einbauen. Jeder weiß ja, ob er jetzt 56 oder 57 oder 58 hat. Klar, wenn du Medium...
So, und was noch?
Ja, und dann nimmst du dann irgendeinen anderen, dann nimmst du meinetwegen dein Geburtsjahr. Oder es geht jetzt ja nicht um...
Also wenn ihr denn Schaltungsknacken müsst, ist das 1974 und 54.
Ich fahre ein Mediumrad.
74 war übrigens nicht richtig.
Ja. Das ist schön.
Absichtlich.
Ja, das ist schön von dir. Aber du wüsstest doch irgendeinen Passkey, den du wirklich hinkriegst.
Ich habe ihm ja auch den Erstbesten geschickt, der hat auch gleich gepasst.
Ja.
Der ist auch unwichtig da, ne, in dem Fall. Aber
ich finde es aber gut, weil der Passkey ist natürlich die Sicherheit, dass keiner Schindluder mit deinem Ding treiben kann.
Aber das ist ja eher so ein Streichespielen, ansonsten sehe ich das ja nicht in unserem Fall. Wer soll denn da was?
Es geht aber darum, dass du einfach
das weißt. Das Einzige, was wir immer schon mal machen wollten, war bei Ole, was war das? Die
leere Akkus reinmachen.
Irgendwas wollten wir bei seiner SRAM-Schaltung machen.
Na, dass wir sie schalten können.
Ja, genau, das war doch das, dass wir einfach uns koppeln mit dem Blips.
Genau.
Und dann immer hoch und runter schalten, während er fährt. Das war doch die Idee dahinter. Das ist doch das Einzige, wofür solche Späße gut sind.
Gut. Haben wir es? Also wir haben auch was sehr Positives zu Shimano zu verkünden.
Ja.
Aber tatsächlich ist es auch wieder das, was wir auch ein bisschen bei Garmin schon gesagt haben. Software-Menüs sind natürlich, wenn du sie auch nicht jeden Tag benutzt, also gerade wenn man sie nicht jeden Tag benutzt, oh, wie war das nochmal? Na, und dann,
ja, und deswegen du hast 45 Minuten erklärt. Also so ganz einfach ist es ja auch nicht.
Naja, also ich habe schon fast alles aufgeräumt da. Ne?
Ja. Alles klar, dann kommen wir zu einer kleinen Kundenfrage.
Eine oder mehrere?
Die ich dir versprochen habe, eine nur. Okay. Weil das war eine E-Mail, die ich nicht beantworten wollte, weil mir das zu kompliziert war. Also, ein Kunde oder ein Hörer war es. Er hat ein Marin Nicasso Plus Stahl Gravelrad.
Ich nicht kenne.
Kenne ich auch nicht. Ich gehe jetzt davon aus, dass es ein einfaches Gravelrad ist. Wahrscheinlich irgendein Einsteiger, weil er seine Frage ist eigentlich, er fährt 650B mit WTB Horizon, Microshift Event 1x9-Fachschaltung, das ist wahrscheinlich auch was Günstiges, schätze ich.
Naja, eine 1x9-Fachschaltung ist einfach.
Genau, 42er Kurbel, 11 bis 46er Kassette, aber er hat schon eine Untersetzung, also ein breites Spektrum zum Schalten. Und die Grundfrage, und deswegen nehme ich sie auch im Podcast rein, weil die sich ja viele immer stellen, ich habe richtig Bock, habe ein Einsteigerrad, wie verbessere ich das jetzt? Kaufe ich gleich ein ganz neues Rad, behalte das alte vielleicht oder verkaufe das wieder? Oder wenn ich sage, ich möchte Schritt für Schritt upgraden, wie mache ich das am besten?
Mhm. Gute Frage und auch einfach zu beantworten, das ist jetzt ja nicht schwierig.
Genau.
Also fangen wir mal an, nochmals kurz auszudröseln. Das ist ein Marinrad, ein Gravelrad schon, aus Stahl. Ob das jetzt Stahl, Carbon, Alu oder sowas ist, das hat jetzt für den Upgrade-Prozess halt keinen Wert für mich. Also es ist eigentlich egal, welches Rahmenmaterial das ist. Wichtiger wäre jetzt die Aussage, er hat dieses Rad gerade mit 650B-Laufrädern, also 27,5 Zoll.
Entschuldigung, nochmal, es ist so die 1000-Euro-Klasse, wenn ich das hier richtig sehe.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Aber jetzt, darum ging es ja gar nicht. Ne?
Ja, ja.
Also ist überhaupt Upgrade. Das heißt, er hat ein Fahrrad. Rahmenmaterial ist mir wurscht, ja, ob das jetzt Alu, Stahl oder Carbon ist. Habe ich gerade gesagt, während du verträumt da gescrollt hast. Aber das wäre jetzt ja, es sei denn, man träumt davon, was anderes außer Stahl zu haben. Ansonsten ist Stahl auch wirklich ein sexy Rahmenmaterial. Also wenn der Rahmen noch gut ist, dann würde ich upgraden, wenn der Rahmen gut ist. Wenn der Rahmen durchgerostet ist oder verbeult ist oder was auch immer, dann...
Also man muss ja ein Gefühl dafür haben. Also er wird wahrscheinlich ein relativ schweres Rad haben. Wenn man sagt, das ist einem zu schwer, man möchte ein leichteres Rad, dann macht es vielleicht Sinn, den Rahmen zu tauschen. Viel schneller macht es dich vielleicht nicht aus.
In seiner Konstellation mit Einstiegsschaltung, ne, 1x9-fach ist wirklich eine Einstiegsschaltung, würde es keinen Sinn machen, den Rahmen zu tauschen, um das mal zu beantworten. Also habe ich günstige Laufräder und günstige Schaltung, weil es ein günstiges Einsteigerrad ist, macht es gar keinen Sinn, den Rahmen abzugeben.
Weil die Teile sind vielleicht 200 Euro, der Rahmen sind 500 Euro, das kann man gleich alles.
Das kann man sich wirklich, dann würde ich sagen, ist ein schönes Kneipenfahrrad oder oder man verkauft es und macht jemand anders.
Naja, oder damit. Zum Pendeln, also es ist ja trotzdem teures Rad, das ist ja jetzt kein billiges Rad, aber es ist.
Nein, aber wenn ich denn sage, ich upgrade zu einem, ich sag mal, dem besseren Stahlrahmen. Ein besserer Stahlrahmen geht auch nicht
oder
unter
700, Alurahmen oder ein Carbonrahmen, vielleicht einen günstigen Carbonrahmen.
Na, das würde ich nicht tun und das war jetzt ja die Frage.
Weil die Komponenten einfach zu einfach sind.
Weil die Komponenten einfach zu günstig sind. In dem Fall ist das genau das umgekehrte Fall. Ist mein Stahlrahmen jetzt vielleicht einfach immer noch top in Schuss, aber mit einer 1x9-Fachschaltung oder mit den Laufrädern bin ich nicht ganz so glücklich, lohnt sich da ein Upgrade. Jetzt ganz kurz bei den Laufrädern gesprochen, er hat 650B-Laufräder, was spitze ist. Denn wenn er in sein Fahrrad 650B reinkriegen kann, kann er in der Regel auch 700C mit einer anderen Reifenbreite reinmachen. Das heißt, es könnte ein Upgrade sein, dass er vielleicht einfach einen besseren Laufradsatz nimmt und in dem Zusammenhang auch
den alten aber behält.
Und in dem Zusammenhang vielleicht auch einfach die Laufradgröße anders wählt, dass man sagt, okay, er hat jetzt 650B mit Horizon. Horizon haben klassischerweise 47 mm Breite. Du, vielleicht machst du einen zweiten Laufradsatz, wenn er denn was upgraden will und auf der Suche ist nach
dann sinnvollen Sachen. Dann macht einen schnellen
700C-Laufradsatz. Macht dann 710 mit 36er Reifen.
Ja, ja.
Das wäre also durchaus ein Upgrade. Sind die Laufräder aber tadellos in Ordnung und er ist zufrieden mit 650B, lass auch das. Da ist dann die Schwachstelle tatsächlich die Schaltung, die 1x9-Fachschaltung. Wir haben auch viele Kunden, die 1x10-fach haben und so. Und auch viele Kunden, das ist ja alles gar nicht elektronisch, das ist ja alles mechanisch. Und wenn man dann sagt, du pass mal auf, ich möchte so einen richtigen Quantensprung machen, nehmen wir jetzt, also ich nehme jetzt mal einfach eine Schaltung, wo ich sage, hier 1x12-fach, das wäre ja dann elektronisch ein Riesensprung von 1x9-fach mechanisch zu 1x12-fach elektronisch. Und da wäre dann tatsächlich das wieder okay, zu sagen, ich investiere jetzt einen Preisbereich zwischen 1.000 und 1.500 Euro, was mehr wert ist, als das ganze Fahrrad mal gekostet hat vielleicht. Ja, aber die Schaltung könntest du dann auch wieder mitnehmen, wenn du dann in 2 Jahren sagst, okay.
Carbonrahmen.
Ja, genau. Ja. Das macht dann wiederum Sinn.
Weil es kein rausgeschmissenes Geld ist, ne?
Genau. Geld zum Fenster rausschmeißen steht nicht an. Also nehme ich das
und das jetzt sich einen günstigen Carbonrahmen oder einen günstigen Alurahmen oder einen anderen oder einen hochwertigen Alurahmen, die alten Teile dran bauen, wäre es das Geld nicht wert, die 300-400 Euro Umbaukosten wahrscheinlich. Ne?
Das würde ich nicht investieren.
Ja, ja.
Das würde ich nicht machen. Aber da wäre jetzt der Schwachpunkt die Schaltung, wo man sagt, da könnte man anderen Fahrspaß kriegen. Und den Fahrspaß kriege ich natürlich durch andere Übersetzungen und durch die elektronische Schaltung. Das ist dann irgendwie, kriegt man dann schon ein Grinsen im Gesicht. Und das Grinsen kriegst du nicht, ob du jetzt den Stahlrahmen
genauso mit fährst. Den 700C Laufrädern, wenn man da sagt, man nimmt mal 500 Euro in die Hand, anstatt die mitgelieferten 100 Euro Laufradsätze zu fahren, ist auch was man sofort merkt.
Genau.
Man fährt sich vielleicht ein bisschen steifer, schneller und so weiter.
Ja, das in jedem Fall.
Während man ja einen Rahmen vielleicht nicht unbedingt, wenn er jetzt einen hochwertigeren Stahlrahmen nehmen würde, würde er vielleicht gar nicht so sehr merken wie ein Laufrad oder die Schaltung.
Genau, wenn wir jetzt mal kurz darüber reden, was ist ein hochwertiger Stahlrahmen jetzt in unserer Welt? Ich muss das ja leider auch ein bisschen von unserer Perspektive zeigen. So ein Ritchie-Stahlrahmen, wie ich ihn jetzt habe und mein Sohn auch hat, das sind ja Stahlrahmen, die auch schon so 1200, 1300, ich weiß den Preis nicht auf den Euro genau, 1200, 1300 Euro kosten. Das wäre ja auch viel zu viel Geld, denn Stahlrahmen gibt es ja auch für 200, 300, 400 Euro. Das würde ich auch nicht, ich,
das,
den
das,
Schritt
das,
würde ich nicht
jetzt
gehen
halt
wollen.
Was wir nicht einschätzen können, was für eine Klasse oder was dieser Marina Nicaso, ob das ein toller Stahlrahmen ist, ob das ein Geheimtipp ist, wie teuer der ist, das können wir ja gar nicht einschätzen.
Genau, also wenn der Stahlrahmen keine Rostdinger hat und er dir nicht zu schwer ist und alles sowas, behalt den Rahmen. Ich würde bei der Schaltung anfangen.
Wenn man wirklich längerfristig drüber nachdenkt, zu sagen, es soll mal Carbon werden und vielleicht auch mal eine elektronische Schaltung, ist vielleicht auch der Tipp, lieber noch mal 1-2 Jahre warten, das Rad so weiterfahren und dann voll einsteigen und man hat 2 Fahrräder und hat zumindest das eine noch, was nicht so schade ist, wenn es dann doch mal irgendwie in der Stadt angeschlossen werden muss.
Ja, aber
Aber es
da habe ich
ganz
mehr,
schwieriges Ding, muss natürlich auch jeder mit seinem Geldbeutel.
Wollte ich gerade sagen, da ist die Erfahrung in dem Segment, das müssen wir auch fairerweise sagen, betrifft auch viele in meinem Umfeld, wo man sagt, ich habe das Geld zur Verfügung und über mehr reden wir nicht. Das heißt, vielleicht ist das auch von mir so interpretiert, was wäre die beste Investition, wo ich sage, ich habe das jetzt selber erfunden, einfach 1.000 bis 1.500 Euro möchte ich investieren. Dafür kriege ich in jedem Fall nicht ein komplettes Fahrrad. In seiner Situation würde ich jetzt in die Schaltung investieren. Oder halt, wenn die Laufräder wirklich schlecht sind, dann würde ich halt sagen, okay, vielleicht machst du ein Upgrade Laufräder und Schaltung und dann geht halt nicht elektronische Schaltung. Dann muss es halt eine mechanische Schaltung sein und die Laufräder und Rahmen beibehalten.
Okay. Gut, dann als letztes kleines Thema, weil es
Ingo war Bikepacking fahren. Ich habe keine Ahnung, was du genau gemacht hast, außer dass du nach Holland wolltest.
Du hast es gar nicht mitgekriegt, ne? Also warst du ja selber, glaube ich, unterwegs. Das war ja auch das verlängerte Wochenende.
Da genau. War ich bei Abidura.
Stimmt, du warst in London, ne? Also zufällig bei Abidura.
Ja. War cool. Aber das ist gar nicht das Thema. Es geht um
deine
Bikepacking-Tour.
Ja. Also wie gesagt, also der Witz ist ja, dass wir viele Bikepacking-Produkte hier haben in unserem Shop und viele Videos drüber machen. Nur der Einzige, der noch nie irgendwo übernachtet hat, war ich bisher. Also zumindest nicht, was Fahrradfahren angeht. Ich bin noch nie, also ich bin ja auch eher so dieser Eintagesding. 24-Stunden-Dinge habe ich zweimal gemacht. Einmal Trondheim-Oslo, einmal das Everest-Ding. Aber dass ich irgendwo hingefahren bin, übernachtet und weitergefahren, ist tatsächlich jetzt das erste Mal gewesen.
Na dann.
Witzig eigentlich. Jetzt ist aber das große Ding, dass ich ja nicht so der Zelter bin. Also ich habe ich mich auch mit anderen über jetzt auch auf dem Festival und gesprochen, weil beim Orbit Festival ist ja sehr krass, dass ja ganz viele auch mit dem Fahrrad hinkommen, ganz viele und dieser waschechte Bikepacker ist ja derjenige, der auch wirklich, wo wir wieder bei autark sind, autark mit seinem Zelt irgendwo hinfährt, vielleicht sogar wild und irgendwo pennt und weiterfährt. Shelter, so wie du in Dänemark. Und weiß ich nicht, ob ich da noch irgendwann jemals hinkomme, aber mein Attraktivitätsgrad, so, also diese Motivation, irgendwo hinzufahren und zu wissen, ich schlafe vielleicht im Zelt und es regnet vielleicht und ich steige am nächsten Morgen in die klammen Klamotten ein und sonst wie, ist nicht so strahlt nicht so die Attraktivität für mich aus. So kann man es vielleicht ausdrücken. Habe ich nicht so einen Bock drauf. Mhm. Weiß ich nicht warum. Also es ist so. Schwierig. Es muss aber dazu sagen, ich habe es auch noch nicht gemacht. Vielleicht ist das auch der nächste Schritt. Erstmal klein anfangen, ein leichtes Fahrrad fahren, von A nach B fahren und irgendwo sich eine Pension suchen. Das war also mein Ziel.
Deswegen hast du hier in unseren Shownotes geschrieben, Ingos Bikepacking Light.
Genau, Bikepacking Light. Den Begriff gibt es, glaube ich, schon. Den habe ich jetzt nicht erfunden. Das ist sozusagen mein Plan gewesen, zu sagen, okay, ich fahre von A nach B, möglichst leicht bepackt und hoffe, dass ich dann irgendwo eine Übernachtungsmöglichkeit finde, die ich nicht vorher gebucht habe. Weil das finde ich wieder am Zelten so charmant, dass man irgendwo hinfährt. Und ach, Wetter ist schön, fahre ich lieber nochmal 100 Kilometer, als morgen im Regen zu fahren zum Beispiel. Ne? Und genauso habe ich es eigentlich auch gemacht. Ein bisschen mit dem Notnagel, dass ich zumindest vorher mal, ich glaube, die HRS-App habe ich mal benutzt und habe mal irgendwie in diesen Orten, wo ich dran vorbeikomme, geguckt, gibt es da überhaupt freie Kapazitäten?
Eine Hotel-App.
Du kommst irgendwo an und ist eine Messe und du kriegst nichts, wäre jetzt auch doof gewesen. Also das ist natürlich ein großes Risiko ohne Zelt. Was passiert, wenn du keine Übernachtungsmöglichkeit findest? Ne? Also da habe ich, das ist so ein kleines Ding, wo natürlich mit dem Zelt alles safe gewesen wäre. War Gott sei Dank hier nicht das Problem. Ich habe eine Strecke geplant. Ich wollte eigentlich für 2 Tage fahren, habe mich dann entschieden, spontan für 3 Tage zu fahren, weil ich gesehen habe, Wind wird richtig stürmisch, also wird zumindest richtig frisch. Vor allem da oben an der Nordsee wird es dann ganz schlimm. Und der Montag, also Mittwoch musste ich ankommen. Mittwochabend war die Deadline, weil die Familie auch dahin reist mit dem Auto. Montag losgefahren, habe gesehen, okay, habe ich noch ein bisschen Rückenwind oder zumindest so seitlichen Wind. Das könnte ganz angenehm werden und es waren halt insgesamt 460 geplant. Am Ende waren es 480 Kilometer mit Hotels. An 2 Tagen 240 wäre auch sportlich gewesen, vor allem mit immer Gegenwind. Deswegen war ich ganz glücklich, dass ich schon mal am ersten Tag 180 Kilometer geschafft habe. Der Montag war wetterunbeständig angesagt. Also es ist am Nachmittag um 3 sollte es anfangen zu regnen und mein Ziel war, und deswegen bin ich auch ohne, fast ohne Pause durchgerattert, irgendwie Richtung Damme zu kommen. Das waren so 120, 130 Kilometer um 15 Uhr, um da, falls es regnet, da vielleicht schon absteigen zu können. Glücklicherweise hat sich der Regen verschoben und das war wirklich geil am Bikepacking. Ja gut, fährst du einfach noch weiter, wenn es nicht regnet, und nutzt noch schön den Rückenwind aus an dem Tag. Ne? Dann waren es am Ende 190 Kilometer. Ich wollte bis nach, wie hieß denn jetzt der Ort, wo ich hin wollte? Ich bin zumindest am Salersee oder war das vielleicht sogar Damme, wo ich da dann hin wollte? Ich weiß es nicht mehr.
Geht, die immer, Orte nur, vergessen. Geht immer nur, wenn man nicht feste Buchungen hat.
Ja, ja. Jedenfalls wollte ich eigentlich in den nächstgrößeren Ort fahren und bin an so einem See vorbeigefahren, wo ein Hotel ausgeschildert war. Ach, fährst du da einfach hin. Ja, und das war ein geiles Gefühl, hat richtig Spaß gemacht. Hingefahren, gefragt, ob sie ein Zimmer haben und so weiter. 65 Euro war so ein einfaches Hotel, aber einfach ganz idyllisch an dem See gelegen. Ja, also mehr braucht man ja auch nicht zu schaffen. Sieht man auch im Video dann. Ich habe ein Video gedreht, das kommt am Sonntag jetzt raus. Alles richtig gemacht, hat richtig Spaß gemacht. Essen könnte besser sein, aber auch so bei so Bikepacking-Touren oder überhaupt im Urlaub, wenn es dann zu stressig wird mit veganem Essen, dann esse ich halt notfalls einfach vegetarisch, scheiß drauf. Und dann war es auch okay. Und war cool, ohne natürlich diese Experience, abends vor seinem Zelt im Grünen zu sitzen. Ich habe dann halt am See ein bisschen gesessen und habe dann schön im warmen Zimmer gepennt. Und
durftest du das Fahrrad mit aufs Zimmer nehmen?
Ja, das war am nächsten Tag ein bisschen schwierig. Ja, ja. Das ist ja, ich habe zu dir gesagt, ja, wir haben einen Fahrradkeller, ne? Da sind ja ganz viele E-Biker und so unterwegs in solchen Gegenden. Emsland war das. Ich so, ja, ja, aber das ist ja mein Koffer. Ich nehme meinen Koffer, ja, sonst habe ich ja meine Sachen nicht, ne? Und ich habe das auch, hätte ich auch nicht so einen Bock drauf gehabt, das irgendwo abzustellen.
Ich weiß,
ne?
Das ist immer ein heißes Thema.
Ja, ja. War da dann kein Problem. Ich habe gesagt, ich trage das hier auch durch und so, ja. Und war dann auch gut so, dass ich es mit aufs Zimmer nehmen konnte. Tatsächlich ist das auch ein großer Nachteil, ne? Dein Rad musst du immer Glück haben.
Habe ich am Stelvio erlebt. Sind wir rausgeflogen aus dem Hotel.
Okay. Wollten die nicht.
Fanden die ganz doof, weil wir waren auch mit dem Fahrrädern da am Stellwiel und Fahrräder gleich mit aufs Zimmer genommen, nicht drüber geredet, raus. Verschwindet hier.
Dann habt ihr aber das nächste gefunden?
Nee, wir haben dann beschwichtigende Wörter gesagt, habe gesagt, das ist ja auch alles gar nicht dreckig und wir machen kein Dings und so, keine Diskussion, Fahrräder vom Zimmer, dann mussten wir die Fahrräder vom Zimmer nehmen. Und würde ich mir nicht bieten lassen, würde ich dann doch einfach vorher, das war unser Fehler, man muss halt schon drüber reden. Wir haben es als Selbstverständlichkeit angenommen. Deswegen vielleicht auch ganz sinnvoll in dem Podcast, ist mit mir nicht zu machen. Wenn das Fahrrad aussieht wie Sau und es ist schlammig und es ist nass und so, kann ich alles verstehen. Aber wenn das nicht der Fall ist und es ist nicht erste Adresse des nicht bayerischer Hof oder irgendein...
Ja, wobei, die würden es wahrscheinlich erst recht, weil die pudern dir ja den Hintern.
Du weißt, was ich meine. Ja. Wenn es jetzt nicht gerade so ein super Schickimicki-Laden ist, wo jemand sagt, pass mal auf, das passt hier nicht in unser Konzept. Aber das ist gut, deswegen reden wir ja drüber.
Aber ihr seid dann weitergefahren?
Nee, trotzdem. Wir haben die dann beschwichtigt und haben die Räder vom Zimmer genommen. Aber
wo habt ihr sie denn abgestellt?
Unten, vor der Butze. Also genau das. Und dann
ich hätte jetzt aber gar kein Schloss mitgehabt.
Ja, deswegen sage ich doch gerade, dass das ein Thema ist von Bikepacking Light, dass man dann ist doch gut, die Info mitzugeben. Okay, hast du auch noch eine Alternative 2, wenn die jetzt sagen würde, nee, das Rad kommt nicht mit aufs Zimmer. Was ist dann die Konsequenz? Hast du dann
ja,
noch
gut,
die Zeit?
Ja gut, ich war ja in der Nähe vom nächsten Ort und wäre dann weitergefahren.
Genau, aber deswegen, hier ist deine Bühne.
Wir haben ja ganz viele Zuhörer, die vielleicht auch einfach Pensionshopping machen. Wie macht ihr das? Oder das wie ist die Erfahrung? Wie viele Hotels fahrt ihr an und welches macht wirklich Probleme? Jedes 10., jedes 20., das ist ja wahrscheinlich irgendwann Mathematik.
Und witzigerweise auf dem Orbit Festival, viele Grüße gehen raus, habe ich mich auch beim Frühstück über das, ich weiß gar nicht warum es oder wann es halt war, also wo wir uns getroffen haben, da wo man sich halt so trifft, wo der Frühstücksausgabe da war. Ich glaube, es war auch beim Frühstück, hatte ich auch mit einem Das ist auch das Schöne an so einem Orbit-Festival, darüber geredet, ja, wie machst du denn das, wenn das Fahrrad nicht auf Zimmer geht? Ich sage, es ist gar keine Option. Fahrrad muss auf Zimmer. Es gibt gar keine, ich glaube, es ging um das Thema Fahrradversicherung. Ah. Mhm. Und da sind wir drüber gekommen, dass ich ja, jetzt erinnere ich mich genau, wie das Gespräch zustande kam. Da sage ich, ja, ich brauche keine Fahrradversicherung, weil Diebstahl, mein Fahrrad ist, da wo ich bin, ist mein Fahrrad. Mhm. Also es gibt diese Situation.
So sehe ich es ja auch, muss mit rein. Mit der Überredung, dass es ja nichts anderes ist als ein Trolley, wenn es sauber ist.
Aber wenn wir jetzt noch einen Mehrwert bieten wollen von einer Bikepacking-Light-Tour, das ist ja der Pferdefuß, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt einfach ein viel zu liebgewonnenes Fahrrad, unabhängig mal vom Preis, ich sage es mal liebgewonnen, das muss da sein, wo ich schlafe. Und dann sagt die aber, nee, das stellst du aber zu den anderen E-Bikes in den Keller. Und dann hast du auch kein vernünftiges Schloss.
Naja.
Dann stehst du aber. Deswegen reden wir drüber, dass man sagen muss, hast du auch noch Plan B? Wenn die doof sind, gehe ich in das nächste Hotel und wenn die
also
doof sind, gehe ich...
Also im Merkur war es zumindest ein kurzes Gesprächsthema, war eine sehr nette Empfangsdame, ich bin da irgendwie so, da bin ich relativ spät gekommen, zwischen 9 und 10. Mhm. Und habe dann einfach auch über Google Maps geguckt, was ist in der Nähe. Ich bin dann, das war Amsterdam, kann ich auch gleich erzählen, habe mich auch tierisch gefreut, als Amsterdam war ein schönes Ziel. Ich bin aber nicht nach Amsterdam Zentrum, sondern östlich von Amsterdam auf der Ostseite.
Aber Merkur ist ja auch schon eine Kette.
Genau, war ein nagelneues Hotel.
Die gewisse Regeln haben.
War aber jetzt für Amsterdam-Verhältnis mit 95 Euro auch gar nicht so teuer, fand ich. Also da gibt es ja auch gerne mal im Innenstadt 200, 300 Euro aus, wenn es schlimm läuft. Und die hatte auch gesagt, oh, das weiß ich jetzt aber nicht, das müsste ich erst mal fragen. Ich so, ja, lieber nicht fragen.
Ja, genau, lieber nicht fragen. Und das ist natürlich auch eine Taktik, nehmen wir das Fahrrad schnell aufs Zimmer, dann kann auch keiner was sagen, ist schon weg.
Ja, genau. Ich so, fragen Sie lieber nicht. Ich nehme es einfach mit und ich trage es auch über den Teppich und so weiter. Und dann war so, die war auch ganz nett, ne? Aber hätte auch, da war es so, wo es kurz auf der Kippe stand, wo sie sagt, oh, da muss ich erst mal nachfragen. Ich so, ja, das haben sie doch gar nicht gesehen, dass ich jetzt ein Fahrrad mit reinnehme.
Das ist aber auch dein Charme, den du versucht hast, da reinzubringen, ne?
Weiß ich nicht. Ich weiß ja auch, der André, den ich da von Lialo getroffen hatte, von dem ich in der letzten Podcast-Sonde, der ist ja auch immer von Hotel zu Hotel. Und da weiß ich, bei uns am Kronsberger Hof, das war jetzt auch so ein businessmäßiges Hotel, das Rad stand die ganze Zeit neben ihm. Also auch als wir was trinken in der Lobby waren und so. Also da hat keiner was gesagt. Ich hoffe auch, dass das, eigentlich muss das Usus werden, dass Hotels das einfach, die müssen, also so Bikepacker werden ja immer mehr und diese Fahrradreisenden und hoffe ich halt, dass das, also es wäre wirklich mal interessant, die Statistik, wenn einer wirklich sagt, ich habe das jetzt, mach das jetzt schon 10 Jahre so, also, und jedes 20. Hotel macht nur Probleme, dann kann ich damit leben, wenn der sagt, oh, jedes zweite Mal bin ich da am Diskutieren, wäre es ein Problem.
Ich würde das ganz andersrum machen, wenn ich der Betreiber einer einfachen bis Mittelklasse Pension bin, ne? Also wo man so sagt, was du ja alles so sagst, so die Einstiegspreisklasse, man muss ja da nicht in einen, wenn man sowieso als Fahrradfahrer unterwegs ist, du musst da ja auch nicht irgendeinen großen Luxus abrufen. Und du weißt, du bist auf so einer Fahrradroute, kommt es ja extrem sympathisch rüber, wenn du offensiv der Kundschaft auf deiner Webseite schreibst oder vielleicht bei booking.com, Fahrräder auf den Zimmern, bei uns kein Problem. Und wenn du dann das Problem, was es ja gibt, ist ja ein tropfendes, nasses Fahrrad. Das ist ja ein Problem. Also, das willst du ja nicht haben. Du kannst ja nicht schreiben, jetzt hier bei Booking.com, Fahrrad auf dem Zimmer, kein Problem. Dann kommt der Quendler mit seinem versüfften, regnerischen Fahrrad an. Da gibt es aber Lösungen für. Es gibt ja diese umgekehrten Bikeparkers. Wir verkaufen ja auch diese Bikeparkers. Du brauchst die ja nur, statt oben übers Fahrrad rüberstülpen, brauchst du ja einfach nur von unten, wie so eine Wanne, das Fahrrad reinstellen. Jetzt hat der Bikepacker das ja nicht dabei, aber wenn du eine Pension betreibst und sagst, jetzt habe ich das aber da beworben, Fahrrad auf dem Zimmer, liebe Bikepacker, bei uns kein Problem, willkommen bei uns. Ne? Freust du dich aktiv drum? Hast du schon mal, oder steht schon gar vorne, nimm dein Fahrrad mit aufs Zimmer, kein Problem bei uns, oder Fahrradkeller. Und wenn du dann aber in der Rezeption die Dame jetzt von dem Merkur, stell dir vor, die wüsste nicht so wirklich, aber man hat ihr gesagt, wenn da diese komischen Bike-Typen vorbeikommen, gibt denen so einen Sack, wo sie das Fahrrad reinpacken können, damit sie nicht das ganze Treppenhaus volltropfen.
Ich würde ja dann auch mit Trinkgeld oder sonst wie kann man das ja vielleicht auch lösen. Oder,
aber ein tropfendes Fahrrad löst du nicht mit Trinkgeld.
Das musst du natürlich erstmal trocknen. Das ist tatsächlich was, wo ich dann auch denken würde, okay, das ist.
Aber dafür gibt es Lösungen, da gibt es die Taschen für, ne?
Also ja, aber die kannst du ja nicht mitnehmen tatsächlich.
Nein, aber der Hotelier kann dir ja sagen, guck mal, wie gut wir vorbereitet sind.
Das wird schwierig.
Nee,
Das, also hallo.
Also dass jetzt jeder Hotelier, dass jeder Hotelier
sich
einen
Bikepacker kauft. Nein, es geht doch nicht um jeden Hotelier. Hallo, ich bin im Podcast und sage gerade, dass das doch eine Idee
wäre. Ja, aber den zu erwischen als Bikepacker.
Ja, aber wenn du eine Route planst und sagst, eventuell das oder eventuell das oder eventuell das Ort. Jetzt nehmen wir mal, keine Ahnung, 3 verschiedene Hotels in Nürnberg, weil mir nicht gerade was Besseres einfällt. Also was ist denn die Entscheidung auf Booking.com, wenn du diese Webseite machst?
Ja, aber ich würde es umgekehrt sehen. Dann muss eigentlich eine App her, Bike-Friendly Hotels, wo sich alle eintragen können, die Bike-Friendly sind.
Das ist super von dir, dass du diesen Vorschlag machst. Da sind wir aber noch nicht. Es ist in der Beschreibung für dein Hotel aber ganz einfach reinzuschreiben, we are bike-friendly.
Aber das siehst du nicht bei Google Maps, wenn du als Bikepacker irgendwo ankommst, mal eben schnell, wo könnte ich denn übernachten? Dass du die Info wirklich liest auf deren Webseite, ist sehr unwahrscheinlich.
Na, das würde ich zum Beispiel jetzt für so eine Bodenseeumrundung nicht sehen. Jetzt hast du diese Bikepacking-Light gemacht, aber angenommen, ich mache Boden, habe ich ja auch schon gemacht. Einmal um den Bodensee rum, aber einmal muss ich pennen. Heißt das da Konstanz auf der anderen Seite? Glaube, so. Wenn ich jetzt da unterwegs bin und mache jetzt hier, du hast das doch vorhin gesagt, die HRS-App auf oder ich nehme jetzt Booking.com und da sehe ich, es gibt 5 Hotels. Ich wollte doch nur einen Werbetipp machen für die Hoteliers.
Ja, 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 aber jetzt, das Auffinden halte ich trotzdem für schwierig. Und gerade am Bodensee werden 99% aller Hotels bike-friendly sein, weil die natürlich die ganzen E-Biker da ihre Radtouren um den Bodensee machen. Bike-friendly bedeutet aber nicht, dass wir mit unseren leichten Rennrädern aufs Zimmer gehen dürfen, sondern bike-friendly bedeutet, dass die wahrscheinlich einen extrem guten Fahrradkeller haben, der dich aber nicht interessiert. Ne, das ist tatsächlich also, etwas, dass wir jetzt ja eine Sondersituation sind und wir mit unseren leichten Fahrrädern sind ja noch nicht so bekannt bei den Hoteliers wie die an der Donau oder so. Die wissen ja auch, da kommen die Leute. Also, oder an der Weser.
Weißt was du auch, die da Leute kommen. Jetzt nicht wissen, während dieser Podcast aufgenommen wird, haben Ingo und Dan jetzt entschieden, dass wir uns nächsten Monat bei Höhle des Löwens bewerben mit der Bikepacking-App-Idee und Carsten Maschmeyer fragen, ob er uns das finanziert,
diese Idee. Müsste man tatsächlich die Zeit für haben. Ich bin nicht mal gespannt. Vielleicht gibt es sowas schon.
Wir wissen es nur
nicht. Also gerne als Pick in die Kommentare oder uns schicken. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen. Vielleicht gibt es irgendwo, gibt es ja schon eine Datenbank, die sowas darstellt. So war es jetzt Abenteuer in Anführung kleines. Für mich war es ja tatsächlich ein Abenteuer, ohne zu zelten. Ich muss ja wirklich sagen, es ist ja abenteuerlich und macht ja auch richtig Bock. Nächsten Tag aufstehen, frühstücken, man weiß, man fährt weiter und man weiß, was nicht unbedingt was passiert. Dann kommt die Community dazu, das war richtig geil. Ich habe dann ja bei meiner ersten Fahrt schon bei Instagram so ein paar Fotos hochgeladen. Ich bin hier unterwegs und komme jetzt ins Emsland und fahre weiter nach Holland und so weiter. Hat sich einer gemeldet, Fechte Cruiser hieß der bei Instagram, super nett. Also hat mir tatsächlich eine Nachricht geschickt, hier, wenn du, wo fährst du lang und so. Schade, wärst du heute da lang gefahren, wären wir uns sogar über den Weg gefahren, was auch immer. Und dann habe ich ihm kurz gesagt, ja, ich fahre dann da weiter Richtung Amsterdam und so weiter. Und dann hat er mir, das war richtig cool, hat er mir gesagt, hier, wenn du von da nach da fährst, dann musst du, ich glaube, das war Norderstedt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Richtung Apeldoorn. Konnte man an so einem Kanal langfahren, abseits der Bundesstraßen, also komplett von den Autos weg. Richtig cool. Und da war ich auch richtig dankbar für, habe meine Strecke noch umgeplant, bin da lang gefahren. Und der Oberknaller war, da wirst du dich freuen, du hast das nämlich noch gar nicht gesehen, in dem Video wirst du dich freuen, da habe ich dich auch kurz gegrüßt.
Ach.
Da gibt es ein Handy. Wie heißt er jetzt? Ah, kommt hier als Bild gleich. Aha. Henny Kuiper Museum.
Ah.
Ein niederländischer Rennfahrer, der Paris-Roubaix gewonnen hat.
Ach hier, das Fahrrad, was ich gesehen habe.
Ja.
Das Vintage-Rad. Das ist aber nicht von ihm, das ist ein anderes.
Das ist sein Rad, mit dem er gewonnen hat.
Quatsch.
Doch.
Gucke ich mir jetzt gleich nochmal an, wenn es durchläuft.
Und auch seine Trophäe steht da.
Ach, ist ja der Stein.
Ja, ja, ja. Habe ich alles fotografiert und aufgenommen.
Ist doch alles gefaked.
Naja, also ist, und dieses Henny Kuiper Museum hat er mir auch gerade gesagt, wenn du diesen Weg gehst, kommt irgendwann links so eine Eisdiele mit diesem Museum. Er kennt und auf jeden Fall da
anhalten. Hättest du doch gleich einen Podcast aufgenommen.
Ja, na, der, ich schätze, der lebt gar nicht mehr.
Alles gut, das war schon.
Ja, aber
dass du überhaupt das.
Dieser
aber
Tipp
dieser
war
Tipp
Gold
kam
wert.
Jetzt, der Tipp kam jetzt ja nur über Instagram.
Der kam über Instagram.
Das ist gut.
Nochmal an alle Instagram, Enjoy Your Bike suchen. folgen und mir helfen, wenn ich unterwegs
falsch fahre. Ich habe deine Tour nicht gesehen auf Instagram.
Weil du da nicht drin bist und nie reinguckst. Du bist ja sogar mit dem Account eingeloggt, mit dem ich das poste, in unserem Enjoy Your Bike Account.
Ja, aber ich...
Kriegst es dann erst recht wahrscheinlich nicht mit. Nein, also Instagram war dafür Gold wert, war der Hammer. Also
dieses Jetzt Museum, warte ich auf das Bild.
Das Museum hätte ich halt erstens sonst verpasst und zweitens, was für ein geiles Museum.
Hat dir also, Spaß gemacht.
Ja, es ist halt, ich war da um 10, 11, da war überhaupt noch gar nichts los und dann geht man da rein und packt, schmeißt 2 Euro, ist so dieser Eintritt, den schmeißt man in so eine Milchtonne rein.
Ja, das ist auch gut.
Ganz geil gemacht, das ist eigentlich ein Kuhstall. Und da sind auch noch Kühe drin. Also du hast wirklich einen Bauernhof-Kuhstall und ein Drittel vom Bauernhof ist das Museum und so ein bisschen über den Stall noch gebaut. Du kannst also über so eine Glasscheibe, siehst du auch die Kühe da drin. Ganz krass gemacht eigentlich.
Hast du das alles im Video?
Ja, ja, ja.
Okay.
Ja, den Kuhstall habe ich jetzt nicht, glaube ich, nur ganz kurz drin. Da sieht man nicht viel von, weil man nur das kurz im Glasscheibe sieht. Aber richtig liebevoll gemacht. Seine Auszeichnung, seine Trikots und so, da siehst du im Video noch viel mehr als hier, das Fahrrad dann und überhaupt dieses 19 mm breiten Reifen, dass die da Paris-Roubaix mitfahren konnten, ist ja krass.
Ja, ja.
Und also richtiges Highlight. Aber auch
die Übersetzung und die Pedale ist alles schlimm. Also nach heutigen Gesichtspunkten denkt man, wie haben die das überhaupt geschafft?
Ja, ich habe auch so ein paar schöne Zeitlupenaufnahmen von diesen Rädern, die da drin standen. Du erkennst die ja alle, ne? Was war es, ein Rossi, kann das sein?
Ich glaube, ich habe es nicht gesehen.
Ja, ja.
Ich kann jetzt hier, während wir den Podcast machen, nicht jetzt gucken, ja, ja, natürlich ne. Hier gespannt.
Ich glaube, da bin ich so 30, 40 Kilometer unter gewesen, habe gleich meine erste Pause gemacht. Das ist ja auch das Schöne, du fährst von A nach B. Und das war so ein entspanntes, das war halt so ein Reisefeeling. Und zwischendurch, hier sieht man jetzt im Hintergrund auch schon, wie ich gereist bin. Also
Bikepacking mit ZIP 353. Das ist, eigentlich müsste man dir ja eine Ohrfeige geben dafür. Meine Fresse.
Warum?
Das ist das teuerste unter der Sonne für Bikepacking.
Ja, aber das war das Einzige, wo die Reifen gepasst haben.
Ach, na dann muss
also das. Also ich wollte, ursprünglich wollte ich mit meinen 36 WTB Exposure fahren.
Mhm.
Die waren mir aber zu unsicher, was die Luft angeht. Die habe ich erst frisch drauf gemacht und wenn die nachts verlieren die im Moment noch zu viel Luft.
Okay,
die waren nicht hundertprozentig dicht. Da hatte ich keinen Bock drauf, dass ich Luft verliere und deswegen bin ich kurzfristig nochmal geändert.
Ich wollte nur ein bisschen aufziehen. Bikepacking mit den ganzen Fahrradtaschen und dann die leichtesten und aerodynamischsten Felgen unter der Sonne.
Mein Fahrrad hat mit Gepäck 13 Kilo gewogen.
Rossin, tatsächlich.
Ja, da ist er. Henny Kulpa. Im Video habe ich Henne gesagt. Der heißt, glaube ich, Henny.
Aus der 83.
Cooles, richtig cool.
Cooles Bike.
Nee, also das war Gold wert. Ne? Und dieses Reisen-Equipment, gehe ich nochmal später drauf ein, ist halt so entspannt. Dann isst man da natürlich noch ein Eis, damit die ein bisschen Umsatz macht, die junge Dame, die mich da reingelassen hat. Weil ich war der Einzige, der da rumlief. Ne? Sonst war da eigentlich zu der Zeit zumindest noch nichts los. Und dann bin ich da immer weitergefahren und der Tag, der Tag war schlimm vom Wind, aber der eigentlich keinen Regen bringen wollte, der hat dann auch Regen gebracht, das sieht man dann hier auch, habe ich Gott sei Dank zum Teil mich unterstellen können, war jetzt auch nicht schlimm, waren 2 blöde Schauer. Und dann wusste ich, ich fahre jetzt den ganzen Tag gegen den Wind. Ne, das war so ein bisschen der Nachteil und wie das halt in Holland ist, du hast halt auch diesen Wind immer und wenn du Pech hast, auch kein Wald um dich rum. Also ich habe mich eigentlich immer gefreut, wenn Wald um mich rum war und hatte mir vorgenommen, 190 hatte ich, 480 waren es insgesamt, jeden Tag 150 Kilometer müsste eigentlich drin sein. Das war so die Idee und ja, bin halt so vor mich hingefahren, habe Mittag gegessen. Auch ein schönes Erlebnis und das ist ja tatsächlich was man ja nicht mitnimmt, wenn man über die Autobahn rauscht. Gehst dann halt irgendwo spontan in irgendeinem Ort essen und bist ja auch so ein bisschen am Gucken, wusstest, der nächste Regenschauer kommt, perfekt, jetzt eine Pause zum Essen, lande ich in so einem Restaurant, richtig geil gemacht, Inklusion mal richtig gelebt, nur von Menschen mit Behinderung geführt. Richtig krass. Ich habe es erst gar nicht, also das siehst du ja auch nicht jedem sofort an und sonst habe ich es erst gar nicht so richtig geschnallt. Die konnten dann kein Englisch und sonst wie und dann habe ich irgendwie auf der Karte das auch gesehen, also eine Person mit Down-Syndrom auf der Karte und so, gesagt hat, wie geil ist das? Und das war, wenn ich das richtig gesehen habe, war eine Person ohne Behinderung nochmal so als Notanker dahinter der Bar, die dann bei der Bezahlung oder so, wenn es dann gerade wegen meinem, weil die nicht Englisch gesprochen haben und so, dass ich nochmal im Englischen was fragen konnte und so weiter. Ansonsten komplett Küche, alles offen und hat man gesehen, absolut leckeres Essen auch, richtig cool. Das sind so kleine Erlebnisse, wo ich sage, ja, das ist das, was alle immer so erzählen. Du bist unterwegs und erlebst irgendwas.
Tust du eine Reise, hast du was zu erzählen.
Genau.
Der Spruch.
Und was dann natürlich ganz cool war, ich habe mich dann so gegen diesen Wind angekämpft, aber dadurch, dass man ja nicht auf Zeit fährt, fährt man dann halt einfach langsam gegen den Wind. Ist halt so, wie es ist. Und dann irgendwann, ich wusste halt, Richtung Amsterdam muss ich und ich hatte mir vorgenommen, Apeldoorn zu erreichen oder noch einen Ort weiter, wo ich sage, okay, diese 150 Kilometer voll zu machen. Du bist ja den ganzen Tag auch immer so ein bisschen mathematisch am Rechnen. Und dann kam irgendwann der Punkt, ich habe jetzt 140 geschafft, ich muss noch 160 fahren, das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, nur noch 10 Kilometer, dann mache ich Plus. Dann weiß ich ja, okay, wenn ich 150 gefahren bin, muss ich morgen nur noch 150 fahren. Und fahre ich heute 160, oh geil, morgen nur noch 140. Versuchen wir mal, vielleicht dahin zu kommen, dass ich morgen nur noch 100 fahren muss. Umso einfacher wird es ja. Und an so einem schönen, ja, das sind ja diese Buchten, die da oben um Amsterdam rum, ne? Dann bin ich da irgendwie angekommen und dachte, ich wäre am Meer, war es aber glaube ich noch nicht.
Es war das falsche Meer.
Armlinge ausgezogen, ganzen Tag war regnerisch und gar nicht so warm. Armlinge ausgezogen, Sonne hat geschienen. Jetzt
bist du dann am Eiselmeer gefahren oder wo bist du hingefahren?
Ja, wahrscheinlich.
Du bist ja eine Granate.
Dann da, wo diese Autobahnbrücke auch einmal quer rüber geht.
Dann gucke ich mir deine Fahrt bei Strava an.
Also Julianadorp, Nähe Texel war das Ziel. Und da habe ich im Nachhinein gesehen, gibt es eine Autobahn, die direkt einmal komplett über dieses gesamte Meer darüber geht, über diese Meeresbucht, total krass. Jedenfalls, dann ging es richtig los, ne? Dann bin ich an dieser Küste lang gefahren, hatte meine Armlinge ja ausgezogen, weil ich dachte, es wird so schön warm und auf einmal schräg von vorne dieser Wind an dieser Küste.
Ja, was hat das denn mit Armlingen zu tun?
Ja, dass es auf einmal doch wieder kalt und windig war.
Ach so.
Während es zwischendrin so ich das Gefühl hatte, oh, jetzt wird es nochmal schön. Und das war eine Phase, auch 20, 30 Kilometer an dieser Küste entlang und die Windräder überall geblasen, das sieht man auch im Video. Also es gibt sicherlich einen anderen Weg, der vielleicht angenehmer vom Wind ist, weil mir sind nur Rennradfahrer entgegengekommen. Auf meiner Strecke war keiner. Alle mit Kopf runter, 50 Sachen. Einer
ja, die hatten ja Rückenwind.
Die hatten richtig Spaß. Wahrscheinlich gibt es irgendwie eine Runde, wo man dann im Inland ein bisschen abseits der Küste wieder zurückfahren kann. Aber diese holländischen Berge sind krass. Also es war wirklich anstrengend. Bin dann irgendwann in so einem Ort angekommen, fast auch mit, so wie beim Orbit, gerade mal so, wo ich sage, jetzt musst du auch was essen. Hab dann später erst gemerkt, dass in meiner Tasche noch zwei Riegel waren, als ich dann
ja, aber anhalten und essen ist besser als zwei Riegel.
Ja, bin ich zur Tanke und so weiter. Aber mein Ziel war ja, als ich da ankam, 50 Kilometer bis Amsterdam. Ich hatte aber schon 180 in den Beinen. Und nach 180 in den Beinen, dieser komische Wind, habe ich gedacht, na, ob das mal klappt mit Amsterdam. Aber dann, das Schöne ist ja, wenn du Amsterdam als Ziel hast, ist das ja so motivierend zu sagen, das schaffe ich noch heute. Hm. Und dann habe ich das auch durchgezogen. Ich glaube, am Ende hatte ich 220 Kilometer, kam in Amsterdam an. Bei herrlicher Lichtstimmung, sieht man im Video auch. Und dann, erste Hotel hat gleich geklappt und alles perfekt. Und das war natürlich der Knaller, dann am nächsten Tag nur noch seine 65, 70 Kilometer zu haben. Und das habe ich auch ausgenutzt. Ne? Nächsten Tag
bisschen ausschlafen.
Im Hotel gefrühstückt, ausgeschlafen, nach dem Frühstück nochmal hingelegt. Ich wusste, die Familie fährt Mittwochnachmittag um 3 erst los. Das heißt, wenn ich um 12 losfahre, 70 Kilometer, und dann schaffe ich das auch irgendwie, ne? Und dann kam ich sowieso. Ich kam in Julianadorp an, als die Familie noch nicht losgefahren war. Konnte aber dann schon mal einkaufen und so weiter. Und war richtig geil. Hat richtig Bock gebracht. Also ist jetzt so.
Aber jetzt ist ja die Quizfrage. Auf Bikepacking Light weitermachen, weil das mit den Hotels und Pensionen genau dein Ding ist, was ja auch völlig okay wäre. Oder würdest du jetzt auch mal 4 Tage in Dänemark mit Sheltern fahren oder sagst du, nee, das kann ich jetzt schon ausschließen, das will ich nicht, oder doch?
Also ich kann es nicht ausschließen, aber im Nachhinein ist das für mich die perfekte Reiseform. Es gibt 2 Argumente. Einmal finde ich es richtig cool, warme Dusche, Sachen trocknen im Zimmer irgendwie, entweder über der Heizung oder jetzt über die normale Luft, wenn es warm ist. Also ich habe ja nicht so klamme Luft. wie jetzt draußen im Zelt vielleicht. Und das Zweite, ich liebe es auch, dass das Rad sich eigentlich nicht anders anfühlt, als wenn ich normal Rennrad fahren gehe. Ich habe es mal gewogen mit Wasserflaschen und GoPro-Gebimsel und allem, was ich drin hatte, hat das Rad 13 Kilo gewogen. Mhm. Also nämlich ziehe ich das Wasser nochmal mit anderthalb ab, habe ich vielleicht ein 11,5 Kilo Rad mit Gepäck schon. Und wenn
das
ich,
würdest du mit Schlafsack und Zelt und so.
Ja, ja, und wenn ich, denn, wenn ich dann noch die GoPro-Kram abziehe, bin ich beim 11 Kilo Reisegepäck und komme von A nach B, richtig cool. Und auch während der Fahrt, ich habe diese erinnerst du dich an diese kleinen Boa Evoc Bike Mini-Arschraketchen?
Ja, ja. Das heißt, du hast gar keine große Arschrakete.
Habe ich hier
gesehen im Foto.
Ja, ja, das war die größte von der Evoc. Aber du, bei einer Arschrakete merkst du ja, wenn du aus dem Sattel gehst, du merkst, wo hinten ist was an Gewicht. Und die Evoc ist gerade so, dass du nichts merkst. Da hatte ich halt ultraleichte kurze Hose drin, ultraleichtes T-Shirt. Und die, diese Skinners Sockenschuhe und noch eine Unterhose. Und das war eigentlich, und noch eine Evurve Wechselhose. Die passte da auch noch rein. Alles kein Gewicht. Und damit war ich sozusagen für die Freizeit ausgestattet.
Wenn ja, eine Wechselhose für die 3 Tage hätte es nicht gebraucht.
Hätte ich gar nicht gebraucht, das stimmt, kommt noch dazu. Und das war so meine Zivilkleidung. Wenn es abends zu kalt ist, kann ich ja die Gore Shake 3 Jacke noch drüber ziehen. Die hatte ich sowieso in meiner Trikottasche mit drin, auch wegen Regen. Und das Rad hat sich halt einfach nicht anders verhalten, als wenn ich normal Rennrad fahre. Es war halt ein Tick schwerer, aber eben auch nicht merklich schwerer. Und diese ganze Zeltgeschichte, ich bin ja schon mal mit Arschrakete auch so durch die Gegend gefahren. Und wenn ich dann noch überlege, Zelten bedeutet ja immer 3 zusätzliche, relativ große Teile. Schlafsack, Isomatte.
Zelt.
Wobei die, bei dem Live-Podcast, die Dame, die da interviewt wurde, wie hieß sie nochmal, habe ich glaube ich,
ich habe es vergessen.
Name vergessen. Leid.
Mann, sie sind echt schlecht.
Die hat ja gesagt, sie hat die Isomatte wenigstens irgendwann weggelassen, weil ihr das so kompliziert war.
Das geht bei mir gar nicht.
Ja. Aber das ist so das, wo ich sage, dann hast du vorne diese Rolle am Lenker, alles wird ein bisschen sperriger, das Rad wird vielleicht ein bisschen schwerer. Ich glaube, durch schlau Packen kriegt man das hin, dass man sagt, okay, nur die leichten Sachen in die Arschrakete und den Rest in die Frameback und so weiter. Kriegt man, glaube ich, alles hin, kriegen ja Leute auch hin und sind da sehr glücklich mit. So war es so. Ich gehe in den Wiegetritt, ich sprinte mal kurz an, ich kann auch mal 50, 60 Sachen fahren, ohne dass das Rad irgendwie unsicher wird. Das ist schon was, was mir echt Spaß macht, dieses Rennrad-Feeling nicht zu verlieren. Das war es so ein bisschen, ne? Oder das Gravelbike-Feeling, je nachdem, wie, mit welcher Bereifung da. Ich bin jetzt natürlich auch viel Straße gefahren. Und im Nachhinein auch nichts, wo ich sagen würde, ach, das würde ich jetzt großartig ändern. Also es hat sich auch, ist auch alles aufgegangen am Ende. Wir reden aber natürlich jetzt auch von Sommerwetter und nicht irgendwie, dass man noch eine Daunenjacke braucht und so. Dann muss es natürlich, geht es so leicht natürlich auch nicht mehr. Ne?
Aber Daunenjacke, die kannst du so klein packen.
Ja, die sind ja mittlerweile auch
cool.
Das ist
ja cool. Mittlerweile ja, ja. Auch, erstmal wiegt der Kram nichts, sind 300
Gramm.
Habe
ich ja auch so eine Gore-Jacke, die ich ganz geil finde, die ich dann genommen hätte. Aber es war so wirklich, wirklich perfekt. Also hat auch richtig, richtig Bock gebracht. Also wenn wir jetzt schon bei dem Equipment sind, was auch eine Erfahrung vielleicht nochmal wert ist, die es hier teilenswert ist, weil da auch viele immer nachfragen und auch nach meinem Video fragen, was noch nicht erschienen ist.
Kommt ja Sonntag, übermorgen
nein,
in der Podcast.
Nach dem Video zur Evurve-Hose ist ja genauso ein Running Gag wie das Video zu deinem Cycling Dynamics. Evurve ohne Polster. Erstmal so eine kleine Hose als Ersatz mitzunehmen war natürlich cool. Die ist passt in so eine Faust rein. Und 190 Kilometer und am nächsten Tag die 220 in einer Hose waren gar kein Problem. Sicherlich muss ich sagen, dass man den Popo spürt, dass die Haut doch natürlich ein bisschen gereizt ist. Wäre es aber mit Polster genauso gewesen. Was wirklich beim Bikepacking ohne Polster richtig cool ist, ist ja, naja, du stehst auf, du machst deine Pause, sitzt irgendwo auf der Bank, du sitzt halt nicht in deiner Feuchtigkeit. Also es trocknet alles relativ schnell, es ist halt gut durchlüftet. Trotzdem eine Sache, die ich vielleicht anders machen würde, ich habe mir jetzt Apothekerdöschen noch bestellt, um ja, Sitzcreme abzufüllen. Das habe ich jetzt mit so einer kleinen Plastiktüte nur gemacht da rein. Ich habe extra aufgeschrieben.
Also, ich war in deinem Büro, weil ich was gesucht habe. Und habe diese weiß-roten Apothekerdöschen gesehen. Und da dachte ich schon, irgendwas hat Ingo vor, mit Umpacken, Vorbereiten, irgendwas will er machen, aber warum muss man so viele bestellen? Ist das jetzt eine neue Geschäftsidee von dir? Nein,
also Apothekerdöschen habe ich im Internet gegoogelt und da gibt es ja in verschiedensten Größen.
Genau.
Von ganz klein bis ganz groß.
Ja.
Wenn ich dann schon mal welche bestelle, und dann war ja die Idee, also ich hab dann gegoogelt, wo kriegst du das? Und die Webseite praxisdienst.de. Die hatten die halt für Centbeträge für den Apotheker Praxisbedarf.
Verstehe ich.
Und dann dachte ich, naja, wenn du jetzt hier irgendwas bestellst und du bestellst dir zwei Dosen davon und kommst auf so eine Summe von 5 Euro und das wird einmal quer durch Deutschland gefahren, ist ja Quatsch.
Also hast du sie gleich für mehrere.
Deine wenn Kollegin, du eine brauchst, kann ich dir eine geben.
Ich wollte dir diesen Satz eigentlich aus den Rippen saugen. Du hast es gleich verstanden. Das heißt, es können jetzt mehrere Leute bei dir ins Büro kommen, genau, und sagen, Ingo, hast du noch mal Apothekerdosen?
Ich glaube, ich habe 20 Euro ausgegeben und habe jetzt so einen ganzen Karton voll
Apotheker. Ich habe ihn gesehen.
Also war wirklich 20 oder 25 Euro.
Ich hatte schon, irgendwas wird der Ingo jetzt als Geschäftsidee haben, was man in Apothekerdöschen umfüllen muss.
Nein, es gibt ja viele Dinge, die man so abfüllen muss, immer mal wieder.
Natürlich.
Deswegen habe ich gedacht, das ist jetzt mein 10-Jahres-Vorrat wahrscheinlich. Also es war tatsächlich so, das hätte sich gar nicht gelohnt, so eine Bestellung sonst. Und wenn du dann so Einzelmengen irgendwo bestellst.
Und du willst Zinksalbe reinmachen.
Genau, meine Idee war nochmal, erstmal die Sitzcreme, die ich hatte, die ich vorher in diese Plastiktüte gemacht habe. Ein Ding mit Zips, mit Sitzcreme, ein kleines, so ein mittelgroßes Fläschchen wahrscheinlich, Ding. Und so ein ganz kleines würde ich ein bisschen Zinksalbe reinmachen, einfach zur Beruhigung nachts. Das ist tatsächlich was wo ich gesagt hätte, das würde ich jetzt trotzdem im Nachhinein machen. Ich war jetzt nicht wund so richtig, aber es war halt gereizte Haut und ich glaube, diese Zinksalbe ist ja wirklich so, am nächsten Tag wachst du auf, als wäre nichts gewesen. So war es auch so, am nächsten Tag bin ich aufgewacht und es war kein Problem, aber es war,
als wäre so eine Kleinigkeit. Und das ist dein Pick, diese Apothekerdosen?
Nee, den Pick, den kriegt ihr kostenlos jetzt so nebenbei schon mal mit dazu.
Ich habe meinen Pick ja schon verbraten.
Praxisdienst.de ist eigentlich der Tipp, weil selbst wenn du hier beim großen Riesen mit A versuchst, die zu bestellen, dann kosten die 9 Euro auch. Meistens kriegst du immer nur so 10er-Packs, aber das war wirklich, da war es am besten. Du konntest pro Dose dir auswählen, wie viel du haben möchtest. Und das Dumme war tatsächlich, dass ich nicht einschätzen konnte, die werden ja in Volumen angegeben und ich konnte nicht einschätzen, wie groß jetzt welches Volumen ist und deswegen musste ich auch verschiedene Größen bestellen, wo ich gesagt habe, okay, je nachdem, was du wo reinpackst. Das kann ja auch das Maltodextrin sein, was du in so ein kleines Döschen reinmachst für deine Trinkflasche oder Trinkpulver, was auch immer. Deswegen, das war das. E-Werf-Hose habe ich gesagt, habe ich sonst noch was? Ach so, ein kleines Thema noch, wo wir jetzt wieder bei Politik sind, nämlich bei Verkehrspolitik. Alter, ist das geil in Holland.
Ach so, ja, ich dachte, was will er denn hier? Jetzt, ich hatte schon die Augen verdreht und sage, bitte nicht, wir kriegen doch immer so viel Ärger.
Das ist ja der Wahnsinn mit der Fahrradinfrastruktur da.
Ist schon besser.
Die haben teilweise haben die neben jeder großen Bundesstraße nochmal so eine kleine Bundesstraße mit so Streifen für Radfahrern, wo aber auch Autos fahren können, aber wo halt so gut wie nie eins kommt. Garmin-Varia-Radar, kannst du abschalten da vor Ort? Also manchmal in Städten fährst du auf so einem breiten Radweg, dass du mit den Autos dir was teilen musst. Meistens hast du aber selbst in der Stadt so eine zweispurige Radstraße, wo du einfach rumgurken kannst, ohne dass du mit Autos in Kontakt bist. Ich habe vielleicht einen Autokontakt von 2% der gesamten Strecke, die ich, wenn überhaupt. Während du in Deutschland immer einen Autokontakt, egal wo du langfährst, auch wenn es Radwege gibt, immer von 20-30% hast, wo du dir auf der Landstraße das mit den Autos teilen musst. Also es ist der Wahnsinn. Alleine, das fand ich am allerbeeindruckendsten, sind die großen Autokreisel. Entweder hast du bei riesengroßen Autokreisen hast du trotzdem zu 90% Vorfahrt. Das heißt, die Autos müssen dir Vorfahrt auch gewähren. Ist nicht immer so, dann hast du so ein kleines, als Radfahrer so ein kleines Vorfahrtgewehrenschild. Noch viel krasser ist aber bei wirklich etwas mehr befahrenen Bundesstraßen, haben die Kreisel untertunnelt. Das heißt, du musst links abbiegen, du kommst, musst aber gar nicht den großen Autokreisel fahren, sondern untertunnelst. Und zwar wirklich an den wichtigen Zufahrten für dich als Radfahrer an der Radspur bist du einmal umtunnelst und biegst links ab und siehst die Autos nicht. Und du fährst ganz oft, oder bin ich bin zumindest bei meiner Tour ganz oft an groß vielbefahrenen Straßen lang gefahren, aber ich war als Radfahrer so weit weg, dass es nicht gestört hat. Und ich hatte den direkten Vergleich in Emsland. Im Emsland war der zweite Teil meiner Tour war wirklich kacke geplant, weil ich eigentlich immer nur so Bundesstraße-Radweg gefahren bin. Immerhin auf dem Radweg. Wie unangenehm das war, die LKWs und sonst wie. Und dann bin ich links gefahren, dann musste ich wieder auf rechts rüber wechseln und so weiter. Also ich war relativ nah dran an der Straße. Es war ein unangenehmes Gefühl, wo ich auch in die Kamera gesprochen habe, ach, das ist eigentlich doof hier. Ich versuche jetzt mit Rückenwind noch ein paar Kilometer abzureißen, aber genießen ist was anderes. In Holland das genau das Gleiche, teilweise vielbefahrene Bundesstraßen oder wie auch immer sie die dann nennen. Du bist aber einfach 10 Meter weit weg und da ist dein Radweg. Das alleine bringt es schon, wo du sagst, ja, ist mir doch egal. Oder diese Riesenbrücke nach Amsterdam rein. Eine Riesenbrücke, Eisenbahn, vierspurige Autobahn und dazwischen Eisenbahn und Autobahn war die Radstrecke, der Radschnellweg, den du lang gefahren bist.
Eine Fahrradautobahn.
Ja, ja. Fahrradautobahn ist eigentlich ein Paradoxon, ne?
Finde ich super. deswegen habe ich es gesagt.
Wo ich auch sage, also man muss den Holländern natürlich zugute lassen, sie haben auch Platz. Weil im Gegensatz zu Deutschland, wo wahrscheinlich jeder Millimeter neben der Straße den Bauern gehört und der vielleicht auch gebraucht wird, um Ackerbau zu betreiben, hast du dort in dem Fall nicht. Das heißt, die haben ja viel diese Grachten, das heißt, neben so einer Straße ist sowieso schon mal noch so ein kleines Flüsschen. Und die haben, wenn ich das richtig beobachtet habe, da so durchgefahren bin, je weiter nach Norden sowieso, die haben da gar nicht viel Anbaufläche. Und zumindest da, wo ich lang gefahren bin, ist das alles eher so Weideland, wo Kühe draufstehen und ein bisschen grasen. Das heißt, die Bauern verlieren wahrscheinlich gar nicht so viel. Oder die Fläche ist einfach so groß und ungenutzt, dass man sagen kann, da bauen wir halt zwei Straßen. Und krass ist aber wirklich auch in den Städten, das ist ja so wie in Kopenhagen auch, dass du wirklich diese zweispurigen Straßen hast, wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss, was aber auch nicht weiter schlimm ist, dass die Motorroller da auch langfahren dürfen. Ich fahre natürlich schön auf diesem zweispurigen in der Mitte, höre von hinten irgendwie so einen Motorroller piepsen oder so ein Hübchen, denke aber, hat ja mit mir nichts zu tun, ich bin ja auf dem Radweg, muss ja irgendwas auf der Straße gewesen sein und der hat aber mich gemeint. Ja, und hat dann noch geschimpft, dass ich nicht zur Seite gefahren bin und dann beim nächsten Mal wusste ich es besser. Also da muss man dann ein bisschen aufpassen, das finde ich jetzt aber gar nicht weiter schlimm. So viele sind das jetzt auch nicht.
Hätte ich das gewusst, jetzt habe ich gar nicht mit gerechnet und war auch nicht vorbereitet. Hätte ich gerne ein paar Bilder von London mitgebracht, wo du jetzt über Infrastruktur fahrradmäßig in der Großstadt und Innenstadt redest. Ich will dir jetzt deine Redezeit hier nicht von deiner
Tour wegnehmen. Ich bin fertig.
Also, ich war jetzt 4-5 Jahre nicht in London und was da in letzter Zeit abgegangen ist mit Absperren und Fahrradstraßen, das ist ja so krass und das, was man sagen muss, ist, es geht ja und es ist ja eine Weltstadt und es geht. Was beschweren wir uns über unseren kleinen Hannover? Das ist ja keine Weltstadt.
Naja, wir haben ja auch viel Fläche zumindest in Hannover.
Ich war jetzt nur so. Ich habe ein paar Fotos gemacht, die kann ich dir jetzt zeigen, aber den Zuhörern und Zuhörern jetzt hier nicht. Hm. Aber da gibt's.
Aber ich glaube, die sperren ganze Spuren. Das habe ich auch schon gesehen.
Ja, knallhart.
Dann teilst du dir das, glaube ich, mit den Bussen, ne?
Ja, noch nicht mal mit den Bussen, sondern einfach, es gibt wirklich.
Statt zwei Spuren nur noch eine Autospur.
Genau, die wird einfach weggenommen, den Autofahrern. Und das könnte man jetzt sagen, wie böse ist das jetzt, wenn man den wegnimmt. Ja, dir wird ja auch eine Lösung angeboten. Also es wird dir ja auch es wird dir ja auch ein perfektes U-Bahn-Netz angeboten, was wirklich perfekt ist.
Naja, und perfekte Straßen fürs Fahrrad.
Und perfekte
Straßen. Wo du keine Angst haben musst, vom Auto totgefahren zu werden.
Genau, es wird dir ja auch eine Lösung geboten. Und das ist, meine Kinder waren auch völlig baff. Da sind dann teilweise 3-4 Fahrradfahrer. Ja, aber die 10-fache Menge Autofahrer steht im Stau. Ja, aber nur so kapieren es die. Und es gibt auch viele Bereiche, wo du auch wirklich sagst, okay, da ist dann durch finanzielle Sache die Zufahrt so teuer, dass dann auch wieder wenig Autos da sind.
Ja, du musst ja richtig, die haben doch so eine Maut, um in die Stadt überhaupt reinzufahren.
Genau, und das wirkt aber, man merkt, dass das wirkt. Und dann musste ich noch schmunzeln, weil die Johanna war ja im Podcast und hatte ihr Brompton vorgestellt und dann bist du ja in Hometown Brompton. Ich glaube, ich habe so oft an dich gedacht, weil irgendwann müssen, wenn wir Brompton-Händler werden, werden wir da hinfliegen und werden das per GoPro filmen. Das ist ja so krass. Es ist ja jedes dritte Fahrrad kommt da an Brompton vorbeigerollt. Ja. Das ist ja wie, ich habe schon gesagt, du könntest so einen Bahnzähler aus dem Sport, ne, dahin machen und sagen klack, 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 klack. Ja, ja. Also es ist schon, der Coolness-Faktor von London ist wieder richtig da. Hat mir richtig gut gefallen. Und dann, aber es ging jetzt darum, wegen den Straßen, was du in den Niederlanden jetzt beschrieben hast, habe ich auch gerade wieder erlebt, ne?
Ja, ja. Ja, gut. Ich weiß zum Beispiel, in Hannover gibt es die Hildesheimer Straße Richtung Laatzen raus. Habe ich auch gesehen, dass sie eine Spur weggenommen haben für Radfahrer. Ich weiß nicht, ob das nur ein Testprojekt war oder ob das für immer so sein wird. Und das ist ja schon was, wo sich auch was tut. Und was in Holland auch echt cool gemacht war, war auch, erstmal hat es Komoot alles richtig gemacht. Also es gibt auch wirklich so Strecken, wo zumindest Komoot und auch Beschilderung einen sozusagen auch mal irgendwo umleiten als Radfahrer, wo dann gesagt wird, hier, da ist deine zweispurige Dings, da fährst du lang und nicht da vorne auf der Hauptstraße und so. Also es ist echt cool gemacht.
Weißt du, wo ich das jetzt hier sage, als ich mit André die Lastenradtour in den Niederlanden gemacht habe, da haben wir nie drüber geredet, aber ich habe ein Foto davon gemacht. In dem Gebiet, wo wir gezeltet haben, konntest du als Fahrradtourist eine Radroute machen anhand von Nummern. Du musstest dir nur
die... Ja, die habe ich auch gesehen, die Schilder.
Verstehst
du
das alles? Weißt du genau, worum das geht?
Nee, ich habe nur... Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich mir eine Nummer aussuche, dann suche ich mir immer die Pfeile mit der Nummer und fahre da lang.
Genau. Also falls das jemand nicht genau weiß, worum das geht, wie einfach diese Idee ist, ich habe schon gedacht, das könnte man ja total einfach in Deister machen. Du musst hier einfach nur einer Kreuzung eine Nummer geben. Mhm. Mehr musst du ja gar nicht machen. Das ist eine T-Kreuzung oder was auch immer das für eine Kreuzung ist, oder eine Y-Gabel oder whatsoever. Und jetzt nehmen wir das mal als Beispiel für den Deister, damit du das einfach nachvollziehen kannst. Jetzt muss ich jemanden, der keine Navigation hat, aber ich muss den jetzt ja irgendwie ganz safe 20 Kilometer durch den Deister scheuchen, oder weil er danach gefragt hat. Dann können wir ja sagen, dann fährst du zur Teufelsbrücke und dann fährst du zum Annaturm und dann fährst du da lang und den Kammweg lang und so. Und du könntest ihm ja auch sagen, dann plan doch deine Strecke bei Komoot. Du könntest aber auch einfach sagen, du pass mal auf, ich schreibe dir das mal kurz auf, du kannst das zu Hause machen oder du guckst es dir an, wenn du an der Kreuzung bist. Völlig unstrukturiert, das ist ganz wichtig. Du fährst erst zu Nummer 5. Dann sagen wir mal im Deister, das ist die Teufelsbrücke.
Und da ist Nummer 6 ausgeschildert, fährst Richtung 6.
Könnte 6 sein, könnte aber auch die Nummer 71 sein, Heisterburg. Das heißt, du musst dir merken, ich fahre die 5, dann fahre ich die 71 und dann könnte es...
Aber die muss ja ausgeschildert sein.
Genau, ja, ja. Aber du brauchst dich an nichts anderes gewöhnen. Das heißt, du fährst letztendlich wie, man hätte ja früher gesagt, Malen nach Zahlen.
Und so läuft das bei denen, oder? Und
bei denen läuft das so. Das heißt, du kannst dir eine Route raussuchen und hast kein Tacho, kein Handy, kein gar nichts. Du fährst einfach nach den Nummern.
Theoretisch. Hast du so einen Zettel mit Nummern aufs Oberrohr?
Da, wo wir waren, war überall auch eine Übersichtskarte. Aber wenn die mal weg sein sollte oder du machst eine Streckenplanung, das ist, ich hätte ja schon fast gesagt, das sage ich nicht, was mir jetzt gerade im Kopf war, aber es ist ja wirklich für Leute, die keine Planung mit Komoot machen können oder mit Handy oder auch vielleicht absichtlich nicht wollen. Es ist ja nichts einfacher, als ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 20 Kilometer Runde durch den Deister mache, dann muss ich jetzt ja 7 Zahlen. Die kannst du dir auch auf ein Blatt Papier schreiben. Ja, also du bist ja nicht im Rennmodus, du bist ja im Touristenmodus.
Ja, ist eine coole Sache. Ich habe es nicht verstanden, aber ich habe es immer zur Kenntnis genommen, dass es halt diese Nummer gibt.
Ich habe es nicht verstanden, das ist eine coole Sache.
Ich hätte jetzt gedacht, es wäre... Das kennt man ja auch so aus den Alpen, wo dann eine bestimmte Routennummer drauf ist und du fährst die einfach ab und das bleibt dann auch diese Route.
Genau.
Oder hat eine bestimmte Farbe, gibt's auch.
Genau, das ist aber dann praktisch wie, wenn du eine
Bundesstraße als Nummer. So hätte ich jetzt da auch erwartet, dass ich da irgendeinen Nummernkurs folge, aber dann scheint das ja anders zu sein.
Genau, okay. Du musst ja einfach nur jetzt da, wo wir waren, war es, und ich fand die Idee halt super. Jede Kreuzung hat einfach eine Nummer, die... Natürlich sind wir gewohnt, dass eine Kreuzung irgendein Denkmal hat oder irgendeinen Namen als Weg hat oder wie auch immer das wir machen, aber es ist auch nicht total bekloppt, einer Kreuzung eine eindeutige Identifikationsnummer zu geben.
Man kann ja den Namen zusätzlich darunter schreiben.
Genau, aber brauchst du ja gar nicht. Wenn ich jetzt
das ist ja interessant, Interesse halber, damit du weißt, wo du jetzt gelandet bist.
Genau, und jetzt habe ich das gerade gesagt, wenn wir jetzt Teufelsbrücke, Heisterburg, das sind so Sachen, die im Deister oft vorkommen, den Namen kannst du ja lassen, aber es ist ja viel besser, wenn ich jemand sage, hier, da fährst du zur 5 und dann fährst du zur 71.
Okay.
Also es ist dann natürlich total einfach.
Nee, coole Sache. Es war sehr
Niederlande hat schon auch ein paar coole Sachen für Fahrradfahrer, ne?
Leider keine Berge. Das ist so, wenn du Gegenwind hast und kein Rückenwindgeschenk kriegst, weil du nicht wieder zurückfährst, ist schon doof. Und es ist auch wirklich manchmal ein bisschen zäh, nur geradeaus zu fahren. Aber wenn du natürlich das erste Mal da bist, ist ja trotzdem beeindruckend mit den ganzen. Aber war echt cool.
Dann also ist dein Pick jetzt nicht Arzneidose oder wie heißt die Ärztedose? Wie heißt es?
Praxisdienst.de.
Das ist nicht dein Pick.
Nee, der kommt gleich noch. Der ist lustig eigentlich. Den habe ich eher als lustig mitgebracht.
Okay, dann machen wir deinen dann zum Schluss, wenn der lustig ist.
Nee, dein. Jetzt kommt ja erstmal dein Abitura-Abenteuer hier.
Ach so, nein. Da gibt's nicht. Ich war halt in London privater Natur und dann.
Ach so, hast du nur Besuch.
Brauchen wir nicht. Na, also ich habe Abitura besucht und es war auch richtig cool, aber ist nicht etwas, wo der Podcast jetzt ist ein reines Business-Gespräch gewesen. Und
aber willst du da irgendwas drüber erzählen oder gibt's da nichts drüber zu erzählen?
Dir kann ich viel erzählen, aber das, was Leute interessiert, außer dass es eine coole Mannschaft ist, muss man ganz ehrlich sagen. Sie sind in Camden. Ja. Das ist in London schon einer der absolut hipsten Stadtteile, muss man schon sagen. Also sie haben eine coole Location mittendrin. Und was es bei Apidura Neues gibt und so, das kann ich hier wirklich nicht
sagen. Nein, das ist klar. Aber,
wie
war denn das Headquarter? Wie muss man sich das denn vorstellen?
Das Headquarter war auch ziemlich Startup-mäßig nach wie vor. Und man geht auch gerne dran vorbei an dem Zaun und denkt, oh, hier ist jetzt diese Weltfirma Apidura, die hat ja doch schon eine Marktmacht.
Ja, ja.
Dem gar nicht. Es war einfach ziemlich cool, sage ich mal. Und viel auch komm und gehe, wann du willst und Homeoffice und so. Natürlich, ihr Service ist da dauerhaft besetzt, aber ich habe auch viele neue Prototypen gesehen, die dann noch tatsächlich vor Ort dort gemacht werden und über die kann ich jetzt leider nicht sagen, obwohl ich es gerne machen würde als Ideen, was dann Neues kommt. Also da kommt dann nochmal irgendwann was Neues, aber das dauert alles noch ein bisschen.
Ja, ja.
Aktuell ist das große Problem die ganzen Produktionsstraßen. Ne? Das ist ja.
Produzieren die denn vor Ort auch noch?
Nein, gar nicht. Nein, nur Prototypen bauen.
Ja.
Vor Ort ist da nichts. Mhm. Aber sie sind halt auch mitten in London, wo der Pulsschlag ist. Und das hat ja auch London selber, ich will jetzt nicht so viel von London erzählen, aber es ist schon eine sehr kultige Fahrradszene da. Auch hier Fixie und Kurier und so. Wenn nicht London, wo dann?
Da warst du denn auch noch mal in unserem hier Look Mom No Hands?
Nee, da war ich nicht.
Da
war ich nicht. Tatsächlich habe ich etwas für Garmin vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal in einem Video mache. Aber ich war in Greenwich, wo der Nullmeridian, also der nullste Längengrad ist, als Bildungsurlaub für die Kinder. Aber ich weiß nicht, ob die Leute, ich weiß auch nicht, ob das ein Thema eigentlich hier im Podcast ist. Eigentlich wäre es ein Thema. Den Leuten ist ja irgendwie nicht so wirklich, also vielen Leuten ist gar nicht klar, wie unser Längen- und Breitengrad funktioniert. Und Breitengrad ist gar nicht so kompliziert zu bestimmen durch die Sonne. Ne? Mhm. Aber Längengrad ist schwierig zu bestimmen. Und du musst ja einfach ein paar hundert Jahre zurückdrehen. Wie bestimmst du denn den Längengrad? Und wie kommen wir denn eigentlich dazu? Heute passt es doch eigentlich. Ja. GPS, also na gut, den hauen wir jetzt noch aus. Wie kommt man denn eigentlich dazu? Wie macht man denn Längengrade? Wie stellt man das denn ein? Wie würdest du denn die Erde ist ja einmal 24 Stunden dauert es, dann ist die Sonne einmal rum um die Erde und wie teilst du es denn ein? Und da ist ja auch schon die Antwort drin, warum sind die Angaben ja auch in Minuten? Weil wenn du jetzt die 24 Stunden, die 360 Grad Umrundung teilst, dann kommst du auf 30 Grad, ist eine Stunde. Aha, also 30 Grad ist eine Stunde und wenn du dann mal so GPS-Daten siehst und dann ist das 52 Grad als Längengrad westlich, dann kannst du dir überlegen, 52 Grad, es ist definitiv mehr als eine Stunde, aber es ist noch nicht zwei Stunden, das kann also nicht Amerika sein. Verstehst du das? Kannst du mir folgen? Nein.
Nee.
Okay.
52 Grad, aber nicht, das sind ja keine Minuten.
Genau, aber du teilst ja die Erde in Zeit ein. Du hast ja 24 Stunden.
Ja, ja.
So, und wenn du jetzt die 360 Grad, das ist ja eine Umrundung.
Ach so, 24 nimmst. Durch 360 sozusagen.
360 durch 24, ist es richtig. Dann kommst du eine Stunde, sind 30 Grad.
Ja, verstanden. Ja, ja.
Und das ist halt so schön, das kannst du in Greenwich halt richtig den Kindern erklären, dass ja ein Längengrad,
so, ja, okay,
30 Grad, und wenn du dann eine Längengrad, also das ist ja für GPS-Kunde, vielleicht mache ich da mal so ein Basic-Erklärer-Video.
Ja, ja. Okay.
Ja, und dann,
hat man ja alles mal in der Schule gelernt. Nur wieder
nee, hat man wahrscheinlich noch nicht mal so richtig in der Schule
gelernt. Na doch, ich erinnere mich, dass wir mit Längengraden und Breitengraden da viel
genau, und wenn du dann im Prinzip sagst, 30 oder 52 Grad letztendlich westlich, dann weißt du, okay, ich bin so ungefähr fast 2 Stunden weg von wo ich gerade bin. Oder jetzt von dem 0. Meridian weg, also von London, Greenwich. Und wenn du dann eine Minutenangabe gibst, sagst du ja also 52 Grad und dann sagen wir jetzt mal 30 Minuten. Ja, was wäre das dann? Logischerweise genau dazwischen. Also, weil es ja eine Stunde ist, ja eine Stunde und 30 Minuten logischerweise ist genau dazwischen. Das habe ich tatsächlich gefilmt, als ich da war. Ich dachte, oh, irgendwann machst du mal so ein GPS-Erklärbär-Video.
Ja, ja.
Und naja, die Füße auf den Null-Median zu stellen, das ist ja auch immer, das machen ja alle Touristen. Also, also mussten wir das natürlich auch machen. Ja, naja.
Gut, kommen wir zu den Picks.
Ja, ich habe es ja schon.
Aber du hast es noch nicht in voller Schönheit ausgebreitet, dein Solar.
Für alle Leute, die hier jetzt bei YouTube zugucken. Also so sieht das aus, ist so ein bisschen wie so ein Kulturbeutel, hätte ich fast gesagt. Ne?
Ja, ja.
Aber ich habe jetzt hier diesen Stecker, den ich von einem Kunden ja habe, diesen Multischutzstecker dran gemacht. Ja, das ist es im Prinzip, was man so in so eine Bikepacking-Tasche noch reinmachen könnte, in so ein Framebag.
Kleine. Also, das ist jetzt das Solarpanel zusammengefaltet, circa
vielleicht
DIN A4 Länge, ein bisschen schmaler als DIN A4.
Genau. Und ich nehme den Stecker jetzt hier mal weg, der ist da jetzt reingesteckt, der gehört natürlich da nicht hin. Ja, und wenn man es jetzt auseinanderklappt, dann hat man hier halt diese 3 Panels. Wie gesagt, ein Panel 7 Watt, 3 Stück sind es, also 21 Watt kann es.
Hätten Sie ja nochmal ein 4. an die letzte Klappe auch noch dran machen können. Ne?
Ja, nicht ganz, ne, weil hier ist ja die Ladeeinheit dann.
Ach, die ist relativ dick.
Genau, und das gibt es von einem anderen. Ich habe viele andere Videos mir angeguckt. Auch ich muss mal YouTube-Videos angucken, wer empfiehlt welches Panel. Das wird nicht so oft empfohlen, weil es gibt einen anderen Anbieter bei Amazon, der auch irgendwas mit Blau, ich habe den Namen jetzt vergessen, den auch viele Leute nutzen, habe ich auch, die sind auch alle sehr zufrieden. Der hat dann 4 Panels, also 28 Watt. Das ist aber dann auch noch mal länger. Und ich dachte mir, naja, ich teste das jetzt mal, wenn ich das auf dem Rücken mache, während ich fahre, um eine Powerbank zu laden, dann habe ich da hinten so einen Rattenschwanz dranhängen. Das ist einfach zu viel.
Du hast da jetzt so Ösen, wo du einfach wahrscheinlich eine Schlaufe durchziehen wirst, ne?
Genau. Dann kannst du es dir wie so einen normalen Rucksack hinten drauf machen. Und ich habe auch gesehen, bei vielen Wanderern, die Hiking machen, machen die das auch noch an den Rucksack dran.
Ja, ja, genau.
Hätte einfach so
gedacht.
Genau. Ja. Und ich habe aber gar nicht vor, es während der Fahrt auf dem Rücken zu haben. Deswegen war der Test, den ich vorhin gemacht habe, ganz gut. Da habe ich es einfach draußen hingelegt und dann, wie gesagt, waren 20% in meinem Garmin drin und dann habe ich nachher mein Handy dran gemacht. Das ging auch super.
Okay. Also, Anker, Power, wie heißt es?
Powerport Solar.
Okay.
Ich weiß den Preis nicht mehr genau. Irgendwo zwischen 70 und 100 Euro hat es gekostet. Also ist kein Schnäppchen, das kosten aber auch die anderen alle so. Da gibt es nicht was für 20, 30 Euro Brauchbares. Aber ich habe noch keinen Langzeittest. Also den Test hier eben heute hat er bestanden.
Ja, aber du hast zumindest dein Garmin auch wieder aufgeladen jetzt innerhalb von 2-3 Stunden. Ist doch super.
Ja,
und heute ist jetzt nicht irgendwie strahlender Sonnenschein.
Genau, das wollte ich sagen. Es war jetzt auch nicht so, dass da volle...
Du kannst ja mal so ein Messgerät dran popeln.
Natürlich kann ich das.
Gucken, wie viel dann wirklich ankommt. Das bei welchem Wetter.
Popeln, das ist auch ein schöner Bild. Ich popel da mal ein Messgerät dran. Und dann habe ich noch einen zweiten Pick, den hebe ich mir jetzt auf.
Ach so, ja, sehr gut.
Den sehe ich hier und dann dachte ich mir, ach nee, den kann ich mir eigentlich auf das nächste Mal aufheben.
Dann machen wir das so. Die Firma Anker wird sich bei uns bedanken. Ihr könnt bitte demnächst mal einen Podcast von uns sponsern, so viel wie ihr gepickt wird, weil was habe ich mitgebracht, was von Anker?
Ist nicht wahr. Nein, das ist nicht dein Ernst.
Doch.
Das willst du mich jetzt rein. Die denken, das glaubt uns. Das glaubt uns keiner glaubt uns das ist nicht wahr.
Also, vor meiner Bikepacking-Light-Reise habe ich mein ganzes Zuhause abgesucht nach einem USB-Stecker, der möglichst klein ist, der 2 Anschlüsse hat. Ich wusste, ich habe sowas. Und ich habe es dann auch irgendwann gefunden. Netterweise war der sogar beschriftet mit 0,9 und 2,1 Ampere, kann das sein? Ich weiß, ich...
2,1 ist richtig, das ist ja schon, da ist ein bisschen Druck drauf. Da ist ein bisschen
Druck drauf und der andere, der war aber nur die Hälfte.
Das kannst du ja vergessen.
Genau.
Das kannst du gleich zu Hause lassen.
Und das ging. Also damit habe ich auch meine Reise jetzt gemacht und habe ich auch überlebt mit meinen GoPro-Akkus, die ich laden musste und so weiter. Ich musste ja den Garmin nicht laden, war ja kein Problem. Und dann habe ich
Hast du auch nicht geladen.
Und dann habe ich tatsächlich, bin ich losgegangen und habe vorher recherchiert, was gibt es denn an möglichst kleinen Steckern, wo zweimal richtig Dampf rauskommt, USB-mäßig. Und da bin ich auf den, wie heißt er denn jetzt überhaupt hier? Anker PowerPort Mini. Du hast den PowerPort Solar und ich habe den Anker PowerPort Mini.
Soll ich dir was sagen? Das glaubt uns keine Socke hier. Hätte ich das gewusst, hätte ich meinen zweiten Pick genommen. Also jetzt zweimal fast von Anker zu picken, das ist die
Na, aber heute geht es um Strom, heute geht es um Solar. Bei mir geht es darum, dass ich den Garmin ja mit, also ist ja ganz klar, der Dan, der Solar-Fan, der möchte sein Garmin mit Solar aufladen. Ich habe in meinem 1040-Video gesagt, nehme ich lieber das Kabel mit, was brauche ich, einen USB-Stecker.
Was mich total nervt an der Sache ist, dass das nicht glaubwürdig ist. Die Leute denken, wir haben das abgekatert.
Mir ist scheißegal, ob der von Anker ist oder von sonst wen. Ich habe halt recherchiert und nichts anderes gefunden.
Okay.
Und eins muss man der Marke oder der Firma Anker zugutehalten. Die haben ja auch irgendwann mal als Amazon Billigheimer angefangen. Die sind ja mittlerweile wirklich qualitativ echt gut. Ich habe da einige Sachen irgendwie in meinem Portfolio, also auch so 10-fach USB-Lader, um diese ganzen Mikros zu
Also
zu
Grüße rinsen. Gehen raus.
Ja, die haben es wahrscheinlich gar nicht nötig, irgendwas zu sponsern, weil sie halt
Platzhirsche sind.
Ich weiß nicht, ob einer da von euch draußen noch ein besseres Gerät kennt, aber zwei, und das sind diese Anker, die haben natürlich hier auch so ein Label mit IQ drauf.
Genau,
also meine Initialen.
Ja, ich zeige dir ganz stolz, Herr Quendler.
Ja, und das bedeutet bei denen immer, dass da richtig Dampf drauf ist. Und ich habe auch von denen eine Powerbank, wo halt ein EQ ist und ein Nicht-EQ. Beim Nicht-EQ weißt du, dass sie nicht so viel rausziehen. Ich meine, dass der Nicht-EQ schon 2,1 kann, oder?
Weiß ich gar nicht, aber meine auch.
Ja, ja. Dem einen mit, einen ohne und solche Sachen. Und das ist das. Hier hast du zwei EQ-Ports. Dann habe ich noch ein Kabel bestellt, da weiß ich aber den Namen nicht von. Da weiß ich nicht, ob deins dafür auch geeignet ist, weil ich habe explizit auch so ein Weichenkabel bestellt, die explizit dazu sagen.
Der Name steht drauf.
Ja, ja.
Kann man kaum aussprechen, aber steht drauf.
Aber also weißt du, ob das schnellladekompatibel ist mit jedem dieser drei oder vier Dinger?
Kann ich dir nicht sagen.
Weil ich habe jetzt so ein Kabel gekauft, ich versuche das dran zu denken, zu verlinken, weil das ist jetzt nicht mein Pick. Das war so für 25 Euro auch so ein Weichenkabel, was verspricht, dass alle drei Anschlüsse schnellladekompatibel sind.
Ah, da habe ich mich dazu.
Das weiß ich nicht, ob das jedes Kabel kann oder ob das nur Marketing von denen ist oder ob das wirklich stimmt. Aber das wäre jetzt mein Setup, zwei von diesen Weichenkabeln mitzunehmen. Eins davon hatte ich schon mit.
Ja, das war jetzt das, was ich geschenkt bekommen habe. Ne?
Ich hatte jetzt für meine Bikepacking-Tour hatte ich ein Weichenkabel mit und jeweils ein USB-C und ein Micro-USB nochmal separat, weil manchmal funktionieren, also manche USB-C-Geräte, das habe ich jetzt beim Garmin übrigens noch gar nicht getestet, sind ja ein bisschen eigen. Also den Bolt zum Beispiel kann ich nicht am Apple USB-C-Ladegerät laden, warum auch immer. Vielleicht kommt da zu viel Strom raus. Deswegen war es mir sicherer, nochmal ein einzelnes USB-C-Kabel mitzunehmen. Aber das wäre jetzt das Einzige, was ich jetzt neben der Zinksalbe noch ändern würde. Ich würde jetzt diesen kleinen Stecker mitnehmen, statt dem, den ich vorher mit hatte. Den hatte ich irgendwie... Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass du auch nicht in der Größe noch was kriegst, wo dann drei Dinger sind. Aber zwei reichen auch, finde ich. Gerade und diese Y-Kabel, wenn du die Y-Kabel an einen potenten USB anschließt und trotzdem zwei Geräte parallel lädst, dann werden die auch über Nacht voll. Das heißt, für denjenigen, der Solar nicht will und den 1040 und sowieso das Kabel mitnimmt, das ist das Ding zum Mitnehmen hier.
Ja, demnächst kriegen wir das ja alles jetzt kostenfrei gesprochen.
Kostet ja auch alles nicht die
Wo
Welt.
Wo wir gerade über USB-C reden, ne? Also hier gerade in Diskussion war ja gerade in den Nachrichten, dass jetzt hier eine Verordnung kommt, dass die Geräte einheitlich werden sollen mit USB-C. Hast du die Nachricht gelesen?
Ja, Apple ist ja noch der letzte Mohikaner und es ist mittlerweile auch wirklich so, dass es mich nervt.
Dass sie unterschiedlich sind.
Dass ich eben...
Es gibt iPad mit USB-C und iPad mit Lightning, das ist doch Mist.
Ja, erstmal das und dass ich eben nicht einen Stecker für alles habe, nervt mich langsam. Mich nervt auch jetzt bei Garmin zum Beispiel, die haben jetzt einen USB-C-Anschluss.
Was ja auch gut ist.
Ja.
Aber?
Aber die andere Seite ist noch das alte USB.
Ja, ja.
Ist natürlich vorteilhaft für so einen Stecker, genau, hier, deswegen habe ich hier auch das alte USB. Du bist beim ins Gerät reinstecken, bist du momentan bei USB-C, aber beim an die Steckdose stecken ist immer noch State of the Art, eben das alte USB zu nehmen. Und da sind wir in so einer Übergangszeit, die eigentlich nicht mehr da sein dürfte, weil USB-C gibt es jetzt mittlerweile schon 4-5 Jahre. Locker, wenn nicht schon noch länger. Und das ist wahrscheinlich, warum es Apple nicht haben will. Der Garmin ist 2-3 Millimeter länger geworden gegenüber dem Vorgängermodell. Ich gehe davon aus, dass der USB-C-Stecker einfach von der Bautiefe zumindest nach vorne raus Platz wegnimmt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Übrigens ein kleines Detail, was ich auch noch nicht verifizieren konnte. Scheinbar ist dieser barometrische Höhensensor jetzt bei Garmin hinter dieser Klappe. Dann wird der nicht mehr vollgedreht beim Fahren.
Dann ist er nicht immer vollgespritzt.
Das weiß ich allerdings noch nicht. Vielleicht hat das schon einer, ich habe das auch als Aufruf in die Kommentare, als Aufruf im Garmin-Video gesagt, vielleicht hat das schon einer in die Kommentare geschrieben. Das wäre super geil, wenn der hinter der Klappe, da kommt trotzdem Luft dran, also er kann trotzdem messen. Nee, deswegen, Strom ist auch, ja, vielleicht als kleines Fazit für diese gesamte Sendung, Strom ist noch ein relativ ungelöstes Problem und wird wireless so schnell nicht kommen.
Macht mich immer noch manchmal so ein kleines bisschen bedächtig, gerade wo ich die Vintage-Räder hier wieder habe, ne?
Mhm. Ja.
Das kannst du nicht mehr rückgängig machen und am Ende des Tages wollen wir es ja auch nicht rückgängig machen. Also wir wollen ja unser Telefon dabei haben und Fotos machen.
Ja, ja.
Gut.
Schöne Sendung, hoffe ich, für euch auch da draußen. Für uns war es schön, dass wir uns jetzt endlich mal über unsere Reisen unterhalten konnten.
Ja, aber dann machen wir es doch hier öffentlich.
Genau. Ja, dann bleibt dran. Das nächste Video, was kommt, ist mein Video von meiner Hollandreise. Das übernächste ist hoffentlich, wenn ich es bis dahin noch geschnitten, 2-3 Tage später das Setup. Ich habe ein schönes, langes Video, weil ich Zeit hatte, noch das Setup zu filmen. Dann haben wir natürlich ein paar Eindrücke vom Orbit Festival, die wir dann auch innerhalb der nächsten 1-2 Wochen noch teilen können und, glaube ich, noch viel anderen kleinen Nerding-Kram, der auch noch geteilt wird. Wir haben relativ viele Sachen auf Halde, die noch geschnitten werden müssen, habe ich das Gefühl.
Und ich drücke uns ganz dolle die Daumen. Ich will das nicht spoilern. Aber wir haben einer meiner hoffentlich Lieblingspodcasts dieses Jahr als Thema. Okay. Und ich hoffe, dass das stattfindet, weil ist eigentlich eine Herzensangelegenheit.
Na gut. Lassen wir uns überraschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Ciao. Klatschen brauche ich gar nicht mehr. Ich glaube, der synchronisiert das jetzt alles voll automatisch.
Was hast du?
So, Pix. Wie heißt deiner? Powerport? Solar. Gibt es da verschiedene von oder nur den? Aber erkenne ich dann schon, ne? Dreifach.
Wichtig ist
21 Watt. Powerport. Haben wir uns wirklich, hast du gar nicht gesehen hier die ganze Zeit. Aber es ist tatsächlich.
Aber das ist mehr wirklich oder nicht? Hätte ich das gewollt, hätte ich einen anderen Blick genommen.
Das ist scheißegal, ist ja witzig. Ist ja gerade.
Das glaubt einem doch keine Sau. Das glaubt doch, das kannst du vergessen, das glaubt dir keiner.
Das ist ja, wenn es ist, ist es so.
Ja, aber das glaubt dir ja keiner. Dass das so ist, das weiß ich, weil ich ja Teil des Podcastes bin.
Es ist wie, ich finde es lustig. Ich wusste das vorher schon. Ich habe schon gedacht, Anker Solar.
Kannst du doch nicht machen. Hättest du doch mal einen Wink gemacht.
Nein. Was ist, wie es ist. Wir sind so, wie wir sind.
Das ist mein zweiter Pick.
Das Leatherman.
Ja, aber was für ein geiles. Meine Frau geschenkt.